Das Problem ist ja, wir haben hier so ein bisschen Surrounding, weil wir sind heute
live.
Hier live und wo? Und
direkt im Dr.
Da,
Hobbs.
Wo man uns sucht und findet.
Im Dr. Hobbs in Leipzig.
Was habe ich denn jetzt eigentlich?
Genau.
An der Grenze, ja, ist eigentlich schon Connewitz, ne? Ist eigentlich in der Grenze Connewitz Südvorstadt. Kann man sagen,
schon im
Süden von Leipzig, südlich des Zentrums, in dem Kraftbierbar-Himmel dieser Stadt.
Männers zum Wohl.
Zum Wohl.
Jetzt was trinken wir denn so?
Und ich glaube, ihr habt an der Stimme schon erkannt, wen wir heute zu Gast haben.
Ein Wiederholungstäter.
Aber wir sind noch nicht live, oder?
Das Gute ist, Thilo, wenn wir das immer so sagen und versuchen, das so geheimnisvoll zu machen, wenn unser Gast ist, die Leute lesen es natürlich schon unten im Titel der Sendung.
Ach so.
Deswegen ist das immer nur bedingt irgendwie Schlau. Also Thilo, schön, dass du da bist.
Ja, wie, warte, ist das jetzt schon?
Ja, wir laufen.
Ja, aber sowas.
Ach, wir laufen schon.
Ja, ja. Aber
verdammt.
Ruckzuck.
Ach so. Schön,
wir wir stoßen kurz an und dann machen wir ein bisschen Vorstellungen und sowas.
Hallo, ja, so, da hallo, ich bin's.
Mal wieder. Haben beim letzten Mal gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
Dezember 2020, ich habe vorhin geguckt.
Dezember 2020 und aus dem nächsten Jahr wurde jetzt 2023 im November. Von daher ein bisschen Wasser, die Elster runtergegangen
fast
bei uns.
Fast drei Jahre Wasser.
Elster? Oh ja, tatsächlich, Elsterwasser.
Also, wir hätten quasi ein Whisky brennen können bei unserem letzten bei unserer letzten Session.
Stimmt.
Und der wäre in einem Monat, dürften wir den Whisky nennen. Also das
war das tatsächlich im Dezember 2020?
Ja.
Da habe ich noch Knödel verkauft und war noch
so ist es
der Meinung, dass ich im Jahr 5 Abfüllungen mache.
Da warst du im Hauptgewerbe,
krass,
im Außendienst.
Hast du recht.
Ja, tatsächlich.
Da warst du
ja
im Hauptgewerbe, im Außendienst und hast gerade so angefangen, zart durchzustarten. Da hast du so gesagt, irgendwie mache ich gerade sau viel und hast erklärt, wie du da hingekommen bist. Das weiß ich noch genau, dass sozusagen da ganz am Anfang sozusagen, wir machen mal ein Fass. Und dann war es abgefüllt und dann haben die Leute gesagt, ey komm, mach noch eins. Und du so, seid ihr wahnsinnig?
Das war der Plan, ja. Also so ist gelaufen, ja. Erzähl weiter.
Und dann irgendwann hast du mit, ich glaube, 20 Unterstützern oder 25 Unterstützern oder irgendwie sowas. Und heute würde man sagen Community, das Wort gab es ja damals noch nicht.
So lange ist es noch nicht.
Ja, ich glaub, du hast das noch nicht Community genannt. Heute ist ja alles eine Community.
Absolut, ja.
Das war damals noch nicht so. Und da hast du dann mit ein bisschen Starthilfe am Dollarkabel sozusagen, hast du dann quasi angefangen, Fässer zu kaufen und relativ zeitnah abzufüllen. Und dann sprudelten nur so die Dinger raus. Und ich glaube, du hast erzählt, ich weiß nicht, war das 5000 Flaschen im Jahr oder irgendwie sowas?
Das war auf jeden Fall die eine Story, dass du per Hand 1400 Flaschen gelabelt hast.
Damals,
und als ihr 1200,
ging das noch.
Ihr habt 1200 Labels geklebt gehabt und habt ihr gemerkt, dass ihr per Hand die Flaschennummern eingetragen habt und der Stift nicht wasserfest ist.
Ja.
Und dass ihr dann alles irgendwie, dass es verwischt war und so weiter und so fort.
Das war auch, ja. Oh Mann.
Und dann gab es quasi, es war quasi der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, fuck it, wir machen das nicht selber, das lassen wir jetzt alles in Schottland machen.
Und was mir noch hängen geblieben ist, Familienbetriebe sind Ausbeutung, weil der Tilo hat seine ganze Familie ausgebeutet, die Oma hat paketiert, der Opa
geklebt.
Und der Hund.
Und der Hund,
musste die Briefmarken anlecken und ich weiß gar nicht, was der Vogel hat im Hintergrund gezwitscht.
Das stimmt auch noch. Ja, Vogel auch, der lebt auch noch. Also alles ist gut. Aber wir kleben heute keine Etiketten mehr selber. Hat natürlich auch einen ganz, ganz rein rechtlichen Grund sogar.
Ja, ja,
Ich will ja, dass meine Whiskys immer Scotch sind. Ja?
Genau.
Also und Scotch ist halt wirklich nur, wenn alles in Schottland passiert. Die wenigsten wissen das. Die denken so, ja, Gott, mein Gott, da kann das Zeug in Schottland alles machen. So, was weiß ich, keine Ahnung. Destillieren, reifen, abfüllen, das ist ganz, ganz wichtig, dass das alles in Schottland passiert. Und das Allerwichtigste überhaupt, damit der Scotch schmeckt, ist tatsächlich, dass das Label in Schottland draufkommt.
Aber seit wann ist das so?
Nein, es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, seit wann das ist, aber ich weiß, seit dem Brexit definitiv.
Wir haben im letzten Podcast nämlich drüber gesprochen, dass zum Beispiel das Brühler Whisky House, dass die aufgrund ihrer verrückten Labels die Flaschen in Deutschland labeln. Ist das
ja,
dann
aber da
quasi
steht ja auch nicht Scotch Whisky drauf.
Steht auch nicht Scotch drauf. Es steht tatsächlich immer nur
Single. Aber ist das erst seitdem? Da steht Distilled at South Isla und dann steht da Whisky oder sowas.
Aber ist das erst seitdem?
Single.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, seit wann Marco das macht. Ich glaube, er hat das mal erwähnt in irgendeinem Video. Ich schaue hin und wieder auch die Videos von Marco. Und ich meine, er hatte mal irgendwann gesagt, so von wegen, ja, bevor er da irgendwie Stress mit der SWA kriegt, die Scotch Whisky Association. Na, das sind ja nun, die haben auch in Deutschland gute Anwälte. Da ist eine Anwaltskanzlei in Hamburg. Die sind da richtig, richtig scharf drauf, solche Sachen zu verfolgen.
Okay.
Und,
schon Erfahrung gesammelt? Schon Erfahrung gesammelt?
Ich nicht zum Glück, ja. Aber die sind, also ich habe gehört, dass die sehr aktiv sind.
Anwälte leben davon, anderen das Leben schwer zu machen. Das ist ein Job.
Und es geht auch um Geld, ne? Ja, also geht es um viel Geld.
Verstehe ich auch.
Und naja, und lange Rede, kurzer Sinn, du musst halt diese Label in Schottland registrieren. Also du musst jedes Label nach Schottland schicken, das wird dann geprüft, sozusagen, ob das den SWE-Regeln entspricht. Und dann wird es angebracht. Also wenn es nicht entspricht, wird es nicht angebracht. So. Und alles in allem ist einfach so ein in Deutschland geklebtes Label, ist kein Scotch. Fertig aus. Ist dann einfach nur ein Single Malt Whisky.
Ja.
Und wie andere das lösen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich definitiv seitdem keine Labels, das war tatsächlich das letzte Mal, dass wir Labels geklebt haben. Danach habe ich gesagt, ey, ich schicke dich nach Schottland. Und wir haben ja drüber gesprochen, wie viele Label wir damals noch geklebt haben. Wie viele das waren. Und wenn ich mal überlege, dass das Anbringen von Labeln in Schottland einfach 25 Cent per Label kostet und ich sage mal so 300 Flaschen oder sagen wir 1000 Flaschen, dann habe ich ja mehrere Stunden, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich gesessen habe.
Du hast gesagt, für 1200 Flaschen 4 Tage.
Ja, irgendwie sowas, genau, ja. Und wenn du jetzt überlegst, dass ich dann einfach für 1000 Flaschen 250 Euro bezahle oder 250 Pfund bezahle,
ja.
Da kannst du ja ausrechnen, was ich für einen Stundenlohn quasi da gehabt hätte.
Ja, das macht das macht ja wahrscheinlich auch eine Etikettiermaschine, ne?
Mit Sicherheit, ja.
Das macht ja keiner händisch.
Nein.
Deswegen.
Also. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, ich spare mir einfach unglaublich Zeit.
Du hast keine Etikettiermaschine in Kuchen in deinem Wohnzimmer stehen, sondern da hast du menschliche Etikettiermaschinen.
Nee, aber den Stress mache ich mir nicht mehr. Also ich habe jetzt mittlerweile ja im Jahr, ich weiß nicht, wie viele Flaschen ich habe im Jahr, aber ich denke mal, irgendwas muss man überlegen. Ich bin jetzt bei 150 Abfüllungen seit dem 1.1.2020.
150 Abfüllungen?
In diesem Jahr?
Nee, insgesamt. Also seit 1.1.2020.
Okay.
Dann zähle ich aber noch nicht die Spanish Single Malts mit, die ich ja hatte von Distillery Willy Bear.
Ja.
Dann zähle ich noch nicht mit die Liquid Madness Sachen, die ich mit dem Sebastian Büssing zusammen mache. Und so diese ganzen anderen
Darauf wäre ich noch gekommen hier. Cognac, nee, Armagnac war es, glaube ich.
Kommt auch noch, genau. Gin. Probieren wir heute auch.
Ne? All dieses ganze
Gin,
dieses ganze
stimmt,
Zeug.
Hatten wir auch.
Guten Sachen.
Ich habe jetzt tatsächlich abgeholt, Glühgin. Ja, Glühgin. Total crazy, total abgefahren. Aber
also sozusagen zu Weihnachten, statt Glühwein, statt Rum oder statt Wein.
Genau, machst du halt einfach Apfelsaft warm und dann diesen Glühgin, das ist so ein
Also ein Tropfen Apfelsaft in so ein bisschen Glühgin rein.
Nee, andersrum, eher schon so 20 cl Apfelsaft heißen und dann schüttest du quasi dieses, was ich habe jetzt, rein, 4 cl. Und dann hast du wirklich wie so ein Glühwein, nur eben auf Gin-Basis. Super lecker, super süß, also wirklich gut.
Ich mache das beim Rum immer genau andersrum. Also ich mache immer viel Rum rein und dann so einen kleinen Schluck, einen Schwapp, so eine halbe Kelle. So,
fürs Gewissen.
Das? Ja, genau. Dass so ein bisschen warm ist.
Das ist schön. Ja, genau. Also das alles und dann bin ich ja, wollen wir mal ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, wie viele tausend Flaschen das waren, aber sagen wir mal 170 Abfüllungen, also all inclusive, ja. Ah, sagen wir mal im Schnitt 200 Flaschen. Kann man sich ausrechnen, wie viele Stunden ich gesessen hätte.
Ja.
Das sind 34.000, habe ich richtig gerechnet.
Du bist wahrscheinlich besser am Kopf rechnen als ich. Ich bin Lehrer, ich kann nicht rechnen.
Müssten 34.000 Etiketten sein, das ist jetzt wirklich Pi mal Daumen.
Hat jemand Excel gerade offen? Dann könnte ich dir das auch sagen.
Wahrscheinlich sitzt gerade einer und sagt so, nein, da ist ein Fehler. Da hat er diese eine Plusquam perfekt aus der Reziproke vergessen oder so.
Also uns wird selten vorgeworfen, dass wir so Quatsch labern. Was die Leute nicht so mögen, sind englische Vokabeln in unserem Podcast. Das können wir öfter zu hören. Wenn wir zum Beispiel erklären müssen, dass nice... Wenn wir sagen, hey, das ist nice, dann meinen wir das sächsische nice mit N-A-I-S, nicht das englische.
Was ist nice?
Also nice, schön, nett.
Ja, ja, weiß ich schon, aber ach, ist sächsisch mit A-I. Achso, ja, keine Ahnung, ich bin ja gebürtiger Sachse und ich weiß es nicht.
Nein.
Ihr lügt mich doch schon wieder an. Ihr lügt mich doch schon wieder an. Aber nee, ihr seid ja hier, das ist ja hier Westsachsen. Ich bin ja Ostsachse.
Ja, ja. Ostsachse?
Ja.
Wo genau kommst
Bautzen.
Du her? Bautzen. Oh, das ist ja ganz weit weg. Das ist
Lass
ja schon
uns nicht über Silbermond sprechen.
Du.
Haben wir, glaube ich, das letzte Mal gemacht.
Ja, wann machst du denn mal ein Senftasting? So als Bautzner?
Ja, so eine gute Frage.
Oder ein
unabhängig abgefüllten
Mustard-Cask-Finish.
Ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, einen Senf mit Whisky rauszubringen, aber das ist gar nicht so easy.
Also,
nee, das ist irgendwie, das schmeckt irgendwie nicht. Also ich habe da
Ideen
schon gehabt.
Ich kann mir
das ist schön rumgerührt so aus dem Bautzner, ja, schmeckt nicht.
Naja, aber vielleicht so Honigsenf? Mit bisschen Whisky?
Weiß nicht.
Aber wir haben auch überlegt, Whisky-Seife zu machen.
Machst du einen Likör, machst du noch so ein bisschen Bovo-Wasser und machst du so ein bisschen...
Genau.
Weißt du, so auf der
jetzt
Bar.
Sind wir schon wieder...
Nee, jetzt weiß
ich
ab.
Es ging schnell.
Letztendlich mache ich ja Dinge, und das ist ja so, Cars Count ist ja Dinge zum Trinken. Ich sage ja auch mal, Whisky ist zum Trinken da und nicht einfach irgendwie, um ihn irgendwo hinzustellen oder so. Da kommen wir, denke ich, mal heute Abend noch ein bisschen öfter drauf.
Auf jeden Fall.
Ja.
Apropos trinken, wie schmeckt dir das Bier?
Das ist jetzt dieses
Kastenpilz.
Das kommt hierher, ne?
Das kommt hier aus, sogar aus dem Stadtteil.
Sensationell. Also ich finde es tatsächlich sehr lecker. Also es hat...
Es riecht doch wunderbar. Also das ist leichte Frucht.
Für einen Pilz ist es ganz schön fruchtig. Ich hätte jetzt eher auf dem IPA getippt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Ja.
Ne? Das ist sehr hopfig, sehr... Sogar ein bisschen dry. Dry hopped.
Dry hopped.
Also jetzt haben wir tatsächlich was Englisches wieder. Uhuhu.
Sehr gut.
Also dry,
aber du hast
ja
mit Englisch keine Probleme. Du bist ja, ich habe dir das letzte Mal geschrieben, dann warst du gerade in Schottland. Dann habe ich dir davor geschrieben, dann warst du auch in Schottland.
Ja, mein Englisch ist tatsächlich nicht so wirklich sensationell gut.
Aber wird es besser?
Aber wenn man aus dem Knödel-Außendienst kommt, dann kann man ja...
Ja, ich habe davor Capri Sun verkauft. Das war Englisch.
Oh, Capri Sun.
Krass. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass mein Englisch nahezu, also ich habe es mir komplett selbst beigebracht.
Ja.
Es ist katastrophal schlecht, glaube ich. Aber es reicht, um sämtliche Verhandlungen zu führen, ja. Um 4 Stunden mit irgendwelchen Leuten zu trinken. Und
dann wird es auch wahrscheinlich besser.
Definitiv. Hinten raus wird es besser, weil die dann auch Schwierigkeiten mit der Sprache
das
haben.
Das glaube ich.
Vor allem, der Punkt ist, ich muss das ganz kurz sagen, sonst ist das Ding weg. Wenn du verhandelt hast um Produkte oder irgendwas in Englisch, dann kannst du per Definition verhandlungssicheres Englisch. Das schreiben total viele Leute ja in ihren Lebenslauf rein. Verhandlungssicheres Englisch. Und die meinen halt irgendein Uni-Zert oder irgendeinen blöden Abschluss. Haben noch nie verhandelt in ihrem Leben.
Ja.
Die wissen gar nicht, wie das geht. Aber die können halt gut Englisch. Ja. Und du kannst wirklich verhandlungssicheres Englisch.
Offensichtlich, ja. Na, also es ist wahrscheinlich nicht gut, aber hey.
Ausgezeichnet. Bevor wir weitermachen, ihr Lieben.
Mit Dienstag.
Und bevor wir es vergessen. Wir müssen ein Intro sprechen.
Oh, das Intro.
Sehr gut.
Ach, haben wir noch gar nicht.
Haben wir noch gar nicht. Olli, du darfst.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und ich bin Thilo.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ich sage jetzt schon mal mindestens wahrscheinlich 3.
Ja.
Denn beim letzten Mal hat uns die Technik einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, wir freuen uns sehr. Thilo von The Cask Count ist heute bei uns zum
Ganz herzlich
zweiten
willkommen.
Mal.
Danke, ich freue mich.
Super, super, dass das geklappt hat und sogar super, dass es vor Ort geklappt hat. Mega. Wie kommt's?
War mir absolut wichtig. Also natürlich kommt's erstens, weil wir schon seit 3 Jahren der Meinung sind, dass wir uns mal treffen sollten.
Ja.
Und irgendwie ging's dann immer nicht und dann wollte ich spontan und dann irgendwie doch auch wieder nicht. Und ich habe auch viel zu tun. Es ist ja nun so, dass ich es mittlerweile tatsächlich sogar auch selbstständig mache. Also ich bin jetzt seit 1,5 Stunden bin ich in Leipzig. Nein, seit 1,5 Jahren bin ich jetzt tatsächlich schon sozusagen voll selbstständiger, unabhängiger Abfüller. Und ja, wie es kommt, dass ich in Leipzig bin, ich habe morgen noch ein Online-Tasting mit Simple Sample. Das ist ja nicht so weit weg von hier, ich glaube eine Stunde oder sowas.
Grüße
gehen raus, genau, ich wollte es gerade sagen.
Ja. Also wahrscheinlich ist das Online-Tasting, bevor der Podcast online ist.
Definitiv.
Aber nichtsdestotrotz, Grüße.
Ihr macht das live sozusagen, gestreamt dann?
Ja, wir streamen live.
Dann kommt unser Podcast später, aber man kann sich das dann ja wiederum wahrscheinlich auf YouTube oder so anschauen.
Korrekt.
Im Nachgang, oder?
Korrekt. Und es ist eine total verrückte Geschichte. Ich kann das mal ganz kurz erzählen, was wir da morgen eigentlich verkosten. Ja. Also quasi, wenn ihr es jetzt hört, was wir verkostet haben. und zwar hatte ich...
ein Zeitreisender.
Ja, ich habe mein DeLorean, das ist so ausgesprochen.
Wo ist der geparkt? Ja. Wo ist der geparkt?
Draußen. Nein, ich habe tatsächlich mal überlegt, so, es gibt ja immer diese Idee, dass man Sachen quer verkostet. Ja, den gleichen Stoff in verschiedenen Fässern, gleiche Reifezeit und so weiter und so fort.
Ja.
Also, und das war so der Gedanke. Und es gibt es ja hin und wieder mal, der ein oder andere UA macht das schon mal mit 2, 3 Fässern oder so. Und ich hatte mir einfach mal 6 Sherry-Fässer rausgesucht, also die attraktivsten, die man so kennt. Ne? Also so Palo Cortado, Oloroso,
Moscatel.
PX, Moscatel, genau, Amontillado und Fino. Also es sind ja die einen immer so... rumwabern, sag ich mal, ja?
Ja.
Gibt's ja noch Manzanilla und was weiß ich nicht alles, aber das habe ich jetzt mal nicht dabei gehabt, sondern ich habe jetzt tatsächlich nur diese 6 und dann habe ich noch 2x Virgin Oak. Also das waren alles Octaves.
Oh, oh, oh.
und habe dann einfach verteilt. So, und
du hast
gesagt,
quasi einen Bourbon-Cask genommen und hast.
Nee, das waren schon fast 800 Liter.
800 Liter, okay.
Die ich da insgesamt verteilt hatte. Und ja, und dann ist das dann einfach ein Jahr. Exakt gleiche Reifezeit sozusagen alle. Also der Ursprungsstoff war schon 9 Jahre alt, war ein Teaspoon Highland Blend. Ja, also ist ein Blend, ne? Wenn du Teaspoon, also den Teelöffel reinmachst, ist es automatisch ein Blend. Ne?
Okay, aber ganz kurz, das heißt, diese 800 Liter war nicht aus verschiedenen Fässern, die du dann verschieden getrennt, sondern das war schon durchmischt.
Das war schon durchmischt.
Dadurch das gleiche, dadurch hast du die gleiche Basis für die Nachreifung.
Ganz okay, genau richtig. Cool. Also ich habe im Prinzip so ein IBC gekauft, so ein Plastikkanister. Ja. Da war das gerade frisch reingefüllt aus 6, aus 4 Fässern, 4x200. Ne? Wer rechnen kann, ist klar ein Vorteil. Und dann habe ich es halt verteilt. Und dann tatsächlich am gleichen Tag in die Fässer gekommen und die sind alle am gleichen Tag aus den Fässern wieder rausgekommen in die Flaschen. Und das machen wir morgen, dass wir die 6 Sherry oder beziehungsweise das machen, haben wir da gemacht, als wir quasi, ne, ihr wisst, als wenn ihr das jetzt heute hört. Und ja, das wird sehr
cool. Das finde ich eine sehr coole Sache. Die T- und TNT-Casks hier.
Genau, die machen
haben das
öfter.
Aufgemacht.
Ja.
Und bei denen habe ich mal mir so eine Glenmorangie-Serie unfreiwillig zugelegt, weil ich hatte 2 Fassanteile von den 4 Fassanteilen, die hatten.
Wie, die machen Fassanteile? Kenne ich gar nicht. Was ist das?
Genau, kommen wir nachher auch noch zu. Die hatten Fassanteile von diesen Quarter Casks. Mhm. Und ich habe mir 2 ausgesucht und 4 verschiedene gab es. Mhm. Und dann schrieb mir irgendwann einer von den beiden und sagte, wir wurden bestohlen. Von dem LKW wurde irgendwas von den Paletten geklaut. Und wir haben für dich nur noch einen halben Anteil jeweils.
Ja, okay.
Aber wir würden dir von den anderen Anteilen was geben.
Ah, cool.
Und dadurch hatte ich 4 verschiedene Flaschen. Also ich hatte 4 Pullen.
Ja.
Und die alle verschieden.
Und also so wie ich es quasi gemacht habe, halt nur
genau.
Eben 4.
Ja. Es waren eben nur 4. Und es war halt ein Glenmorangie und es waren aber, glaube ich, 2 Glenmorangie-Fässer, die dann auf, da waren auch doppelt, da waren 2 Oloroso verschiedene und so, aber es waren in Summe, waren es glaube ich, 4 verschiedene Sherry-Fässer, die ich hatte.
Mhm.
Ja, und es war aber auch super cool. Wir haben dann, ich habe so eine Stammtischteilung gemacht und ich habe mit meinem Brüderchen und einem Kumpel, haben wir sozusagen das nochmal so untereinander verkostet. Und das war super spannend. Also von daher, das wird mit Sicherheit sehr, sehr cool morgen.
Ich denke auch, ja. Oder wird cool gewesen sein, wenn ihr es hört.
Genau, es wird cool gewesen sein, wenn wir das alle hören und sehen. Wichtiger Punkt als Info für dich. Mach dir eine Seite auf mit diesen ganzen Sherry-Hintergründen. Da gibt es im Internet 1000 Seiten, wo du mal eben so anskippen kannst hier, Manzanilla, und dann siehst du halt,
Idee,
was
ja.
Genau ist das. Und dann kann man mal zwischendurch so reingucken. Also so, bevor du es verkostet, kannst du dann sagen, hier auf der Hefe, tralala, und hier mit dem und so. Das lockert das so ein bisschen auf. Ne?
Jetzt
so
weißt du, was ich morgen den ganzen Tag eigentlich machen wollte.
Dauert
also schon vorher.
Dauert, wie gesagt, kannst du eben.
Nein,
auch,
ich lese mich da voll ein.
Ich besorge mir auch
alle Sherry-Sorten und verkoste sie morgen noch während des Tages.
Auf der Autofahrt.
Auf der Autofahrt, selbstverständlich.
Ist ja eine Stunde. An der Tanke noch einen 6er-Träger Lustau geholt, Sherry, und dann.
Aber das gibt es ja tatsächlich von Lustau. Tatsächlich gibt es so ein Probierset.
Habe ich mir gerade eins bei Amazon zum Black Friday bestellt, so 3 Flaschen Lustau.
Genau.
0,2 cool. Liter.
Ah. Kann man mal schauen.
So kleine Probiersets.
Ja, cool.
Kleine Sherrys, so Oloroso, 0,2 Liter.
Ja,
muss man ja nicht so eine riesen Pullen da zu Hause haben, trinkt man am Ende eh nicht.
Ja.
Aber das finde ich super cool. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen.
Also ich sage ja immer, wenn man wissen will, wie so ein Sherry überhaupt schmeckt, dann muss man, also beziehungsweise wie das passiert mit dem Fass und dem Whisky, musst du den Sherry kennen. Weil ohne das zu kennen, kannst du halt einfach, also wenn ich zum Beispiel einen Stoff habe und sage, möchte, dass der nussig ist oder der harmoniert halt mit Nussigkeit oder wie auch immer, dann nehme ich halt einen Oloroso.
Genau.
Ja, oder viele wissen zum Beispiel nicht, und das bin ich jetzt wieder so nett, Fino ist ja im Prinzip eigentlich nur, also beziehungsweise andersrum, Oloroso ist ja nur ein umgekippter Fino.
Ja, der ist durchoxidiert.
Genau, der durchoxidiert ist.
Genau.
Und viele denken, dass Oloroso, oder und noch schlimmer, Palo Cortado. Palo Cortado ist doch der kaputte Oloroso, richtig?
Bei Palo Cortado, der ist ich weiß nicht mehr genau, wie es bei Palo Cortado...
Ist nicht der gekippte Oloroso, auf jeden Fall ist es keine Traube.
Nee, das ist...
Ja, aber das sagen viele. Ich hatte das jetzt am letzten Wochenende erst wieder auf einer Messe. Die Aussage von jemandem, der hinterm Stand stand, so hier, und da hat einen gefragt, was ist Palo Cortado? Und er hat gesagt, ja, eine Traubensorte, das weiß man doch. Und ich so,
Das ist nicht so, nein. Weil ja Sherry per se aus gewissen Trauben irgendwie immer gemacht wird.
Ja.
Und Palo Cortado erinnere ich mich auf jeden Fall immer auch sehr, sehr trocken oftmals und so ein bisschen... Ist das salzig? Nee, nicht salzig, so säuerlich sogar.
Ja, doch, schon hat schon.
Ich weiß, es kommt aus Spanien, aus Jerez, es wird aus Trauben gemacht und es lag im Fass.
Das ist korrekt. Absolut
viel,
richtig.
Viel mehr weiß ich nicht.
Und es schmeckt immer anders. Wir müssen vielleicht doch mal ein Cherry-Tasting noch hier machen. Ein Charity-Tasting.
Cherry-Lady.
Ja, aber weil da ist, glaube ich, das ist sehr, ich finde das schon sehr interessant, diese ganzen Unterschiede. Die,
absolut.
Also, aber dann bist du ja erst beim Sherry. Und wenn du dann auch noch anfängst, ich habe mir mal auch so einen Wein-Podcast angehört, wo es um Portwein ging dann. Ja. Diese ganzen verschiedenen Macharten, Kulhita und hast du nicht gesehen bei Portwein, wie das funktioniert, dass die entweder im Fass reifen oder in der Flasche reifen, dann Vintage-Port, wie funktioniert der ganze Spaß und so weiter. Das ist schon verrückt und ich denke, vor allen Dingen, wenn du dich mit Fässern beschäftigst und mit Finishes oder auch den Reifungen allgemein, dann musst du natürlich wissen, ne, wie schmeckt das, wie absolut funktioniert das. Und auf der anderen Seite, glaube ich auch, musst du natürlich dann beim Whisky auch extrem drin sein und wissen, wie verträgt sich jetzt der Lafroy Williamson mit dem Palo Cortado Fass.
Ja. Ja.
Das war ja ausgezeichnet. Ich habe die Flaschen immer noch.
Das war tatsächlich Try and Error. Also es hätte auch zum Error werden können, aber es war zum Glück ein good try.
Ja. Das war wirklich fantastisch. Ich habe immer noch zwei Flaschen zum Glück da.
Ah, sehr gut.
Habe ich mich sehr, sehr gefreut.
Ich habe gestern Abend leer gemacht. Genau diese Abfüllung habe ich
wirklich
gestern. Ja, mein letzter. Hin und wieder trinke ich sogar meine eigenen Sachen. Ich werde übrigens ganz oft gefragt, Thilo, kaufst du dir eigentlich noch Whisky?
Das möchte also ich damit beantworten, natürlich.
Außer im Fass. Und ich muss sagen, natürlich. Aber ich muss ehrlich gestehen, es muss schon ziemlich outstanding sein, dass ich das noch kaufe, weil ich immer sage so, naja, das meiste habe ich ja eh gefühlt selbst. Also was natürlich nicht stimmt. Aber weil ja jedes Fass auch sich anders verhält und jede Abfüllung sich anders verhält. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen mache ich ja auch nichts anders als anderen oder die anderen machen nichts anders als ich. Nur vielleicht unter Umständen mit besseren Fässern oder schlechteren Fässern. Wobei, was ist ein besseres oder schlechteres Fass? Also ich sage ja auch immer, dass die Qualität der Abfüllungen im Allgemeinen unglaublich zugenommen hat in den letzten Jahren. Also nicht der Fässer oder so und auch nicht das, sondern die Qualität der Abfüllungen, also auch der Destillation und so weiter und so fort. Aber ob das jetzt unbedingt so ist, dass man deswegen sagt, es schmeckt besser, das ist noch die Frage. Also wie man destilliert, ist halt sauberer geworden. Was ja die Deutschen immer sagen, von wegen, ja, wir destillieren sauber und die
da
Schotten
sind
schmutzig.
Da sind wir beim Ende der letzten Folge, da ging es nämlich genau darum, dass du von einer Brennerei im Süden Deutschlands am Bodensee ein Sample auf einer Messe bekommen hast und dass dir dann Lohn
zum Glück
wurde.
Und zum Glück hat uns Zoom
verlassen.
Aus der nach exakt drei Stunden aus der Aufnahme geworfen.
Genau. Aber da ging es ja auch darum, dass im Endeffekt die Deutschen natürlich so sauber brennen und bla 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 bla. Und man weiß ja inzwischen, dass gerade das dreckige Nachlaufabtrennung und so weiter, dass das eben für Spaß sorgt auch. Ne?
Ja,
und
ich glaube, dass das die Seele des Whiskys ist halt einfach, wenn man das so nicht ganz so eng sieht. Aber auch das ist halt, deswegen sag ich, und es ist nicht falsch, wenn ich sage, die Qualität ist gestiegen, weil auch die Schotten mittlerweile weniger dreckig brennen oder weniger dreckig arbeiten. Aber ob das jetzt unbedingt für den Geschmack positiv ist, das kann ich so nicht sagen.
Genau.
Aber Fakt ist, wir arbeiten alle gleich. Und deswegen sage ich immer, ich brauche mir im Großen und Ganzen keine Abfüllungen kaufen, die jetzt nicht irgendwie extrem gut sind. Was aber nicht mich davon abhält, doch die ein oder andere mal zu kaufen. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich 5 Flaschen Whisky gekauft.
Okay. Willst du sagen, was es war?
Ja,
darf ich was raten?
Ja, rat mal.
Glenfarclas Family Casks,
wollte ich gerade sagen. Hast du in die Base geguckt?
Es ist tatsächlich so, ich habe dieses Jahr 2 Family Casks gekauft.
Du hast doch letztes Mal erzählt, du bist der große Glenfarclas-Fan.
Ja,
was ich
gut
total fühlen kann, weil das bin ich auch. Ich kaufe nicht so viel Glenfarclas, weil ich irgendwie schon 15 Flaschen zu Hause habe und mir sage, reicht, ich muss mal einen wieder aufmachen. Aber genau.
Und das war ja mein Start eigentlich im Prinzip. Ich habe mir die ersten Family Casks gekauft und wollte wissen, wie sie schmecken. Ich habe mich aber nicht getraut, sie aufzumachen, weil sie so teuer schon. Also schon damals ging sie noch vom Preis her, wo ich angefangen habe.
Wollte ich gerade sagen.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte die aufmachen und aber eine mir immer behalten. Und dann, weil ich die ja sammle. Und dann habe ich immer so 2 oder 3 gekauft und habe die restlichen geteilt so, ne? Also um zu wissen, wie die schmecken. Das heißt, jede Abfüllung, die ich zu Hause stehen habe, ich bin von 1969 bis 2010 bin ich jetzt einmal durch. Mir fehlt allerdings 1970 und 1971. Also wenn jemand hört und sagt, ich habe noch 1971 oder 1970 bei mir im Schrank und ich will die loswerden, bitte kommt zu mir, wir finden eine Lösung, wie wir die Flasche zu mir kriegen können.
Also wer sich den neuen ID3 holen will, den tauscht der Thilo gegen eine Flasche 71er Glenfarclas.
Ja, und also ansonsten habe ich mir noch gekauft einen Diensten. Und zwar gab es in der Brennerei so eine Abfüllung, wo...
Also vor Ort.
vor Ort, genau, ja, wo verschiedenste Jahrgänge drin waren. Das war, ich weiß gar nicht, wie sich diese Serie...
Oh ja, ich weiß, wie der heißt. Dimensions?
Nee. By Century? Nee.
Heißt der Dimensions?
So ähnlich, Dimensions, ja. Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz
so
sicher.
Das sind so 60, 70, 80, 90, das sind aus jedem Jahrzehnt, sind so Destillate drin.
Na, das ist es nicht, aber es gab, aber es, Dimensions könnte es schon sein. Aber da war auf jeden Fall 1977 mit dabei und das ist mein Jahrgang, also mein Geburtsjahrgang. Bam.
Bam. Jetzt gibt es hier die 77er Faust.
Das war die 77er Faust.
Ja, weil hier, Olli auch.
Aber Olli, weil da verrate ich dir jetzt ein Geheimnis. Wird dieser Podcast noch vor Weihnachten ausgestrahlt?
Ja.
Ja.
Sensationell.
Sonntag.
Weil am 24. Dezember geht bei mir im Shop ein 1977er Armagnac online. Pass auf, 0,35 Liter. Rate mal den Preis. Was schätzt du? So 0,35 Liter, 1977, abgefüllt vor 3 Wochen?
77 Euro.
Ja. Was denkst du? Olli, komm.
Ich überlege gerade.
Was wärst du bereit zu zahlen? Komm, hau mal raus.
Ja, bis zum 100er würde ich da schon gehen.
Gott, jetzt wollte ich 66,66 Euro machen.
Das ist doch cool.
Soll ich das machen, oder?
Du? Nee, 77er kostet 77 Euro.
Tilo, ich habe mir von wie heißt das, Valein Tercier oder so? Valein Tercier?
Ja.
Von denen habe ich mir einen 77er Cognac vor 3 oder 4 Jahren geholt für 90 Euro.
Ja.
Vor also, 3, 4 Jahren Cognac, nichts von denen.
Ja.
Oder
ja,
auch Armagnac, nichts gekostet, ne?
Kommt aber jetzt langsam auch. Die merken auch langsam,
dass die sind extrem teuer geworden. Die sind inzwischen extrem teuer.
Und vor allem 1977, sage ich dir noch einen kleinen Funfact nebenbei. 1977 war ein total beschissenes Jahr für Armagnac, weil der Frost sehr früh kam. Das heißt, die haben es nicht geschafft, die Trauben alle zu ernten. Und es gibt nur noch wenige Domains oder Weingüter in Armagnac, die tatsächlich 1977er Fässer haben.
Und 77... Also der 77er kommt am 24.12., schmeißt du den auf den Markt?
Richtig, bei mir nur online im
Online-Shop. Hast du da Geburtstag oder was?
Nee, aber ist ja Weihnachten.
Zu Weihnachten.
Ja, einfach mal so, gönn dir was, weißt du?
Also ich glaube, ich erinnere mich ganz dunkel, aber vor 3 Jahren hat der Tilo auch irgendwas announced. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber da hast du auch in unserem Podcast was announced. Jetzt hat er es wieder getan.
Eine Fassteilung war das damals und die ist durchgelaufen, glaube ich, während wir diesen...
Ich weiß nicht mehr.
Da war doch irgendwas.
Ja, ich glaube, das war so. Sehr gut.
Er hat es wieder getan.
Und ich habe, und jetzt muss ich es wirklich auch noch gestehen, noch eine Flasche dieses Jahr gekauft und das würde jetzt wahrscheinlich jeder, der es hört, sagen, was, das hat er nicht getan. Doch, ich habe von Marco Born vom Brüder Whiskyhaus eine Flasche gekauft, aber die habe ich nicht persönlich gekauft, sondern die habe ich über Strohmänner gekauft, weil soll ja nicht mein Name da auftauchen. Ja, oh, jetzt weiß es jeder, verdammt. Nein, das ist gar nicht so schlimm. Ich finde, Marco übrigens macht tolle Sachen.
Ja.
Das muss ich jetzt auch mal öffentlich so sagen, weil uns immer mal gesagt wurde, wir würden ja gegeneinander arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, Marco ist ein ganz, ganz toller Mensch, der tatsächlich auch wirklich genauso ist wie ich, also vom Herzen her Whisky-Liebhaber, an die Leute, für die Leute da ist und für den Whisky da ist. Und es gab einen Bowmore dieses Jahr bei ihm.
Ja.
Und ich habe gehört, dass es Veilchennoten hat. Und ich liebe diese Bowmores aus den 80er Jahren mit Veilchennote, Mann.
French Whore Perfume.
Ich musste sie haben.
Wirklich?
Aus der Tasteful 8-Reihe.
Ja, ich musste sie haben. Okay. Und da habe ich jemanden eingeschleust ins Tasting, der mir dann eine Flasche gekauft hat.
Sehr gut.
Quatsch, ich hätte Marco natürlich auch anrufen können. Das ist jetzt Blödsinn. Aber es war halt einfach so, ich wusste jemand, der hingeht und habe gesagt, bring mir bitte so eine Flasche mit, ich muss sie haben. Ja.
Sehr gut. Ja, die Veilchennoten, das ist nicht so... Mein Ding, ich mag dann eher so die späteren wieder, ne? Die dann so ab Mitte der 90er, Anfang 2000er, ganz, ganz lecker Bomos.
Ja, die mochte ich dann wieder nicht mehr. Die sind dann schon zu komisch gewesen irgendwie.
Ja, Geschmackssache.
Ja.
Da hast du auch, da gab es ja auch den, ich glaube, 87er Isla Violets.
Ja.
Gab es so eine
Abfüllung. Den fand ich nicht gut.
Aber der soll ja auch extreme Veilchennoten
haben. Ja, für den fand ich auch nicht gut. Der hat noch irgendwelche anderen komischen Noten gehabt.
Okay.
Das war doch... Was war das?
Elixir Distillers.
Oder? Elixir?
Ich glaube, das war... Ja, Elixir Distillers.
Da war das nicht... ist auch wurscht. Kann sein.
Veilchen plus Seife oder sowas sollte das gewesen sein,
glaube ich. Ja, genau.
Sollte seifig gewesen sein.
Ja, nee. Ja, das wird dann schon schwierig. Also wenn es seifig wird...
Wo wir gerade dabei sind,
Gießen wir mal irgendwas ins Glas?
Ach so. Ja, eben. Wir haben ja hier einiges vor.
Also ich meine, wir trinken ja viel Bier die ganze Zeit, aber ansonsten...
Ich habe ja auch so viel mitgebracht heute.
Tilo, was hast du dir denn so vorgestellt für das Line-Up? Du bist ja hier der Herr des Line-Ups heute Abend.
Also wir haben ja einen Crane, wir haben einen Glenelgen, der aus dem Moscatel-Fass kommt. Wir haben einen 13-jährigen Tully aus dem PX-Vollreifung. Wir haben eine Fassprobe. Und wir haben 2 Armagnacs. Jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge. Wollen wir vielleicht mit der Fassprobe anfangen, weil da weiß ich gar nicht, wie die schmeckt. Da ist auch nicht mehr... Ja, das ist ein Tini nicht.
Ja, mach.
Der ist jetzt 12, der wird nächstes Jahr 13 im Februar. Und ich sage mal vor eins vorweg, wenn er gut ist, wenn wir ihn heute für gut befinden, wird der nächstes Jahr am 1.4. rauskommen. In einer neuen Serie, die ich nächstes Jahr bringe.
Okay, wir kommen gleich zur Serie. Sag mir vorher nochmal was über das Thema Fassproben. Wie läuft das? Du hast ein Fass in Schottland,
ja,
und du willst natürlich nicht blind abfüllen, deswegen sagst du, ich möchte es vorher probieren.
Genau.
Was passiert, damit du sozusagen zu deiner Probe kommst? Wie läuft das?
Ist eigentlich relativ einfach. Also, für mich ist es relativ einfach, weil ich habe ja in den verschiedensten Warehouses Accounts. Ja, teil ruhig auf, so wie du lustig bist. Es ist ja eh nicht so viel drin. Ich arbeite in Schottland mit 4 Warehouses zusammen.
Ja.
Und die Fässer, die da liegen, sind dann alle auf meinem Namen. Also tatsächlich übrigens muss man auch wissen, um dass einem das Fass gehört, reicht es nicht, um dieses Fass zu kaufen irgendwie, sondern es muss auch noch auf jemanden übertragen werden, also auf mich in dem Fall.
Also quasi wie beim Haus mit dem Grundbuch.
Genau.
Kaufen, ja, reicht nicht, du musst auch im Grundbuch stehen.
Genau, der Verkäufer, okay, muss sozusagen eine Delivery Order ausstellen, das nennt sich also eine Lieferorder. Und dann, ja, wird das Fass auf einen übertragen und erst dann gehört es mir offiziell. Ja. Und dann, okay, kann ich damit machen, was ich will. Kann es abfüllen oder sonst was machen. Und dann schreibe, okay, ich diesem Warehouse, Achtung Leute, ich hätte ganz gerne eine Probe davon.
Also die Warehäuser sind sozusagen eigenorganisiert mit einem eigenen Warehouse-Management,
genau,
und Leuten, die da rumlaufen, die da aufpassen, die nach Leckage gucken, die Proben mitnehmen und so weiter und so fort. Und
ganz
Sachen,
genau,
zum Bottling bringen, wenn es dann...
Und zwischendurch selbst mal probieren vielleicht, okay, unter Umständen, ohne dass sie es dürfen, aber sie tun es vielleicht sogar.
Ja, okay. Nein,
das will ich niemandem unterstellen.
Sehr vernünftig, ja, okay, verstehe.
Das ist der Angel Share, weil das, genau, sind die alles Engel,
ja,
die da laufen.
Oh, schön gesagt, schön gesagt.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, dann schreibe ich natürlich eine E-Mail von wegen, hey, Achtung, jetzt ist es soweit, ich will aus Fass XY eine Probe. Und dann nehmen die Probe. Das Problem ist allerdings, dass ich nie weiß, aus welchem Bereich des Fasses die Probe genommen wird. Also das ist ja so, wenn du von oben zum Beispiel die Probe entnimmst, also relativ weit oben hast du eine relativ alkohollastige, ja, Probe. Am Optimalfall wäre Mitte und ganz unten hast du relativ wenig Alkohol in der Probe. Also
aber rühren die nicht einmal rum? Also die haben doch immer diese langen, wie heißen die Teile? Valanches,
das geht aber nicht.
Und
weil
dann einmal so.
Ja, das wird nicht funktionieren, weil tatsächlich ist es so, das sind ja Racked Warehouses, also die sind teilweise, ja, 10, 15, ja, Stockwerke,
ja, ja,
hoch.
Ja.
Und dann ist zwischen dem Fass unten, also quasi wo jetzt angenommen mein Fass ist, und dem Fass, was drüber liegt, in dem Regal, vielleicht 10 cm Luft. Also das heißt, man arbeitet da mit Schläuchen. Ja. Man tut da einen Schlauch rein, dann zapft man klassisch an, wie wenn man früher Benzin rausgezogen hat.
Du weißt nie genau, wo der Schlauch liegt, sozusagen,
nein,
weil der sich ja bewegt in dem...
Genau.
Ja, okay.
Und von daher ist es halt einfach so, es kann sein, dass diese Probe jetzt relativ alkoholisch ist und dann sage ich unter Umständen, oh nee, die ist ja noch ganz schön alkoholisch. Aber wenn man den tatsächlich, wenn man es fast geschüttelt hätte, ist es vielleicht sensationell gut. Also deswegen ist da auch relativ viel Glück noch mit dabei oder vermuten, das kommt dann über die Jahre, kommt dann so ein bisschen die Erfahrung, dass du sagst, ja, okay, das wird wahrscheinlich in etwa so sein. Meine Erfahrung ist, dass in 98% aller Fälle die Probe deutlich schlechter war, als das, was hinterher abgefüllt wurde. Aber ich hatte auch schon 2%, wo ich sage, Probe super, Abfüllung so, schade.
Das? Wo wir hier vom Schütteln sprechen, kannst du dir mal die Eckdaten von der Probe rausschütteln?
Ich schüttel mal die Eckdaten raus.
Kannst du es lesen?
Ja, hier ist ein Kreuz auf jeden Fall drauf. Bei
der
Single
ist noch jung, Baujahr 87. Der kann das noch lesen auf der Flasche.
Ja. Also hier ist ein Kreuz gesetzt bei Single Malt Scotch Whisky. Und dann, darf ich die Fassnummer sagen?
Ja.
Achso, das ist die Fassnummer 29471. Es ist Tininic. Und destilliert am 5.9.23, ach halt nein, Sample drawn am 5.9.
Ja.
Genau, 23, destilliert steht gar nicht da, nur 2011, 12 Jahre alt und 54,6 Volumenprozent.
Also ich kann dir sagen, dass der vom 23.02.2011 ist,
okay,
Rotweinfass.
Mhm. Ich hab wegen der Kakophonie jetzt das Fass nicht verstanden. Was war das für ein Fass?
Ein Rotweinfass.
Rotweinfass, okay.
300 Liter Rotweinfass. Bordeaux.
Ah.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein First Fill ist, aber es ist zumindest...
Es ist nicht überschwänglich, also es riecht sehr gut, finde ich.
Und hast du jetzt hier sozusagen einen Bourbonfass gekauft und den dann re-racked oder hast du den direkt als Rotweinfass gekauft?
Ich habe den so gekauft.
Okay.
Und tatsächlich muss ich in dem Augenblick sagen, der Fairness halber, dass ich nicht weiß, ob es ein Finish ist, also ob es quasi erst in das reingekommen ist in dieses Fass oder ob es eine Vollreifung ist. Und das ist halt das Problem. Es gibt zwar Papiere zu jedem Fass, aber die sind teilweise nicht so ganz vollständig. Also es ist entscheidend, es ist immer das letzte Fass, klar. ich versuche, wenn ich das weiß, das immer exakt drauf zu schreiben. Da kommt man bei den nächsten Flaschen, werden wir das dann auch sehen. Da steht ja dann auch mal genau der Tag drauf und so, wie lange das da drin lag.
Ja.
Hier könnte es von der Nase her, würde ich sagen, kann durchaus eine Vollreifung sein.
Ja.
Weil ich so gar keine Bourbon-Noten habe.
Nee. Aber trotzdem, dieses, was du von europäischer Eiche kennst,
ja,
das fehlt mir ein bisschen.
Also ein bisschen Vanillin?
Genau, genau.
Was das aber ja logisch ist.
Ja.
Ist ja Eiche, also Barrique.
Absolut.
Vielleicht
absolut.
Ist Barrique, wobei...
Aber es kann ja auch sein, die Weinmacher nutzen ja auch in Europa amerikanische Eiche. Das
absolut.
Kann ja durchaus auch sein.
Ja. Ja. Ja, vor allem, warum nimmt man sie heute? Weil viele Weintrinker gar keine Tannine mehr haben wollen. Die wollen nicht mehr diese Bitterkeit haben.
Genau.
Und deswegen nimmt man heute tatsächlich auch in Europa hauptsächlich, weil es gibt ja auch kaum noch Barrique-Eichen, das muss man auch nicht vergessen. Die Wälder, wo Barrique-Eichen stehen, sind ja wirklich deutlich dezimiert worden.
Ja.
Und also mir gefällt die Nase sehr. Ich glaube, das ist eher ein Sample von der besseren Seite.
Ich glaube,
das ist gut rausgezogen. Wenn es jetzt, also wenn es das auch noch in schlecht gibt, denke ich mir, kann jetzt nicht der Schlechte sein vom Guten. Ich finde, der hat eine unheimlich betörende Nase.
Ja.
Der ist sowohl so ein bisschen blumig, sehr, 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 sehr fruchtig, süß. Und der hat so eine Amaretto-Mandel-Marzipan-Note, die ich total gut finde.
Ja.
Die gefällt mir total.
Absolut.
Das ist ein richtiger Weihnachtlich. Ja, weihnachtlich.
Also, ich sag mal so, wenn das wirklich so ist, wie ich erst gesagt habe, dass in 98% der Fälle hinterher das, was in der Flasche ist, besser ist, dann gefällt mir zumindest, wird es schon mal definitiv ein Nasenwhisky.
Ja. Meine Frage ist jetzt, wenn das wirklich rauskommt und wir besprechen das jetzt hier, können wir dann auf die Flasche Approved by Dram Good draufschreiben?
Ich könnte ja tatsächlich so einen kleinen...
So ein Badge, genau, so einen kleinen Badge.
So einen kleinen Aufkleber, weißt du, den ich dann noch so extra...
Ja.
Good approved.
Ja. Genau. Ja, dann schicke ich demnächst nur noch Probenzeug. Aber mir war wichtig, dass wir das heute mal zusammen verkosten, weil...
Super.
Nein, finde ich eine super schöne Idee. Oh. Und wir sind ja an sowas auch nicht so oft dran, dass wir sozusagen da Fassproben haben, die jetzt wiederum in irgendeinen Prozess reinlaufen. Ne? Sondern oft verkosten wir halt Flaschen, die abgefüllt worden sind. Klar haben wir auch mal, wir haben ein eigenes Fass. Wir waren bei Thü Whisky, waren wir in so einem Tasting-Panel quasi drin, wo dann so eine Abfüllung raus entstanden ist und so. Aber... Das ist ja sehr selten und das ist natürlich finden wir toll, das ist eine große Ehre für uns, dass wir da an deinem Selektionsprozess teilhaben dürfen.
Sehr gern. Dann würde ich sagen, Slange, oder?
Slange, wa?
Slange. Wie viel Prozent?
54.
54?
Ja, 54.
Das finde ich gut.
6.
Das finde ich gut.
Na dann, sag ich mal.
Ist eine schöne Stärke. Ja, und na, du hast gerade gesagt, relativ selten, aber einmal, Tilo, du hast mir, als es um den Williamson ging, aus dem Palo Cortado-Fass, hast du mir ein Zwischensample zugeschickt. Da war der gerade auf dem Weg, hast du den gerade umgefüllt ins Palo Cortado-Fass.
Ja.
Und nach einem Jahr hast du ein Sample gezogen und da hast du mir den Rest, also nachdem du das Sample probiert hast, hast du mir den Rest mal zugeschickt gehabt.
Echt?
Und da war der schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Von daher, da habe ich mich sehr gefreut. Danke nochmal.
Was haben wir jetzt? Im Mund? Er hat schon Kraft.
Der scheppert schon ganz schön rein, ist allerdings auch mein... Nee, ist gar nicht mein erster Whisky, ist mein zweiter Whisky heute.
Oh, aber der hat gut. Oh, der hat aber Fett Eiche im Abgang. Also jetzt nicht fett, sondern der ist schön astringierend, finde ich. Der macht trocken.
Also wenn der Schärfebums weg ist, finde ich den total gut.
Ja. Die Frage ist, kommt jetzt die Schärfe durch das Fass oder kommt die Schärfe durch den Alkohol?
Ich glaube, der ist schon nicht durchs Fass.
Ich würde sagen, das ist der Alkohol.
Ja.
Meinst du, ist das Fass?
Nee, ich habe gesagt, nicht durchs Fass. Ich würde sagen, das ist schon, der puncht ja von vorne, aber es ist nicht so, dass es unangenehm ist.
Jetzt finde ich, riecht er sogar noch mal besser.
Aber mit dem zweiten Schluck ist die Schärfe komplett weg.
Ich wollte gerade, das ist immer so, ich höre nie auf den ersten.
Sag mal, Tilo, du füllst ja nur Fassstärken ab, ne? Du machst ja keine Trinkstärken, ne?
Nein. Also es stimmt nicht ganz, ich habe tatsächlich einmal 47,7 gemacht. Ich hatte dann mal überlegt, das ist so eine Serie mit 47,7er. Also wenn ich eine Trinkstärke mache, dass meine Trinkstärke 47,7 wird. Jetzt könnte man natürlich überlegen, warum 47,7?
Na, weil 7,7.
Da ist die 7 mit drin.
Die 77 mit drin, richtig. Aber ich hatte ganz, ganz ursprünglich mal so eine Abfüllreihe im Kopf gehabt, die so ein bisschen, ich komme ja tatsächlich aus dem Punkrock, ganz, ganz ursprünglich mal. Und 1977 hat The Clash, und zwar im April, ihr erstes Album rausgebracht. Das war also 4,77.
Ah, verdammt.
Und das sollte eigentlich, das Ganze sollte Punked oder wie auch immer sich nennt, diese Serie. Und, aber dann kam ziemlich kurz danach Artback mit seinem Hardcore. Und dann stand da irgendwas auch mit Punk drauf und so. Und dann habe ich gesagt, ja. nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Und wenn man Punk jetzt so ausschlachtet, dann habe ich auch keine Lust mehr drauf.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also ich finde, beim zweiten ist der Alkoholpunch längst nicht mehr so stark. Da ist er deutlich entspannter.
Mhm. Ja, total.
Aber dafür geht die Eiche für mich jetzt mehr nach vorne
ja.
im zweiten. Ne?
Ja, schiebt ganz schön. Und bleibt, aber ich muss sagen, bleibt lange. Und was du am Ende hast und was auch relativ lange am Gaumen bleibt, ist tatsächlich so eine dunkle Bärennote. Also so richtig dunkel eingekochtes, würziges Pflaumenmus bleibt dauerhaft am Gaumen hängen gerade bei mir. Das ist total verrückt.
Aber nimm jetzt mal, du hast es gerade getan, ein bisschen Wasser.
Ich habe ein bisschen Wasser reingemacht, genau.
Und jetzt kommt da eine unglaubliche Süße, finde ich.
Ich habe noch nicht was getrunken.
Unglaubliche Süße in der Nase. Und das Problem ist immer bei Weinreifung
die Nase ist
natürlich
jetzt super gut.
Ist natürlich Wasser oft tödlich, also zerstört einfach diesen Whisky.
Ist das so?
Also ich habe das ganz oft gehabt, ja. Also okay. Wein ist schwierig, vor allem noch viel schlimmer als Portwein und Reifung mit Wasser. Könnte unter Umständen aber richtig fies werden. Ja, also sehr holzig.
Ein bisschen zittrig ja jetzt auf einmal auch. Also für mich kommt jetzt so ein bisschen Zitrusnoten ein bisschen raus.
Der eine Tropfen Wasser macht ihn unglaublich süß, finde ich. Aber natürlich
und nimmt aber auch dieses Fass ein bisschen raus, ne?
Ja.
Also.
Schwierig.
Ich
aber was
jetzt
soll
sagen,
hier noch passieren?
Ich würde sagen, du machst jetzt so eine Apfelreihe mit 48% auf oder 47,7 und packst den da rein.
Ja.
Frage ist, was soll noch passieren? Also wenn ihr jetzt angenommen, ihr würdet jetzt dieses Fass haben, das wäre jetzt euer Fass.
Ja.
Was würdet ihr denken oder wie könntet ihr euch vorstellen, könnte sich dieser Whisky noch entwickeln, wenn ihr ihn länger liegen lassen würdet?
Wir haben unser Fassprojekt gemacht. Unser Whisky hat auch relativ häufig so ähnlich geschmeckt. Der war relativ scharf und hatte auch so einen Anklang, diese Aromen. Und was dann passiert ist, es wurde Winter. Das heißt, Fass hat wieder zugemacht, Whisky ging wieder rein und für die Zeit der kalten Jahreszeit hat der dann nochmal in sich tatsächlich richtig gereift, weil Fassporen zu, nicht mehr so viel Holzeinfluss und dann war der im nächsten Frühjahr auf einmal ganz anders.
Ja.
Von daher, ich habe es auch, wenn das tatsächlich auch ein Rotweinfass ist, was eventuell aus amerikanischer Weißeiche ist, dann wäre ich da relativ entspannt.
Ja, bin ich auch tatsächlich.
Und wenn das fürs nächste Frühjahr gedacht ist, ich weiß nicht, ob wann du den Bottling-Auftrag, den musst du jetzt wahrscheinlich auch zeitnah geben dann oder hast schon?
Ja, also ich muss sagen, vom Gefühl her, also aus der Erfahrung heraus, kann ich den wahrscheinlich ruhigen Gewissens tatsächlich abfüllen, weil ich glaube, dass dieser Alkoholpunch gar nicht mehr so stark dann sein wird.
Ja.
Und ich verrate euch ein Geheimnis, die Alkoholstärken, die da draufstehen, die stimmen in der Regel nicht, weil die jagen das durch so ein Gerät durch. Und da sind Abweichungen von bis zu 3% möglich.
Mhm.
Also für die Proben. Und es kann tatsächlich sein, dass der jetzt...
Ich habe sich bei Konrad so einen Alkoholtester gekauft.
Ja,
also
das kann
die coolen Autofahrer heute machen.
Ja, genau. Ah. Also es könnte sein, dass der theoretisch 57%, kann aber auch sein, dass der 51%
sehr gut.
Hat.
Ja.
Und,
war ich zu laut?
Aus der Erfahrung heraus weiß ich, der wird 57% haben, so wie der jetzt ist. Vielleicht 56.
Kann schon sein.
Würde mich aber auch nicht wundern, wenn der jetzt 52 hätte.
Mhm.
Also deswegen ist es immer so eine Wundertüte und ich glaube tatsächlich, dass der Alkohol, meiner Meinung nach, da passiert schon noch was über den Winter.
Ich muss sagen, überhaupt nicht negativ. Der erste Schluck finde ich bei einem fast starken Whisky, was der erste Whisky an einem Abend ist, der ist immer unangenehm.
Der darf
und da,
punchen.
Das kann von mir aus auch ein 77er Artback Original abgefüllt sein.
Ja.
Das ist auch unangenehm, der erste Schluck.
Absolut.
Weil einfach deine Mundschleimhaut nicht dran gewöhnt ist in dem Moment und ich höre immer, das sage ich auch, keine Ahnung, in Tastings, hört nicht auf den ersten Schluck Whisky am Abend, sondern, oder schmeckt nicht beim ersten Schluck hin, sondern beim zweiten. Und beim zweiten Schluck war es deutlich angenehmer. Mit Wasser war es wirklich, wie du auch gesagt hast, nochmal süßer. Der hat für mich in der Nase mit Wasser auch nochmal so ein paar zitrische Noten obendrauf bekommen. Und insgesamt super. Also, Schmackofatz.
Graham Good approved.
Aber ja, was ich verrückt finde, ist tatsächlich auch fürs Alter, 12 Jahre alt, und der bleibt und bleibt und bleibt. Das liegt auf jeden Fall am Fass.
Bleibt auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ich habe einen Schluck Pilz getrunken und ich habe den immer noch mehr im Mund als das Pilz.
Und das ist eigentlich schon gut.
Ja.
Ja, also man hat schon relativ viel Eichenwürze. Definitiv, aber ich liebe das.
Oh, da hat aber jemand... Bisschen viel Grappa im Glas hier.
Ja, aber ich liebe das tatsächlich. Ja. Ich mag
Olli und ich sind ja auch Eichenmänner.
Nein, ich meine nicht den Grappa, sondern ich liebe, wenn es adstringierend ist.
Ich sag ja, wir sind auch Eichenmänner.
Nein, wir haben hier, wir kosten hier so aus Grappa-Gläsern heute Abend, weil die es hier in der Bar gibt. Und ich habe gerade jetzt eine Runde Wasser für die Gläser spendiert zum Ausspülen und habe Tilos Glas etwas voll gemacht und deswegen ist es hier die harte Grappa-Runde gerade gewesen.
Hört man eigentlich die Hintergrundgeräusche hinterher?
Man hört die leise.
Super. Ah. Das ist super. Das ist wirklich diese Bar-Atmosphäre.
Da merken die gar nicht, wie voll das hier eigentlich ist, dass die um uns herum schreien und so. Und
also die Leute hören so ein Grundrauschen, die hören so ein bisschen Musik ganz leise im Hintergrund. Mhm. Aber selbst wenn ich jetzt hier so weggehe, wie ich das jetzt gerade mache, dann wird es sehr leise.
Ah ja.
Jetzt kriegt der Tilo auch mal einen Kopfhörer, damit er auch
mitbekommt, was hier los ist. Jetzt hörst du quasi wie wir und alle klingen, deswegen...
Jetzt höre ich auch endlich den Tim.
Ja, weil der redet die ganze Zeit, der ist so nah am Mikro, deswegen muss er so leise reden, dass wir ihn nicht verstehen.
Haben wir nicht zwei Kopfhörer?
Ja, haben wir.
Haben wir.
Ja, ja, haben wir da. Kannst du ruhig auflassen, wenn du willst.
Ja. Also dann würde ich tatsächlich, weil ich bin ja grundsätzlich an... hört man mich jetzt, wenn ich mich so selber höre, immer noch laut?
Wenn du redest, höre ich dich.
Das Witzige ist, du redest jetzt automatisch leiser.
Ja, eben, genau. Das ist die Frage, die ich mal...
Ich schreie immer rum.
Wenn ich so mache, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist tatsächlich so, ich höre ja auch nicht so gut. Frag mal meine Frau die Arme.
Ja, der Punkt ist, meine Frau sagt auch, ich höre nicht gut. Aber der Punkt ist, warum man einen Kopfhörer beim Podcast braucht. Du kriegst nicht mit, wenn du nicht gleichzeitig über Kopfhörer mithörst, ob du wirklich gut aufnimmst, ob du Störgeräusche hast, ob es Interferenzen gibt, ein Kabelknacker, irgendwas. Ob ich jetzt die ganze Zeit mich zu weit zurücklehne, weil ich irgendwie gemütlich werde und dann hört man die ganze Zeit
nicht mehr. Da bist du
kriegst
weg.
Du halt nicht mit, ne? Ja, wenn du aber den Kopfhörer aufhast, kriegst du das sofort mit, dann kann der Tim mir gleich ein Zeichen geben, Olli, schrei nicht so, Olli, komm näher ran.
Genau.
Sprich bitte deutlich, du lallst schon. Oder
achso, ihr seid Tim und Olli, jetzt weiß ich es auch.
Ja.
Ach ja, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt.
Hörst du unseren Podcast eigentlich noch?
Selbstverständlich. Ich habe jetzt heute, während der Fahrt hierher, dieses Ding...
Nochmal schnell 10 Folgen gehört.
Four Roses gehört, dieses Four Roses Ding. Und ich habe, wo Tim diesen komischen Shaker geshakt hat, dann habe ich so gedacht, wer trinkt sowas?
Das ist geil.
Ich komme mit sowas nicht klar. Also ich mag, ich bin Scotchman. Also, ne?
Ich trinke alles.
Aber ich wollte gerade sagen,
Du trinkst sogar Tequila. Selbst diese Folge habe ich gehört, obwohl ich mich Tequila. Du erinnerst dich, ich hatte bei Simple Sample mal diesen.
Ja, wir haben vorher drüber geredet.
Ich bin ja in eure Notes reingeschleppt. Da habe ich ja ein bisschen kommentiert.
Aber ich war ja gar nicht geplant. Ich war ja ganz überraschend da. Und ich habe die Jungs meinten so, wie du bist in der Gegend. Ich war irgendwie in der Gegend gewesen. Ja. Und dann habe ich gesagt so, der meinte dann hier, komm doch vorbei, Tequila. Und ich so, ich habe gar keine Ahnung von Tequila. Ich habe nur nie Tequila, also nie richtig guten Tequila getrunken.
War auch keiner.
Nee, also wobei doch, da war einer, der war richtig lecker dazwischen. Aber muss sagen, hatte mich total überrascht. Und ich habe mir jetzt keine Flasche Tequila gekauft, deswegen.
Alles gut. Also... Was ihr da verkostet habt, und das meine ich gar nicht böse, das weiß man vielleicht auch einfach nicht, wenn man sich damit nicht tiefer beschäftigt, war halt sowas wie so ein total designtes, gesüßtes Produkt für den amerikanischen Markt. Hm. Ne, also der meiste Stoff von Mexiko geht in die USA und die wollen Mezcal ganz rauchig haben und Tequila ganz süß.
Ja, okay.
Deswegen schmeißt man da Zuckersirup, hier Eichenextrakt, Glycerin, damit das schön cremig ist. Man darf da bis zu 1% von dem Volumen von der Flasche davon auffüllen mit Zusatzstoffen.
Ach, was für auf.
Und das musst du, und du musst es erst über 1% deklarieren.
Ach was.
Und ihr habt damals, ich weiß noch genau, ihr habt Cenote probiert.
Ja.
So hieß der Tequila, die ersten 4 Flaschen, glaube ich. Und der ist besonders für Panscherei bekannt.
Ah, gut zu wissen.
Schade, schade.
Aber die Flaschen sahen gut aus.
Oh, habe ich jetzt wie gucke ich denn? Ich habe gerade ein Foto von uns gemacht. Warte mal, ich muss das nochmal, das ist ja doof hier.
Nochmal die Linse putzen ordentlich, sehr gut.
Warte mal, ich muss mal schauen, wie das hier funktioniert. Ah, jetzt, so funktioniert.
Wir können
jetzt
das alles rausschneiden im Notfall.
So, ne, da schneidet man nichts, das wird hier eisenhart durchgezogen.
Das ist bei der Musik auch immer ein bisschen schwierig, wenn da so der Takt hoppelt.
Nee, also das wird nichts
hier. Ah, stimmt, egal. Wir können gar nicht schneiden heute, das wird ein One-Take.
One-Take.
Ihr dürft auch keine schmutzigen Witze reißen, weil sonst muss ich wieder anklicken,
ja, gut,
Explicit Lyrics.
Das können wir dann noch rausmachen, aber...
Doch, ganz am Anfang hatte ich, glaube ich, einen schmutzigen Witz. Ich weiß nicht, ob du das schon aufgenommen hast.
Nee, da haben wir nicht aufgenommen.
Wo wir Gott zwischen Ständern und Gendern.
Ja, genau, da war irgendwas. Ja, oh mein Gott, auf dich komme ich auch noch. Aber tatsächlich ziehen wir das durch. Wie viele Stunden haben wir eigentlich jetzt mal tatsächlich? Hört es nach 3 Stunden wieder auf, oder...
Nein. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir uns ja virtuell getroffen.
Das war ja noch Corona-Zeit.
Wir haben die Zoom-Software genutzt.
Ah, ja, genau.
Und diese Zoom-Software, da hab ich einen Firmen-Account. Und diese Firmen-Edition, die hat wir haben das ja nie vorher probiert. Also, aber nach 3 Stunden stoppt die Aufnahme automatisch.
Ja.
Und wir haben das nicht mitgekriegt. Der hat nicht gesagt, Aufnahme beendet, sondern es hat einfach nicht mehr aufgenommen.
Es hat einfach nicht weitergezählt.
Also wahrscheinlich war in dieser Firmenedition, die Firma gekauft hat, wofür ich diesen Account hatte, war eine Begrenzung in der Aufnahmedauer drin, weil es muss da für jeden Quatsch immer irgendwie Geld bezahlen.
Ja, verstehe.
Und da haben die bestimmt gesagt, ja, länger als 3 Stunden braucht keiner aufnehmen. Da fallen die Leute ja tot um. Da kannst du, also
ja, das ist ja auch eigentlich für Meetings gedacht. Und genau. Wer macht denn ein 3-Stunden-Meeting?
Beziehungsweise macht nie Stopps dazwischen.
Genau.
Ja, das stimmt natürlich.
Genau.
Klar.
Und ich glaube, deswegen war das. Nee, heute haben wir so viel Zeit, wie die SD-Karte Platz hat. Und ich glaube, wir waren vorhin noch bei 4 Stunden 60.
Das schaffen wir davor.
Das war irgendwie nicht sowas. 4 Stunden 50.
Also was war eigentlich der längste Podcast, den ihr mal hattet?
Da war so ein Typ da, der hat damals noch für eine Firma gearbeitet, die hat Knödel vertrieben.
Oh Gott.
Ich glaube auch.
Okay, also halte ich sozusagen im Guinness-Buch der Rekorde für den längsten Podcast bei euch.
Eindeutig.
Ja. Aber das ist kein Problem.
Ja, ich fürchte, das ist heute schon. Guck mal, wir sind ja, oh Gott, wir haben noch gerade mal.
Aber du musst ja den Rekord ja auch mit deinem Vogel teilen, das heißt, das ist ja auch nur ein halber, weil der hat ja mit durchgehalten die ganze Zeit.
Stimmt, ja, da war was, ja.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Aber immer so im Hintergrund war, manchmal ist der Vogel so abgegangen und dann hat der Thilo immer gesagt, holt mal den Vogel hier raus. Irgendwie hast du den Familie gerufen.
Ja, genau, da war was. Aber man muss ja auch sagen,
holt mal den Vogel hier raus.
Man muss ja auch sagen, man muss ja auch viele Informationen hier reinpacken. Ja, also es ist ja, wir müssen ja auch mal, ich muss ja auch mal Fachwissen weitergeben, ne?
Also es ist ja so, du hast ja eine Außendienstkarriere hinter dir, eine längere, ne? Das heißt, du bist quasi ein Berufsschwätzer, nicht nur ein Berufskraftfahrer, sondern auch ein Berufsschwätzer. So,
ja.
Ich bin ja das Gleiche, von daher kann ich das gut nachvollziehen.
Ich bin Lehrer, was willst du von mir?
Ich sehe das gar nicht als Beleidigung. Ne? Und so extrovertierte Menschen mit Sendungsbewusstsein und einer Schwäche dafür, viel zu reden, die sind in Podcasts immer sehr willkommen.
Die
dürfen immer viel sprechen und deswegen ist es auch gut und deswegen dauert es halt auch manchmal. Also ich glaube, wir hatten das noch nie, weil aus irgendeinem Grund, ob virtuell oder in Persona, die Leute mit uns gern schnacken. Deswegen hatten wir noch nie diese Stille, wo keiner was weiß, was sagt, was macht. Und wir hatten eigentlich immer launige Runden, je nach Typ natürlich unterschiedlich. Aber du hast sie alle in ihre Schranken verwiesen mit deinen 3 Stunden Extended.
Bin ich irgendwie auch Profi für. Also ich habe es tatsächlich auch schon geschafft und mache ganz oft, oder na, ganz oft auch nicht zum Glück. Ich bin ja eher so ein Live-Mensch. Also ich bin ganz gern so in echt bei Menschen. Deswegen bin ich auch heute hier. Weil ich mag dieses virtuell, also mag schon virtuell, wenn man mich sieht oder so. Aber ich mag das einfach nicht, mit jemandem sprechen, der nicht im gleichen Raum ist wie ich.
Es ging ja aber auch damals nicht anders.
Nein, ja. Das ging ja.
Du hast ja selber damals gesagt, ey, ich habe Zeit, ich sitze auch zu Hause.
Ja.
Ich darf, die Firmen wollen mich nicht sehen.
Ja.
Ne, deswegen habe ich Kurzarbeit hattest du, glaube ich, und
genau, ja.
Irgendwas, ne? Und warst viel zu Hause im Homeoffice oder so. Und da hattest du ja auch Zeit. Das war ja, wir saßen ja alle zu Hause rum.
Das war ja eigentlich gut im Prinzip, weil das war eigentlich so der Start. Deswegen hatte ich auf einmal Zeit, um solche Sachen zu machen, wie mit Whisky rum zu experimentieren, also quasi in Schottland. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, ich mag das halt ganz gern, solche Podcasts zu machen, oder nicht so Podcasts, sondern Podcast ist ja, gibt es ja nur einen einzigen in Deutschland, der richtig, richtig, richtig gut ist. Deswegen,
welchen denn?
Naja, wie heißt denn der? Warte mal. Ach, du hast es auf deinem T-Shirt stehen. Pullover. Trump Good.
Vielen Dank.
Ah, das war übrigens ganz witzig. Ich bin heute im Hotel angekommen hier in Leipzig und hinter der Rezeption. Ah, Sie sind ja bei uns, muss dazu sagen, dadurch, dass ich viel in Hotels bin, kriege ich natürlich auch dementsprechend gewisse Stati. Also da, ich bin Diamond-User bei Best Western.
Okay.
Weil ich wahrscheinlich, also das habe ich einmal, habe ich das gekriegt. Vor 6 Jahren und du verlierst diesen Status nicht mehr. Also es ist quasi der höchste Status. Du verlierst diesen Status nicht mehr, wenn du wenigstens einmal im Jahr bei Best Western übernachtest. Das heißt, ich bin jetzt für immer Diamond.
Ich bin Gold bei Hilton.
Hat die Außendienstler unter sich, geil.
Ja, und da bin ich halt so angekommen.
Das ist richtig, wenn man viel travelt, ja.
Und dann sagt er so, ja, Sie sind ja hier Dingsterbumser, wie heißt Diamond, wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, was hilft mir das jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, dann mache ich Ihnen jetzt einen Cocktail. So richtig schön, so mit Alkohol und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, nee, bitte nicht. Und dann sagt er, ja, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich heute noch ganz viel trinken muss. mir so, ja, wie, Sie müssen heute noch viel trinken. Ich sage, ja, ich bin beruflich hier, ich trinke beruflich. Und dann hat er so, ja, dann haben wir es ein bisschen unterhalten und dann so, ja, interessant. Und dann, ja, welcher Podcast das denn wäre, habe ich ihm gesagt, und Tram gut. Und er so, ja, den hat er schon mal gehört. Und dann sage ich, ja, das ist wie schon mal gehört. Da sagt er, ja, den hätte er schon mal gehört. Ja, das ist er aber nicht. Also sind das Leipziger? Und dann sage ich, naja, nee, ich glaube, der eine ist kein richtiger Leipziger. Und bei dem anderen weiß ich es nicht genau. Also bei dir, weißt du, kommst du irgendwo aus Osnabrück oder so. Das hast du,
wir sind ja beide keine Leipziger, aber sagen, wir wohnen ja lange schon hier. Also ich fühle mich als Leipziger. Jetzt, ja. Jetzt hier mal ganz zu staten für unsere Fans, ich bin Leipziger.
Ich auch.
Und der Tim, glaube ich, auch.
Ja, definitiv.
Ja,
unbedingt.
Ist ja auch nichts
gegen... Meine Frau ist Leipzigerin, meine Kinder sind gebürtige Leipziger sogar.
Ja. Nichts gegen Einzelgänger.
Also das macht mich quasi zu einem ziemlichen fetten Leipziger, würde
ich sagen. Es gibt Schlimmeres. Also man könnte zum Beispiel Kölner sein. Nee, ich mag Köln tatsächlich. Man muss sagen, ich bin ja Düsseldorfer eigentlich so vom Herzen.
Ich wollte gerade auch sagen, wer so zwischen Stuttgart und Ulm wohnt, der sollte eigentlich da nicht so...
Ja, also Schwabe Ländle. Das Ländle, wie es halt ist, ne, ist ein wenig anders da, gell?
Gell?
Das sage ich tatsächlich immer wieder, gell?
Aber das ist ja auch bei uns so. Also Gelle ist ja quasi sächsisch-thüringisch. Gell und Gelle ist ungefähr, da ist ja nicht viel dazwischen. Von daher?
Nee.
Das hast du mitgenommen, oder?
Ja.
Ich find das total obskur, dass ihr Schwaben immer so gern verniedlicht.
Wieso ihr Schwaben? Ich bin ja kein Schwabe. Ich bin ja Sachse.
Ja.
Die Schwaben, ich weiß, was du meinst. Du meinst zum Beispiel das Käschle.
Genau, und die sagen nicht Schnapperle, die sagen Schnäpperle.
Schnäpperle.
Das Schnäpperle.
Ja, oder das Lädele.
Das Lädele.
Aber, und das ist tatsächlich nur in Schwaben so, jetzt bringe ich natürlich wieder meinen klassischen Schwaben-Gag. Überall in Deutschland heißen diese Gästezimmer, also wenn du irgendwie Hotel oder so, Gästezimmer oder so.
Ja.
Und in Schwaben heißen die Fremdenzimmer, sodass du gleich weißt, hey, du bist Fremder.
Verpiss dich, du hast nichts zu suchen hier.
Du bist kein Gast, du bist Fremder. So, zack. Und das ist so, in Schwaben tatsächlich heißen die immer Fremdenzimmer und in überall anders heißen die Gästezimmer. Also, ja.
Also ich kenne in Heilbronn einen Griechen, der ist wirklich Grieche durch und durch. Der trinkt Uso am Wochenende und sonst was und der sagt auch Schnäpperle, seitdem der seit 20 Jahren in Heilbronn wohnt.
Aber
der ist ja so angekommen, der mit mir redet er Hochdeutsch, aber sobald der andere Schwaben trifft, fällt der in so einen Sprechen und sagt, Leute, das ist ja unhöflich, wenn ihr so redet, wenn ich dabei stehe. Ja, weil das verstehst du die immer nicht mehr. Münchner sind da genauso, ne?
Ja.
Wenn du drei Münchner auf einem Haufen, dann...
Aber Münchner sind ja auch keine Bayern.
Denkst
Münchner
du auch,
sind
die Münchner. Reden italienisch, ne? Also vom,
ja, das stimmt, ja.
Also von der Fremdheit der Sprache so, ne? Sind die auch weg.
Ja, aber mir passiert das tatsächlich dadurch, dass ich ja schon viel in Deutschland gelebt habe, in unterschiedlichen Regionen. Ich habe ja auch viele Jahre im Rheinland gelebt. Ich schmeiße ziemlich viel zusammen. Also ich habe auch Watt und Dat und überhaupt und Gelder und...
Das ist eigentlich ganz geil. So eine Melange.
Ja, tatsächlich. Aber man hört noch so ein bisschen Premium, das Sächsisch.
Premium Blend.
Ich wollte gerade sagen, Premium Blend.
No, wenn ich will, könnte ich schon auch Sächsisch reden, gell? Aber das ist ja dann auch nicht schön.
Das kann ich zum Beispiel nicht so gut. Was haben wir denn hier im Glas?
Ja, jetzt ist es ein Glen Elgin. No.
Gelle?
Glen Elgin. Nee, ich weiß nicht. Das ist übrigens.
Ich kann das nicht lesen.
Ich glaube mit G.
Ich finde das immer sehr witzig.
Glen Elgin.
Ich finde
also immer Glen sehr Elgin kann ich lesen, aber ich kann nicht lesen, was für ein Fass oder Prozent.
Ich sage immer, sprichst aus, wie du willst.
Ja.
Also wenn du Glen Elgin sagen willst, sag Glen Elgin oder Elgin. Weil, und das erzähle ich immer bei Tastings, das ist immer so eine meiner Lieblingsgeschichten, die erzähle ich immer, weil die Leute immer sagen, ja, wie wird es denn ausgesprochen? Und ich sage immer, sprecht's aus, wie ihr denkt, dass es richtig ist. Weil.
Finde ich genau richtig.
Weil, fragt mal vor Ort. Die Leute, die dort leben, die wissen es, also die sprechen es auch aus, wie sie wollen.
Genau, das habe ich bei Aberlauer gemerkt. Da waren wir irgendwie in der Space Site, da haben die Aberlauer gesagt. Dann waren wir irgendwo oben, North Coast 500, da haben die Aberlauer gesagt.
Ja. Und, aber wie ist es mit A, so Aber?
Ja.
Das könnte auch Ever.
Aberlauer.
Stimmt, Aberlauer. Genau, gibt es auch noch. Also überall, und Bruchladdi brauchen wir überhaupt nicht anfangen.
Ja, oder hier im Saarland, Lagavulin sagen sie, Lagavulin.
La Javoulon,
La Foire.
Solange es aber nicht Lavagulin ist, ist alles in Ordnung.
Lavaguli.
Da gab es ja mal diesen Typen, der einen YouTube-Kanal gestartet hat und hat straightforward für 15 Minuten über Lavagulin 16 gesprochen.
Der wahrscheinlich auch komplett auf Eiler gereift ist, oder?
Das hat mir so leid getan. Oh, erstes YouTube-Video, sich
der
da versucht.
Der hätte lieber ein Video über Joints machen sollen oder so wahrscheinlich.
Weiß ich nicht, aber der hat mir so leid getan.
Oh. Gibt es diesen Stream noch? Oder?
Das weiß ich nicht, ich habe ihn nicht weiter verfolgt. Danach war für mich Ende.
War nicht friendly Mr. Z oder so. Sascha, ich grüße dich hiermit.
Ich hab ein sehr, sehr kritisches Verhältnis zu Glenn Elgin. Ich finde die Originalabfüllung, die es gibt, die finde ich schrecklich.
Ja, sind es auch. Ich finde die auch nicht gut.
Absolut schrecklich. Und ich hab selber einen im Schrank stehen, den versuche ich bei jedem, immer wenn ich Besuch kriege, den irgendwie loszuwerden. Also der wird maximal probiert und dann verächtlich stehen gelassen. Das ist eine Bourbonfassreifung, fast stark. Und ich habe einmal probiert irgendwo auch so eine Sherryfassreifung, der hat mir auch nicht gefallen. Also das ist jetzt der vierte Glenn Elgin, den ich probiere. Und ich fand alle drei vorher schrecklich, von daher es kann nur besser werden.
Ja, ich lese dir jetzt mal vor, was das für einer ist. Und zwar, pass mal auf, ich bin ja da ganz pingelig mit. Ich bin ja Nerd. Ne? Ich bin ja Nerd wie die ganzen Leute, die das jetzt auch hören. Weil ich glaube, wenn du ein normaler Mensch wärst, dann würdest du das
und
nicht
anhören. Und der holt jetzt eine Nerd-Handylupe raus, um das lesen zu können, was Licht, auf der Flasche steht.
Licht. pass auf, der ist 10 Jahre alt. Distillt 6.3.2013 und bottelt 3.9.2023, also ziemlich genau 10. Und jetzt kommt's, und das mache ich immer, ich schreibe dann drauf, wenn ich es weiß. Bourbon Cask Matured and Finished for 321 Tage, Days, 321 Days in a First Fill Moscatel Sherry Octave.
Moscatel, warum steht da Tasting Tour auf der Flasche an der Seite? Ist das was Spezielles bei dir?
Ja, weil es diese Abfüllung tatsächlich nur bei Tastings gibt bei mir. Oder auf Messen. Und die ist aber ausverkauft. Also ist tatsächlich die letzte Flasche, die wir hier noch haben. Die habe ich jetzt, das ist der Rest, den ich aus Bremen gerettet habe. War ja am Wochenende Bottle Market in Bremen.
Ja.
Und das ist auch ganz gut gelaufen.
Hast du eigentlich, ganz quere Frage, hast du sozusagen von allem eine Belegflasche, die du irgendwo ins Lager stellst?
Ja, unbedingt sogar. Also du musst ja sowieso aus Lebensmittelrecht und so, sollte man immer eine zurückhalten. Und ich habe noch eine für mich.
Der Marc, ich habe mal ein Video gesehen von Michael Reik und dem Marco Bonn. Mhm. Da ging es auch um das Thema. Und der Marco Bonn sagt, ich stelle immer zwei Flaschen beiseite. Ja. Und der Michael Reik sagt, das habe ich vor 10 Jahren aufgehört, weil mir ist alles, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich behalte nichts mehr. Hau alles
raus. Wenn du so einen Autoren hast wie Reik, der ja irgendwie drei verschiedene Labels unterhält, also, oder?
Ich auch.
Nee, aber ja. Irgendwann wird es halt viel. Der macht es ja auch vielleicht schon ein paar Jahre länger.
Ich habe jetzt, wie gesagt, 170. Ne? Also die stehen alle bei mir tatsächlich im Büro.
Du brauchst halt ein Lager. Ne? Aber ich denke mir immer so, irgendwie braucht man noch so eine Zeitkapsel für sein Schaffenswerk. Ne? Also
ja, eben.
Irgendwie schon. Ne?
Also ich will das haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich will irgendwann mal, keine Ahnung, wenn ich so in 20 Jahren, wenn ich dann mal vielleicht aufhöre, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal aufhöre, keine Ahnung, aber ich sag mal, wenn ich so in 20 Jahren vielleicht aufgehört habe, weil dann bin ich ja auch schon 76 bin ich ja dann schon, oh mein Gott. Dann will ich einfach mal sagen, guck mal, diese 1800 Flaschen verschiedene.
Die mache ich jetzt alle auf.
Ja, nee, die habe ich mal abgefüllt, weißt du, und dann gebe ich die einmal, dieses komplette Lebenswerk.
Den Pitt Krause in die Whisky.
Genau.
Wie heißt es hier? Ins Whisky-Museum.
Ja, ins Whisky-Walhalla.
Genau.
Ja.
Oh. Oder eine Auktion, je nachdem, ob ich Geld brauche oder
was das Konto sagt.
Genau. Ob ich Geld brauche oder nicht. Also ich möge Gott dafür sorgen, wenn es ihn denn gibt, dass ich jemals oder immer so viel Geld habe, dass ich mir immer Whisky kaufen kann. Und immer also neue Fässer und so.
Also wir sind ja noch mittendrin im Podcast, aber das ist fast so ein Schlusswort, ne?
Ach.
Möge Gott dafür sorgen, dass ich immer genug Geld im Portemonnaie habe, um mir Whisky zu kaufen.
Das war jetzt die bummelige Stunde, wir sind bei 1:02. Ciao, macht's gut.
Ist sind wir, oder? Ist jetzt die erste Stunde rum.
Ja.
Also
ja.
Ich bin Steuerkartenkatholik gewesen viele Jahre. Also nicht gläubig, aber war Katholik. Hab dann irgendwann das Ding auch dann aufgeben können.
Bist du nach Leipzig gezogen?
Nee, ich bin wegen meinen Eltern, weil ich dachte, das ist so, kommt irgendwie schlecht, wenn ich aus der Kirche austrete. Und dann haben meine Eltern mir und meinem Bruder damals Weihnachten, wo wir mal wieder zu Hause waren, gesagt, du übrigens, Kinders, erschreckt euch nicht, wir treten aus der Kirche aus. Ich auch.
Sehr gut.
Ne? Und dann war ich im Januar direkt im Bürgerbüro und bin dann, ich weiß gar nicht, wo man da hin muss. Standesamt? Nee, Bürgerbüro.
Stopp, Bürgerbüro reicht mir dann.
Sowas, ne?
Kirchenaustritt? Finanzamt.
Ich habe es auf jeden Fall gemacht und dann.
auch.
Deswegen, also ich bin da entspannt, aber ich hab auch kein Problem mit religiösen Menschen, von daher alles gut.
Ja, ich auch nicht.
Deswegen, wenn man so salopp sagt, möge Gott dafür sorgen, dann kann das auch so ein Asterix-Gott sein oder irgendein anderer.
Absolut, Whisky-Gott.
Whisky-Gott, genau.
Und ich sag immer so, also ich bin ja tatsächlich auch gar nichts, also null, glaube ich. Ich glaube halt an die Existenz von Whisky. Und
muss ein bisschen regnen, damit die Gerste wachsen kann.
Genau. Und ich glaube auch an den Fußballgott, aber das ist ein anderes Thema. Und der
Stuttgart oder Ulm oder was bist du?
Fortuna Düsseldorf.
Und Düsseldorf? Okay.
Fortuna, ja.
Düsseldorf.
Es gibt nur eine Fortuna. Und jetzt habe ich wahrscheinlich so gleich so die FC Köln-Fans, also von dem kaufe ich nie wieder eine Flasche. Nee, tatsächlich bin ich da gar nicht so. Also ich bin schon fanatischer Fortuna-Fan, aber ich habe sogar ein Tattoo auf dem Arm.
Von Fortuna Düsseldorf?
Ja.
Wow.
Ja, weiß ich. Ich sag ja immer, ich habe keine Ahnung von Fußball, weil sonst wäre ich vielleicht tatsächlich Fan von einem richtigen Fußballverein geworden und nicht von der Fortuna.
Ja, verstehe.
Aber
also Vereinsliebe hat ja nichts mit Rationalität zu tun.
Kann man nicht erklären.
Oder Vernunft, sondern das ist ja halt Liebe.
Ja, eben. Deswegen. Aber wie gesagt, ich glaube ja eigentlich tatsächlich, dass es so irgendwas gibt. Und deswegen sage ich, kurz bevor ich sterbe, spare ich Kirchensteuer. Ja, das ist so ein kleiner Rat, den ich allen empfehle. Weil das Geld, was man spart, kann man dann wieder in Whisky investieren. Bei mir zum Beispiel in Fassanteile oder in, wie gesagt, fertige Whiskys. Wobei das Thema Fassanteile, da können wir gerne noch drüber sprechen, weil es immer schwieriger wird, Fässer zu kaufen für Fassteilung. Es heißt jetzt nicht, dass es schwieriger wird, Fässer zu kriegen. Also ich kriege genauso viel Fässer wie am ersten Tag oder zwischendurch mal oder so. Also, und es gibt ja sogar mittlerweile Broker, die dir tatsächlich nur noch Fässer verkaufen, wenn du sie teilst, beziehungsweise ganz so extrem ist nicht, aber Brennereien, die dir nur noch Fässer verkaufen, wenn du sie teilst.
Also wenn du sie teilst oder nicht teilst?
Wenn du sie teilst.
Okay.
Also sie sagen ganz klipp und klar, okay, pass auf, du kannst Fässer von uns haben, aber du darfst sie nicht, also zum Beispiel, für mich ein sehr gutes Beispiel war, Brennereien nenne ich jetzt nicht, weil wenn ich das verraten würde, dann könnte es sein, dass hintenrum wieder einer hingeht und sagt, der Tilo hat erzählt das und so, das möchte ich nicht, möchte ich da so ein bisschen schützen, aber es gab eine Brennerei, die hat gesagt, okay, pass mal auf, wenn du unseren Namen verwendet möchtest, also quasi unsere Brennereinamen und in unseren Flaschen abfüllen möchtest, dann geht das nur, indem du es über eine Fassteilung machst, also indem du quasi das Fass vorher schon verteilst an viele Leute und dann kriegen die Flaschen unter der Prämisse, steht dann drauf, not for resale. Dann ist es ja quasi nicht als Flasche verkauft, sondern ursprünglich mal als Fass.
Ja.
Und dann ist das safe. Weil es gibt natürlich Importeure, die wollen natürlich sowas nicht.
Also steht Importeure, auf jeder deiner Fassteilungsflaschen not for resale?
Nein, nur drauf? Bei dieser Brennerei.
Okay.
Also die Brennerei, die möchte ganz explizit, hat gesagt, okay, du kannst bei uns ein Fass kaufen, darfst auch unsere Flaschen verwenden, darfst auch unseren Namen dann verwenden, aber nur, wenn not for resale draufsteht. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, sie zu kaufen, das Fass, wenn ich sie nicht verkaufen kann.
Wenn wir am Sonntag unsere Folge releasen,
ja,
dann weiß ich genau, dann werden die ganzen Nerds, die diese Folge hören am Sonntag, also in der Zukunft,
ja,
werden die dann ihren Stash stürmen und gucken, welche Cask-Count-Abfüllungen habe ich von irgendwelchen Fassteilungen da. Und ist vielleicht genau die Abfüllung dabei?
Ist noch gar nicht dabei. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr die Fassteilung gab es schon.
Also.
Aber die Leute, das heißt, die Leute kriegen immer nur zwei Flaschen oder drei Flaschen. Und für die ist das, denen ist das doch egal, ob da Not for Resale draufsteht. Es geht ja nur darum, dass ich sie nicht mehr verkaufen kann.
Aber Tilo, wir reden ja jetzt über so ein Special, über so ein das ist doch so ein Easter Egg. Das ist doch so ein wenn du in deiner...
Ja, ja.
Du hörst du was und dann denkst du dir, okay, ich habe vom Cast-Count irgendwie drei Dinger, guck ich mir die mal durch, steht da irgendwas drauf. Sind doch die Freaks, die Nerds.
Absolut.
Die finden auch sowas spannend.
Also Fakt ist halt, dass das eben, das gibt mittlerweile, dass wirklich auch gezielt Broker auch sagen, ja, hey, komm, pass auf, kauf das Fass, aber wir möchten ganz gerne, dass das, oder sagen es jetzt nicht so explizit, aber sie wissen es, dass die Fässer geteilt werden, ja. Also, weil es ist natürlich klar, ich kaufe mehr Fässer als viele andere Abfüller, die es so gibt. Das liegt einfach daran, weil ich sie auch teile. Und dann sagen die natürlich auch, wie kommt das zustande, dass du so viele Fässer kaufst, du musst ja irgendwas Geld herhaben. Und dann sage ich, ja klar, weil sie geteilt sind. Aber, und jetzt kommt das Aber, warum wird es in Zukunft weniger werden? Nicht, weil ich weniger Fässer kriege, das ist nicht das, sondern es ist tatsächlich so, dass die Fässer immer teurer werden und ich dieses Spiel einfach nicht mehr mitspiele.
Ja.
Ich habe letztens erst wieder ein Gespräch mit so einem Broker gehabt, der hat dann gesagt, ja, hier, die Fässer sind jetzt wieder 30% teurer geworden, aber du machst ja eh Fassteilung, das ist ja eh egal und dann kannst du ja weitergeben und dann habe ich gesagt, nee, sorry, aber da bin ich jetzt raus. wenn diese Preisentwicklung so weitergeht, werde ich das nicht unterstützen und dann bin ich halt auch raus und kaufe bei dir auch keine Fässer mehr. Komm mir entgegen mit dem Preis, sodass ich quasi meinen Leuten, die quasi bei der Fassteilung mitmachen, ein gutes Angebot machen kann, wo sie auch wirklich einen Vorteil haben, weil darum geht es ja bei einer Fassteilung, dass sie einen Vorteil haben, über die Jahre gesehen. Weil wenn ich heute schon einen Preis aufrufen muss, der jetzt quasi im Handel aktuell aufgerufen wird.
Aber du 10 Jahre warten musst.
Aber du 10 Jahre warten musst, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das ist totaler Bullshit. Und das Problem und an der Sache.
Ich habe bei dir im Shop gesehen, du hast schon Unterschiede. Ne? Ich meine, Destillerien sind auch immer verschieden. Aber du hast auch Flaschen, die haben eine kurze Verweildauer. Und die sind, also bis die gebottelt werden, meinetwegen, was weiß ich, 25, 26, 27, irgendwie sowas.
Ja.
Und du hast aber welche, die sind irgendwie 36, 37, 38 und das ist nicht unbedingt ein großer Preisunterschied vom Anteil.
Nee, absolut nicht. Also es ist auch erstaunlich. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens ein Fass geteilt, das ist jetzt schon 13 Jahre alt und konnte immer noch einen Preis bieten, aber das war halt tatsächlich, also man muss vorsichtig sein. Bei diesen Fassteilungen ist es natürlich schon so, du kaufst ein großes Risiko auch ein. Ja. Ne? Also man muss der Fairness halber sagen,
ist immer die Katze im Sack.
Du hast eine Katze im Sack, du weißt nicht, schmeckt es mir am Ende. Das Risiko des Totalverlustes ist absolut da, also dass so ein Fass auch mal kaputt geht, das kann auch passieren. In der Regel ist es versichert, aber manche Sachen sind eben nicht versichert, wie Leckage oder so, kannst du nicht versichern. Und das muss man sich bewusst sein. Und wenn ich natürlich, und das ist halt das Worst Case, bei einer Fassteilung dabei bin, und genau dieses Fass geht halt flöten komplett, aus irgendwelchen Gründen, dann ist das natürlich scheiße. Aber es gibt Leute, die sind so diversifiziert, dass sie, keine Ahnung, schon bei 100 Fassteilungen dabei sind. Denen ist das scheißegal, wenn sowas passiert. Letztendlich kriegst du natürlich einen guten Preis. Das muss man ehrlich sein. Aber auch ich muss ehrlich sein, ich habe natürlich auch so ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwann so viele Flaschen in den Markt reinbuttere oder reinballer, dass die Leute bei mir auch nichts mehr kaufen. Dann, weißt du, so Abfüllungen, die ich quasi nicht geteilt habe. Die Gefahr ist zum Beispiel. Und wobei ich das jetzt nicht als große Gefahr sehe. Die größere Gefahr ist einfach aktuell, dass wir zu teuer werden und dass wir dieses Rad, dieses Spiel mitspielen, dieses Rad weiter drehen. Und da habe ich keine Lust drauf. Und deswegen habe ich jetzt ganz klipp und klar für mich entschieden, dass ich ab sofort nur noch gezielt Fassteilungen mache, wo ich sage, das ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das kann ich den Leuten gegenüber vermitteln. Und das ist für mich okay. Und alles andere wird einfach nicht mehr gemacht. Und es ist halt weniger, mein Gott.
Ich finde auch, also man merkt es ja auch irgendwann nicht mehr, ne? Also wenn jetzt ein 12-jähriger Lagavulin 180 Euro kostet in der neuen Diageo Special Release, so dann denkst du dir beim nächsten 12-jährigen Lagavulin für 140, oh, das ist aber günstig.
Ja.
Und das ist und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese Falle tappt, dass man sich nach und nach immer mehr in diese, dass man sagt, ja, ich bin ja noch 30 Euro drunter, aber in Wahrheit ist das schon völlig überzogen. Ne?
Das ist voll gefährlich halt einfach. Und was ich auch immer sage, die Leute jetzt sagen so, oh, jetzt der Markt, der funktioniert nicht mehr und der Markt steigt nicht mehr. Wahrscheinlich werden die Preise bald günstiger. Nein, die Preise können gar nicht mehr günstiger werden. Weil, also zumindest die nächsten 10 Jahre, also ich muss jetzt den Zahn tatsächlich mal ziehen. Und das tut mir auch unendlich leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber wenn ich heute einen Fass kaufe, und viele kaufen ja heute noch Fässer, ja, weil sie sagen, wir müssen ja irgendwie für die Zukunft und so müssen wir was haben, dann kaufe ich heute zu Preisen, wo der Einkaufspreis eigentlich der aktuelle Verkaufspreis ist. Das heißt, wenn ich das heute kaufe und ich in 5, 6, 7 Jahren abfüllen möchte, kann ich ja nicht günstiger mehr werden, sondern ich muss ja, damit ich noch was verdiene und nicht irgendwie Nullinger draus mache und da muss ja noch alles reinrechnen, wie hier Inflation und so.
Ja.
Also wenn ich heute eine Flasche kaufe, die 60 Euro kostet, oder eine Fass kaufe, wo der Einkauf schon 60 Euro ist für eine Flasche, die heute aber 60 Euro kosten würde, dann kann ich ja niemals mehr diese 60 Euro erreichen, sondern tendenziell eher 90. Also das heißt, die nächsten Jahre müssen noch die Preise steigen, damit diese Fasspreise von heute überhaupt erstmal eingepreist werden. Es sei denn, du hast eine Mischkalkulation und sagst, okay, ich habe noch Fässer von ganz früher, dann kann ich das ein bisschen mischkalkulieren und ich kann den Preis halbwegs stabil halten. Aber diesen Zahn muss ich leider jetzt mal, und heute bin ich mal der Überbringer der schlechten Botschaft, ich glaube nicht, dass die Preise in den nächsten Jahren signifikant sinken. Ich glaube eher, dass sie noch weiter steigen müssen. Müssen. Geht gar nicht anders.
Lass uns auf diese schreckliche Prognose.
Ja, tut mir leid.
Nochmal hier mal
die Schluck die Lager sind voll. Das ist für mich alles in Ordnung. Die Lager sind voll.
Ja, aber das ist ja, am Ende des Tages. Also wir müssen ja nichts mehr kaufen. Das ist ja ist so.
Nein,
müssen
wir alle nicht.
Aber trotzdem, es ist.
Lass uns
wir
mal
wollen ja auch, dass die Whisky-Produzenten, die unabhängigen Abfüller und die Händler auch leben. Deswegen müssen wir ja eigentlich kaufen. Ne?
Absolut. Vor allem die Händler. Also die sind ja oft auch unsere Freunde. Ne? Ich sag mal Slange.
Absolut. Slange war
Nummer 2.
Glenn Elgin, Muscatel,
Mhm.
Ich war am Anfang tatsächlich ein bisschen geschockt.
Weil?
Habe ich sofort mit Gin verbunden.
Was?
Ja.
Bist du verrückt? Ja, voll Pflaumen. Ja, was hat er denn für...
Ich weiß nicht, was ich in der Nase habe gerade, aber es ist für mich so eine Wacholdernote drin.
Ich habe total das Pflaumenmus. Hast du es auch, Olli?
Also, ich habe beides.
Ich bin schockiert.
Also, ich hab sogar diesen... Kennt ihr das, wenn man so eine Pflaume gegessen hat und man lässt den Kern im Mund?
Ja.
Und der
ja.
wird so immer ja. trockener und, ja. und der reibt so über die Zunge. Ich finde, dieser Glenelgen, der reibt auch so über die Zunge, wie so ein Pflaumenkern.
Das stimmt, aber die Pflaume habe ich volle Möhre, im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ihr das nicht?
Doch, der hat einen Pflaumen.
Ich habe so nicht dieses, gehabt, ich habe nur gerochen.
Mühlhäuser Pflaumenmus fast schon.
ja.
Aber der hat trotzdem, der hat so eine
Note. Ich muss kurz dazu ein bisschen ausholen. Die Nase
ja.
war für mich tatsächlich in Richtung sehr wacholdrig.
Am Anfang. Ja, jetzt wo du es sagst, na toll, jetzt rieche ich das auch, das ist ja super.
Auf der Zunge wird die Nase überhaupt nicht repräsentiert.
Nee.
Das ist total verrückt, der ist komplett unterschiedlich. Ja, also auf der Zunge ist er extrem süß, extrem voll.
Ja.
Und du hast wirklich Gewürze und die Pflaume ist da.
Absolut.
Und da ist auch kein Wacholder, komischerweise. Aber in der Nase, das ist für mich gerade ein bisschen komisch.
Also ich muss eins dazu sagen, der Fernsehhaber, das Ding ist wirklich gelaufen wie Hulle. Also es ist 91 Flaschen, ist weg. Ist einfach nur weg.
Ja.
Und das spricht ja auch dann dafür, ne?
Nee,
aber,
total.
Aber ja, jetzt wo du sagst, ich habe mich auch Wacholder, ist natürlich unfair den Leuten gegenüber, die es gerade nicht haben, also nicht zu Hause haben, die können es ja gar nicht wissen. Aber
das macht nichts.
Interessant. Ist das jetzt so ein Glenelgen, wo du sagst, so Glenelgen, wo du sagst, naja, ja, schon jetzt der bessere von allen. Oder ich bin auch nicht böse übrigens. Das ist ganz, ganz wichtig. Mir macht das gar nichts, wenn mir jemand sagt, schmeckt mir nicht. Weil ich sag auch immer, es gibt nur schmeckt oder schmeckt nicht.
Genau, das ist wirklich so.
Du hast bei unserem letzten Treffen gesagt, unserem virtuellen, dass du das unangenehm findest, wenn Leute, die aus Nettigkeit in der Base irgendwie schöne Bewertungen machen, genau. oder du glaubst, das ist zu hoch bewertet oder so.
Ja.
Und dass du das nicht gut findest. Und das hast du damals schon gesagt. Nee, ich muss sagen, wenn ich das ist jetzt mein vierter Glenelgen und das ist tatsächlich der beste von denen.
Mhm. Immerhin.
Ich würde mir trotzdem, glaube ich, die Flasche nicht kaufen. Also nicht, weil der schlecht ist, sondern weil mir der vom Profil nicht so gefällt.
Ja, okay.
Ne, der geht mir zu hart rein und dann habe ich diesen das ist so sehr einen modernen Sherry aufgeladen. Mhm. Das ist gerade nicht so meins. Vielleicht ist der mir auch ein bisschen zu jung, zu viel Fass für die Jugend, ich weiß nicht so genau. Ich mag, da bin ich völlig bei dir, Mühlhäuser Pflaumenmus mit Stückig.
Ja.
Mit noch einem Steinchen drin, der im Mund bleibt, so ein Pflaumenkern. Kerne heißt das? Stein? Ich weiß gar nicht. Wie sagt man mit Pflaumen?
Schon Steinobst ist das, ne?
Genau, also ein Stein. Ne? Ich hab das Gefühl, ich hab den immer noch im Mund. Ne? Und der ist schon so trocken, der reibt so ein bisschen. Ich finde, der reibt im Mund. Der hat so eine...
Ja?
Der bleibt haften.
Du weißt, ne? Es gibt doch diesen Spruch, wer diesen Glenelgen nicht mag, der werfe den ersten Stein oder so. Ja. War doch so,
der werfe den ersten harte Pflaume.
Ja. Aber tatsächlich bin ich da nie böse und du kannst die Flasche ja eh nicht mehr kaufen. Selbst wenn du wolltest, kannst du sie nicht mehr kaufen.
Ja.
Ich verstehe aber, warum
aber
die Leute das feiern.
Irgendwo.
Ich verstehe, warum die Leute das feiern.
Ja.
Super intensiv, super punchig, super in eine Richtung.
Absolut. Es ist halt ein moderner Whisky. Es ist
ein moderner Whisky. Sehr aufgeladen.
Was macht denn Moscatel aus?
Also, das ist jetzt tatsächlich...
Sorry.
Nee, alles gut.
Ja. Er ist furztrocken.
Furztrocken. Also, Moscatel ist tatsächlich sehr süß in der Regel. Tatsächlich hast du stark diese Pflaumennoten. Also, das habe ich eigentlich immer bei Moscatel.
Okay.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich gar nicht hundertprozentig weiß. Und da hast du mir jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Das gebe ich aber auch ehrlich immer zu.
Mhm.
Weil es ist übrigens auch bei Tastings so. Ich sage immer am Anfang... So, auch einer meiner Lieblingssprüche, dass ich immer sage, wenn ich heute irgendwas sage, was irgendwie komisch klingt oder so, ich weiß, es gibt einen im Raum, der weiß es besser als ich. Und dann weiß ich, gibt es einen im Raum, der weiß es wirklich besser. Und das ist auch oft so, dass ich weiß Dinge einfach auch nicht. Aber darum geht es auch am Tagesende nicht. Für mich ist immer entscheidend, dass ich den Whisky so hinbekomme, dass er den Leuten schmeckt und dass er zumindest der großen Masse schmeckt. Also nicht vielleicht der großen Masse, dafür mache ich den Whisky jetzt auch nicht, aber dass ich ja. so sage, hey, okay,
die Menge der Nerds, die genau. Verrückten, die überhaupt fast starken Whisky kaufen.
Genau.
Das sind ja schon, der, also 40% empfindet ja ein Großteil der Bevölkerung schon als Körperverletzung.
Mhm.
Ne? Und,
total.
Und da sagen wir es zu wässrig, das muss man ja auch mal so sehen. Ich finde der kriegt jetzt, wenn ich jetzt dann richtig, kriegt der so eine gammelige Note.
Du, und der hat 57,5.
Die ich schon wieder nicht so mag.
Der hat 57,5 und ganz ehrlich, die 57,5 finde ich, schmeckt man, der hat einen Punch, aber ich finde die 57,5 nee. Überhaupt gar
also,
nicht.
Also ich habe auch nach dem Probieren ist dieses, was ich irgendwie mit Gin verbunden habe, geht er jetzt in eine ätherische Note, so ein bisschen was Frisches in der Nase total.
Ein bisschen Menthol, ne?
Mhm, was angenehm ist. Und auf der Zunge, also sage ich auch ganz klar, mein Favorit ist es nicht, aber ist auf jeden Fall ein guter Whisky, gut gemacht. Mir ist der Abgang dann irgendwie ein bisschen zu lange, zu süß, zu... was ist das? Ich weiß nicht, ob es Karamell ist. Kann ich gerade nicht einordnen.
Das ist nicht Karamell.
Nee, es ist aber eine Note, die kann ich gerade nicht richtig zuordnen.
Das ist so eine
dumpf, irgendwie ganz dumpfig, holzig.
Bio, das ist so Obst im Biomülleimer, was so ein bisschen hochsteigt, wenn das so länger drin gelegen hat. Das ist genau das.
Eine überreife Birne, meinst du?
Also ja, so ein Gemisch, aber so dunkel, auch dunkle Sachen mit dabei.
Aber was jetzt schön ist tatsächlich, wenn du jetzt reinriechst, also mit ein bisschen Wasser, habe ich das Gefühl, dass du hier so wie so ein Fisherman's Friend so ein bisschen, weißt du, das kommt so ein bisschen so
die roten, die Raspberry.
Ja, ja, genau. So, weißt du, du hast so, der Wind bläst hier so ein bisschen entgegen. Ganz, ganz starke Frische. Also, ja, ich bin ehrlich, das ist nicht der beste Whisky von mir. Kann auch gar nicht sein, weil der beste Whisky von mir, der kommt später noch. Nein, okay. Tatsächlich ist der beste Whisky, den ich jemals gemacht, also meiner Meinung nach gemacht habe, heute gar nicht dabei, weil... Aber es ist ja auch klar, wir reden von 150 verschiedenen Abfüllungen. Und du kannst niemals 150 Top 1 haben, weil es geht ja gar nicht.
Nee, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Du willst ja auch
eine breite Landschaft der Whiskys abbilden.
Absolut.
Ne? Und also das ist ja auch, und das auch das festzuhalten, nur weil ich sage, dass es jetzt nicht mein Favorit wird, heißt es nicht, dass es ein schlechter Whisky ist. Das heißt, dass es nicht mein Favorit wird. Also, und das finde ich aber ganz, ganz oft auch... in sozialen Medien, bei Bloggern, Leute, die über Whisky sprechen, so diesen Respekt beizubehalten, die persönliche Meinung, wird nicht mein Favorit, absolut fein, aber sobald jemand sagt, das ist ein scheiß Whisky, finde ich übergriffig.
Das ist auch nicht in Ordnung.
Ich würde wieder gehatet hier.
Und auch nicht wertschätzend, genau.
Ja? Genau. Es gibt keinen scheiß Whisky, es gibt halt einfach einen Whisky, der mir nicht schmeckt.
Genau, da stehen Leute da, die geben sich Mühe, die machen das, die überlegen sich natürlich auch was dabei. Und dem einen schmeckt es, dem anderen nicht.
Genau.
Und vielleicht schmeckt auch der eine mehr und der eine weniger. Und ganz viel, was ich auch immer wieder merke, zum Beispiel, und das geht mir zum Beispiel mit Talisker ganz oft so, Tagesform. Talisker ist für mich der Tagesform-Whisky.
Ja.
Weil ganz einfach, es gibt Tage, da habe ich richtig Bock da drauf und dann schmeckt mir das unfassbar gut. Und dann gibt es Tage, dann probiere ich einen Talisker und denke ich mir so, was macht ihr dort? Könnt ihr auch destillieren? Und ja. Das ist total verrückt und ich bin eigentlich ein total großer Talisker-Fan.
Also ich überhaupt nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich versuche es immer wieder mal so einem Talisker eine Chance zu geben. Und es gibt tatsächlich nur den Port Rouge. Wie wird der
ausgesprochen? Port Rouge. Das ist die Hauptstadt von Sky.
Port Rouge.
Ist aber auch der, der am wenigsten Talisker ist, ne?
Ja, finde ich auch. Und den finde ich tatsächlich als einzigen lecker. Und die anderen, die sind so, ich komme mit Talisker nicht zurecht. Aber deswegen würde ich niemals sagen, dass Talisker scheiße ist, sondern ich würde immer sagen, Talisker ist halt nicht mein Geschmack. Ja, und das ist halt ein riesen Himmel, großer, weiten überhaupt Unterschied.
Ich finde, genau. bei mir ist Highland Park so die Distillerie, wo ich sage, das ist formabhängig, super gut und aber auch irgendwie einfach belanglos.
Also welcher immer schmeckt, ist der 30-jährige Highland Park. Das ist tatsächlich doch.
Die alten, also
wie gesagt, Entschuldigung. Ja.
Ich habe noch einen 6er Kasten im Schrank, weißt du?
Ich wollte gerade sagen, Highland Park 30, lange nicht getrunken, stimmt. die alten Highland Parks. Highland Park 12 aus den 80ern, 70ern.
Das aber ist wie Bombe. Gesagt, 30 Top 3 meines Lebens, also in den Top 3. Davor nur.
Das war mir noch nicht vergönnt, so einen alten Highland Park.
Ich habe mal bei einer Flaschenteilung von Tilo mitgemacht, das ist schon relativ lange her. Und das war so eine Flasche, es gab von Signatory Vintage. Gab es doch mal die Flaschen, die sahen genauso aus wie die Balekin-Flaschen in der Holzbox.
Ja, genau.
Und das war 1977er Highland Park.
Ah ja, genau.
77er Highland Park. und das ist eine meiner tatsächlich auch Top drei Whiskys, die ich je getrunken habe.
Also der ist da auch ziemlich weit vorne gewesen, ja. Ja. Aber ich hatte auch mal einen 37er Stoas Islay geteilt. Das war auch gut.
Aber, ja, aber über den ich vor drei Jahren schon geredet?
Aber der, ja ständig. Diese Strathylas, die hatten ja ein Bombenpreis, Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Du hast so steinalten, extrem guten Whisky für gefühlt.
Genau, ey, das war doch. Da hast genau, du doch gesagt. Ey. Nee, pass auf, sorry. Jetzt Gehirnwindung. Also, da hast du doch gesagt, hier Leute, ich weiß nicht, ob ich den geteilt kriege hier, yeah. 1000 irgendwas Euro die Flasche oder
ja,
so.
Ja, genau.
Da war der in drei Minuten irgendwie weg oder
ja,
so.
Ja, genau, ne? So war das. Und wenn du heute herankommen wirst und sagen wirst, ja, ich habe hier einen Strauss Islay von 1937, dann würde ja wahrscheinlich, keine Ahnung, 10.000 kosten.
Okay, ich tausche gegen meinen ID7 oder so, weißt
ja,
du?
Ja, es ist einfach nur noch...
Oder gegen meinen 5er BMW, um das
zu... Aber es ist auch nicht mehr schön. Also ganz ja. ehrlich, wir bringen Whiskys raus oder ich bringe Whiskys raus, dass sie getrunken werden. Und ich denke, auch Whisky ist zum Trinken da und das haben die damals auch gemacht.
Aber du, das ist, jetzt mal ohne Flachs, ne? Von 1937 oder 27 oder irgendwas, da gibt es so wenig einzelne Flaschen noch von.
Ja.
Das ist doch klar, dass sie sauteuer sind. Ich hab mich geärgert. Ich hätte mir vor 3-4 Jahren, hätte ich mir für 500 Euro einen Armagnac aus den 20er Jahren kaufen
ja. können. Die sind auch mittlerweile 2000.
Ja.
Oder 3000.
Gab es vor 3-4 Jahren noch für 500 oder für 600 ja. oder 400, ich weiß nicht genau. So irgendwie die Drehe. Es war nicht teuer.
Ja, oder jetzt der McAllen, der jetzt für 2,5 Millionen versteigert wurde. Ist der war mal, ich glaube, irgendwie 50 Mark.
Ich hab, als ich 2018 in Las Vegas war, im Total Wine, hatten die so eine Vitrine mit alten McAllens. Da gab es einen 1927er, der kostete $40,000.
Ist ja nix.
Also heute,
ich wollte gerade sagen, der wurde jetzt vor wie viel? 2,4 Millionen verkauft?
Ja, 2,4 Millionen,
nicht, das war nicht das Etikett, das war dieses klassische Etikett,
ja, wo ja, so in, du weißt, weißes ich meine,
Etikett,
ja, ja.
wo so die 1927 drauf
ja, genau. Ja, der wird krass. Jetzt wahrscheinlich so vielleicht 250.000 oder sowas irgendwie sein, sowas, schätze ich mal.
Den gab es 2018 für 40.000 Euro und ich habe hab ich gedacht, klar, das sind so Leute, die gewinnen im Casino irgendwie einen Haufen Knete, dann ja, rennen sie in Total Wine und kaufen sich eine coole McCann und nehmen die mit.
Würde ich auch machen, sofort. Ohne. Ey, wenn ich im Casino irgendwie, keine Ahnung, halbe Mille gewinnen würde, würde ich auch einfach reinrennen, gucken, was gibt's Geiles, los, komm, Attacke auf.
Nein, dann würde ich Fässer kaufen.
Hä?
Fässer kaufen.
Nein, das muss erstmal zur Befriedigung
des Erfolgserlebnisses ein. Vor Ort, in Vegas.
In Vegas
vor Ort. Also die haben in diesem Total Wine, haben die so Glasschränke mit Whisky stehen, wo so, das fängt so bei 10.000 an.
Geil.
Und das sind Meter, also meterweise Schränke.
Ja.
Nur mit so tollen Flaschen. Glenfiddich, McCann.
Ist auch ein mit dabei?
Cordellen, weiß der Geier was.
Noch nicht. Noch nicht. Die Las Vegas Edition nächstes Jahr.
Übrigens voll geil. Wenn ich in Hotels einchecke oder so, meistens, also ich gebe ja einen Carscount als Firmenadresse und so,
ja.
Und dann sagen die immer, ach, Sie sind der von der Firma Cashhound. Und das finde ich immer so lustig, weil die Leute nicht wissen, Carscount, also sie lesen halt Cashhound immer.
Ja, die Bedeutung ist die gleiche.
Ja, eine sagt so, der andere so.
Die denken, du bist so ein Börsenguru oder so.
Ja, ja, ja.
Eigentlich so. Geil.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also eigentlich müsstest du jetzt auch immer im Anzug rumrennen.
Echt, ja, total.
Das wäre geil.
Aber hast du so eine 20.000 Euro Uhr, so ein ganz fettes Teil
Nein,
am
überhaupt
Handgelenk?
Nicht.
Was so übelst nehmen, ich müsstest du so bringen.
Ja, ja.
Was so
demnächst die neue Serie beim Cashhound, Bull and Bear.
Aber
die Frankfurt-Edition.
Die kommt durch den Winter.
Die Frankfurt, die ETF-Edition.
Aber
die Kuchenedition.
Ich muss da jetzt mal eins sagen. Alle denken immer, wenn man mit Whisky zu tun hat, ist man reich. Nein,
natürlich.
Leider nicht. Und ich habe es mir gegönnt. Ich habe das allererste Mal dieses Wochenende in Bremen, das allererste Mal in einem Steigenberger Hotel übernachtet.
Oha.
Oha. Und dann habe ich gesagt, ich gönne mir das heute einfach mal. Und ganz ehrlich...
Hat sich nicht gelohnt.
Doch, doch, das war toll. aber
Hotels finde ich immer gut.
Es ist ein Hotel wie ein anderes, wie jedes andere. Aber natürlich war dann gleich so die Assoziation der Leute, die dann so, ich habe es auf Facebook gepostet und so, dann so, jetzt geht der feine Herr in Steigenberger und so. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe halt eine sehr gute Rate gekriegt, weil ich natürlich auch bei Booking.com auch einen Top-Status habe, weil ich da viel übernachte. Das heißt, ich habe einen mega Rabatt gekriegt und dann war auf einmal das Steigenberger gerade mal ein Zehner teurer als irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine billige Absteige.
Hey, und wenn
Bremen.
Der Steigenberger 100 oder 200 Euro teurer wäre, das kann doch allen anderen scheißegal
natürlich,
sein.
Natürlich, aber tatsächlich kann, so viel verdiene ich gar nicht, als dass ich sagen könnte, ich könnte mir das leisten. Aber tatsächlich ist es so.
Ich empfehle in Bremen übrigens das Red is Blue, nur um jetzt mal eine andere
Brand. Nein, wir haben auch im Maritim dann übernachtet, die restlichen Nächte. Aber die eine Nacht, das war mal schön. Ich habe diesen Haken, kann ich jetzt machen, Steigenberger übernachtet. Aber es war tatsächlich, die Rate war so niedrig, dass ich gesagt habe, ja, okay, da kann ich sogar als Whisky-Abfüller absteigen. Normal kannst du das eigentlich nicht. Und jeder denkt halt so, wenn du mit Whisky zu tun hast, bist du reich. Aber leider ist es ja so, dass man investiert ja fast alles wieder. Und ja, vielleicht mal eines Tages, keine Ahnung. Aber die 2,5 Millionen Euro Flasche kann ich mir nicht, Dollarflasche.
Das Problem ist, du musst ja sozusagen deine Hotelübernachtung selber verdienen.
Ja, das ist genau.
Und wenn du im Konzern arbeitest wie ich, dann habe ich ein Budget und das kann ich ausreizen, unabhängig davon, was ich tue, wie ich. Also es ist halt da.
Ja, du musst es verdienen.
Du musst es aus deinem Gewinnjahr raus.
Genau. Aber ich sage auch immer, wenn ich so eine Messe mache, also es war jetzt eine Messe gewesen in dem Fall, und ich stehe da 2 Tage, 3 Tage auf so einer Messe und wirklich von 12 bis 22 Uhr, also 10 Stunden, dann will ich mir halt auch was gönnen. Dann will ich auch sagen, hey, ich gehe jetzt nicht in ein verranztes Zimmer, wo die Kakerlake Elsa über den Weg läuft. Und
dafür sind wir auch zu alt.
Aber weißt du, was wir immer auf Messe machen, wenn wir auf Messe arbeiten? Samstag Nachmittag, 15 Uhr, machen wir Champagner auf.
Und dann?
Dann hast du einfach mal so ein, du bist geschafft vom Freitag.
Ja.
Kommst in den Samstag rein, da ist richtig viel los, weil Samstag ist immer der krasse Tag. Und dann Samstag Nachmittag, so gegen 15, 16 Uhr, sind die Leute alle in Tastings und gut unterwegs schon und so.
Ja, das stimmt,
das Krasse ist und dann machst du eine Flasche Champagner auf.
Das ersetzt mir aber kein gutes Bett.
Also der Tim redet von meinem normalen Freitagnachmittag, das meistens auch ein Cremant ist oder sowas, nicht unbedingt immer ein Shampoos.
Wobei Cremants ja tatsächlich gar nicht so schlecht sind. Ne?
Nein, super.
Nö, ich wollte gerade sagen, das ist ja gleiche Machart, nur andere
Region.
Ja. Also Cremant aus dem Elsass, bin ich auf jeden Fall dabei.
Absolut.
Es gibt verschiedene Cremants. Es gibt auch einen Cremant Jura und so.
Ja, ja. Stimmt, ja. Ich bin, wo ich letztens in die Armagnac gefahren bin, an einigen Cremant-Herstellern vorbeigereist. Auch interessant, habe ich nicht gewusst, dass es so viele Cremants gibt.
Na, ich glaube, das ist im Endeffekt alles, was mit dieser, wie heißt das, Methode Naturelle, traditionell.
Also mich musst du da nicht fragen, aber ich trinke das zwar gerne.
AGD
und ich habe immer einen kalten Schaumwein im Kühlschrank.
Nee, sowas trinke ich nicht. Ich trinke tatsächlich.
Olli, jetzt habe ich dir mehr eingeschenkt als uns.
Das der stimmt. Arme. Und dann vor allem auch noch
ein
Tulli, der komplett innerhalb von...
Aber wieder so ein 8-jähriger Tulli, ne? Was der Tito immer so abfüllt.
Wenigen Minuten 13. in Deutschland komplett ausverkauft war.
Zeig mal die
Flasche. War ich sehr traurig. Nach dem habe ich nämlich auch geschaut. Ich habe nämlich letztens in Trebs...
Ist das hier so wieder hier so Portwein oder was ist das hier?
Nee, ich habe
PX. Dunkle...
PX, wir kommen gleich noch zur Flasche. Ganz kurz dazu. Ich habe in Trebsen auf den Highland Games gearbeitet und die Partnerstadt von Trebsen muss Tullibardin sein. Ist es eine Stadt?
Nee, aber das ist, wie heißt das Kaff da, wo die...
das Kaff, wo die Brennerei
bisschen
steht.
Bisschen nördlich von Stirling halt. Ja. Ich weiß es gar nicht.
Auf jeden Fall ist das quasi die Partnerstadt von Trebsen hier in der Nähe von Leipzig.
Ach was.
Wo immer Trebsener Whisky-Messe ist, aber auch die Highland Games. Und da gab es ganz viele Tullibardin-Abfüllungen. Da habe ich eine probiert. Die war von Tom.
Ah. Kann passieren.
Komplett schwarz. Extrem, also wirklich hast du nichts durchsehen können. So ähnlich wie das hier aussah.
Ja, so
aber ich weiß gar nicht, ich glaube, es war kein PX, es war Olo Rosso. Mhm. Richtig, richtig dunkel.
Möglich, ja.
Du konntest nicht, sirupartig, aber trocken und nussig ohne Ende. Fantastisch. Deswegen habe ich mich hier drauf gerade gefreut, auch wenn es ein anderes Fass ist.
Und das ist jetzt PX-Vollreifung, 13 Jahre. Fast 14.
Kommt keine Brennerei mehr durch.
Nee, natürlich nicht, aber...
Aber es ist auch Tullibardin. Ich finde, Tullibardin hat einen ganz schwachen Brennereicharakter.
Absolut, absolut.
Ganz weak und deswegen sind die immer sehr fass.
Und du kannst
geil sind Tullibardins immer geil.
Richtig, du kannst mit Tulli alles machen. Das ist so eine Brennerei, genau wie übrigens Glenmorray, auch sehr fass getrieben. Und übrigens auch ganz, ganz stark finde ich Linkwood. Linkwood funktioniert auch mit jedem Fass, sogar mit Bourbon. Und dann muss ich sagen, Linkwood ist tatsächlich für mich eine so der Favorite Distilleries geworden, seitdem ich abfülle.
Ja, Linkwood ist schön.
Ja, also muss ich schon sagen. Aber der hier...
Soll ich noch jemand was mitbringen, bestellen?
Das gleiche wie dir. Ich nehme jetzt das die Nummer 1 auf der Liste.
Okay.
Aber 03, ne?
Bringst du mir eine 2 mit?
Große oder kleine?
Ein großes nehme ich noch.
Eine große 1?
Eine große 2.
Nee, eine große 2.
Eine kleine 1? Also klein ist ja hier auch schon richtig groß.
Wir sind hier, wie gesagt, im Dr. Hobbs und hier hängt immer eine Tafel. Und an der Tafel sind die aktuellen Fassbiere dran. Der hat, immer 8 Stück. Kann man sich auswählen, groß oder klein. Ganz verschieden zwischen Pilz IPA, hast du nicht gesehen. Stout, Imperial Stout steht hier gerade noch mit drauf.
Übrigens hier, bevor ich die Geschichte hier vergesse, ich wollte sie erst schon erzählen, aber jetzt hau ich sie mal raus, solange Olli nicht da ist, weil er kann sie dann hinterher hören.
Sehr gut.
Wir werden ihn, ach, da ist er schon, verdammt.
Moment zurück.
Hallo Olli, sag mal, was ich dich schon immer fragen wollte, Olli.
Nein.
Hast
Wie
du eigentlich
bist
schon
du
mal,
eigentlich?
Nein.
Hast du schon mal einen Whisky getrunken aus einem Peter Siemens Fass?
Ja.
Verdammt, du kennst die Story, wieso Peter Siemens...
Genau. Pedro Crimines ist schlecht übersetzt Peter Siemens. Ja, genau.
Ist richtig, ja. Schade. Ja, also für alle, die jetzt nicht wissen, was ist tatsächlich Peter Siemens, Holländer, der diese Traube entwickelt hat. Und
ich dachte, es wäre ein Deutscher.
Ja, da streitet man sich, aber ist wahrscheinlich doch ein Holländer.
Ich habe immer erzählt, ein Deutscher.
Nein, es ist ein Holländer, der in Amsterdam gelebt hat, glaube ich sogar. Aber der hat mit Tulpenzwiebeln gehandelt? Nee, Quatsch, bitte, das war eine andere Geschichte.
Oder mit Käse.
Ist ein deutscher Unternehmer.
Deutscher?
Ja, aber wurde geboren in Rio de Janeiro.
Das ist ja fast Holland.
Ja, fast Holland.
Ja, Rio de Janeiro war ja immerhin
eine holländische Kolonie. Aber in München gestorben.
Und der ging auf jeden Fall nach Jerez und hat dort diese Traube angepflanzt. Und dann hat man gesagt, aber Peter Siemens klingt scheiße.
Peter kann man noch nicht aussprechen, ist der Pedro.
Na, also genau. Pedro und Jiménez. Ja, schon haben wir's.
Geile Story.
Haben wir wieder ein bisschen unnützes Wissen gestreut.
Das ist mein Learning für heute. Habe ich noch nicht gewusst.
Echt nicht?
Wirklich?
Nein.
Das wusste ich aber auch.
Also ich muss sagen, ich habe gedacht, es wäre ein Witz, die Geschichte, aber sie stimmt.
Das ist ganz geil.
Also vielleicht stimmt sie. Man weiß es nicht. Wir waren ja nicht dabei. Aber möglicherweise, um mal ein englisches Wort zu bringen, maybe. Ist es
possibly.
So. Possibility. Oh Gott.
Possibly.
Also wir haben jetzt hier ein Peter Siemens Fass, also Vollreifung Peter Siemens.
Oder? Kannst du das mal draufschreiben?
Steht da drauf.
Nee, Peter Siemens Fass.
Peter Siemens, das wäre geil. Peter Siemens
PS,
Finish.
Ein PS Fass.
Ja,
so, für den Tino gibt es hier das kleine. Genau.
Ja, danke schön.
Der macht auf kleine Maus. Oh,
die Kinderportion.
Die
Kinderportion,
genau.
Ich gehe kaputt.
Ich glaube, hier war irgendwo eine Kinderkarte, da war dein Bier drauf, glaube ich. Ne?
Ich muss noch ein Foto davon machen. Für meine Untapped-App, also für die Leute, die gerne Bier trinken.
Das musst du mal erklären mit dem Untapped. Erzähl mal was dazu.
Also, hab ich denn das letzte Bier gar nicht eingetragen? Ich pfeife? Doch, habe ich schon, oder?
Kannst Erzähl mal, was du da machst.
Ja, ich trage Biere ein. Also ich habe hier ich hab so eine App. Die heißt Untapped.
Also so wie wir die Whisky Base haben als Whisky-Trinker, hast genau, du auch noch eine Biertrinker-App.
Richtig, genau. Also ne, ich was ich immer ganz gerne sage, ich war schon immer nah am Glas gebaut. Und da gehört natürlich auch Bier dazu. Und und dann kann man in diese App quasi jedes Bier, was man trinkt, eintragen.
Weil beim Bier ist ja Trinken wichtiger als Sammeln, weil das verfällt ja auch. Und deswegen muss man das dokumentieren, was man getrunken hat, und nicht, was man im Schrank stehen hat.
Nicht, dass man aus Versehen zweimal das gleiche Bier trinkt. Das denkt ihr, wie enttäuschend das für mich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Bier zu trinken, dann trinke ich das, dann trage ich das ein in meine App und dann denke ich, ach du Scheiße, jetzt habe ich es ganz umsonst getrunken, weil das hast du ja schon mal gehabt.
Also wenn ich mir meinen 38. Kasten Flens hole, würdest du sagen, hatte ich ja schon 37 Mal.
Ja, also das trage ich ja noch nicht mehr ein. Also ich trage es immer nur einmal ein. Ne? Also es kann sein, dass ich tatsächlich das Flens schon 38.000 Mal getrunken habe, aber es ist nur einmal in meiner App drin. Und jetzt habe ich hier tatsächlich das Kellerteufel von der Brauerei Thomann. Und das ist ziemlich cool, weil ich kann das jetzt hier in dieser App so, diese Bar hier, das Dr. Hops.
Ach, du sagst, wo du das getrunken hast?
Ja, pass auf. Pass mal auf, wenn ich jetzt Exit gehe, du kannst es jetzt hier, ich bin im Dr. Hops gerade im Menü und dann siehst du hier zum Beispiel ganz oben, ist die Nummer 1 Kellerteufel. Guck, auch da ist die Nummer 1.
Also das Line-Up von hier ist sozusagen da drin.
Ganz genau. Also das haben die so eingetragen.
Ich raste komplett aus.
Und das ist geil.
Das ist ja wirklich
weil
krass.
Jetzt kann ich hier die einfach, ich weiß, dass ich die Nummer 1
gemacht habe. Das wäre so, als wären wir sozusagen bei dir am Stand auf dem Bottle Market in Bremen.
Genau.
Und dann hättest du so Flasche 1 bis 50 und die wären bei 1,50 in der Base drin.
Richtig.
Und du würdest sagen, hier, du kannst, wenn du den probierst, gleich die 1 in der Base tippen bei meinem Stand.
Genau. So das ist das natürlich quasi für eine Messe ungünstig, weil ja, ich sag mal, da muss ich ja ständig, aber hier, das ist ja genau so ist es. Und das checke ich jetzt ein, das mache ich ein Foto von dem Bier und dann weiß man genau gleich hinterher, erstens, wo ich es getrunken habe, zweitens, wie ich es bewertet habe, also wie in der Base. Und da muss ich jetzt wieder sagen, damals habe ich gesagt, ich würde es schön finden, wenn die Leute ehrlich bewerten und so und jetzt nicht so hoch bewerten. Das Gefühl habe ich, dass viele Leute das gehört haben und gesagt haben, naja, dann gebe ich dem mal nur eine 80, wenn ich dem eine 80 gebe. Ich glaube tatsächlich manchmal, Also einerseits wünsche ich mir, dass Leute ehrlich sind, und dann wünsche ich mir andererseits manchmal so, dass sie sagen, naja, komm, gib dem 2 Zusatzpunkte für, weil er sympathisch ist und weil er vielleicht ehrlich ist. Oder. Und das würde ich mir manchmal wünschen, aber innerlich sage ich mir dann, ach komm, aber die 86,7 Punkte, die ich jetzt habe im Schnitt, die sind wenigstens ehrlich. Weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie hier...
Ja, aber weißt du? Ich finde schon, dass natürlich auch der... das ist ja... Wie soll ich das sagen? Das Surrounding bringt ja auch den Geschmack, ne? Also wenn ich in Italien irgendwo am Strand sitze und dort einen kalten Weißwein trinke, dann schmeckt er natürlich besser, als wenn ich den gleichen Weißwein mir mit zu Hause im Winter auf dem Sofa trinke.
Ja, klar.
Ne? Und deswegen, das ist ja, wenn du hier in einer geilen Bar bist, mit so tollen Leuten wie mir, dann schmeckt dein Bier natürlich viel besser, als wenn du das zu Hause auf der Couch trinkst.
Ist doch ja, klar. Ganz klar. Wobei, dann, zu Hause würde es mir auch gut schmecken, weil ja dann meine Frau neben mir sitzen würde.
Ja, da würdest du wahrscheinlich sogar besser schmecken, das glaube ich.
Ja, aber sieht auch besser aus als du.
Ja, das glaube ich auch.
Aber, also das hoffe ich. Also ich meine nicht, dass ich das, also das nee, ist nee, so.
Nee, bin ich voll bei dir. Das würde ich mit meiner Frau genauso rumsehen.
Ja, also ne?
Passt das schon.
Wie, du findest meine Frau nicht schön? Ich schon.
Du weißt, was ich meine?
Ja, klar.
Der Punkt ist, ich glaube, sozusagen in der Bar erzeugt ja sozusagen auch sozusagen den, ist ja nicht nur der reine Geschmack von dem Getränk, sondern auch das Drumherum und
absolut.
Wie fühlt sich wohl, wie cool ist die Stimmung, wie bist du selber drauf und so, ne? Ich glaube, wenn die Whisky-Konnoisseure, die versuchen ja immer möglichst, sich abzukapseln von diesen ganzen Dingen, ne? Da wird, ich gehe total gerne in Köpenick auf dieses Whisky-Fest da.
Das ist schön,
und
ja.
Da sagen immer alle, Volksfestcharakter und da sind zu wenig Nerds und so. Und ich denke mir immer, hey, das ist ein super schönes Volksfest, nur dass da alle saufen und Whisky trinken und lustig sind und Spaß haben und da wird eine Currywurst gegessen und weiß der Geier was. Und das sind halt Berliner,
ja.
Die machen halt ein Happening draus.
Ja, und ich als Aussteller brauche ja solche Leute auch, weil wollen wir doch mal ehrlich sein, wenn ich nur die Nerds hätte, die Nerds sagen halt, ja, ich habe zu Hause schon 780 Flaschen.
Die haben vor allen Dingen 8 Proben selber in der Tasche, ja, wenn die da ankommen.
Ja, genau. Was denkst du, wie oft da welche an meinen Stand kommt und sagen, probier mal den. Und ich denke immer so, Leute, eigentlich bin ich nicht hier zum Arbeiten und nicht um, also natürlich trinke ich auch schon mal was, aber ich versuche tatsächlich so zu sein, dass ich bei einer Messe zumindest nüchterner hinterm Stand sein will, als die davor sind.
Das ist mir bis jetzt
immer gelungen.
Das ist ein eisernes Gesetz, glaube ich, wenn man hinterm Tresen steht, sollte man nüchterner sein, als die vorm Tresen. Ja,
habe ich auch schon mal erlebt, dass es andersrum war. Aber,
ja, bei mir wäre das wahrscheinlich auch so, aber deswegen stehe ich immer vorm Tresen und nie hinterm Tresen.
Also nicht dass mir das Gesetz, passiert ist, sondern...
Ich stehe immer vorm Tresen.
Also ich habe es schon mal erlebt, dass Aussteller halt...
Darauf stoße ich an.
Mit einem Peter Siemens...
Olli Dramgood steht immer nur vorm Tresen.
Tulli.
Peter Siemens aus
13 Jahre Vollreifung.
Sehr gut.
Oh. Vollreifung 13 Jahre.
Ja, ja. Und,
und die Nase ist fantastisch.
Die Nase ist wunderschön.
Wirklich, ballert mich gerade weg.
Ja, und mit so einem schönen Bus drauf, ne? Habt ihr den Bus gesehen?
Da sitzt eine
Kuh drin.
Mega, wie kam es auf das Label?
Es ist eine 07 Flasche.
Ja.
Das ist ja auch was Besonderes.
Nee, wenn
man den Tilo ein bisschen besser kennt.
Gar nicht mehr.
Ja, ich habe 2 Flaschen bei dir gekauft, die waren auch 07. Ein Colila und ein Stolcher.
Mhm.
Ich glaube, ein 13 Jahre alten Colila oder 12.
Ja, genau. 14 Jahre
und so einen 3 Jahre alten Stolcher.
Ja.
No?
Oh, und beide Granaten. Ne?
Beide 07.
Ja, das stimmt. Es hat sich ja herausgestellt in den letzten Jahren, dass mein Spleen mit 05 schön ist, aber viele Leute einfach die 05er so nicht haben wollten. Ich finde sie immer noch schön, die 05. Deswegen fülle ich eigentlich immer noch vieles ab in 05. Aber ich habe ja auch jetzt so ein paar Serien und Serien verkaufen sich halt in 07 immer besser. Man ist natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Also erstens ja, muss das Zeug schmecken und zweitens wollen die Leute halt 07 haben. Das ist so, ich denke auch immer, in 05 schmeckt es ja nicht schlechter. Und im Gegenteil, du hast die 05er wenigstens leer irgendwann mal. Während bei der 07 immer genauso viel drin ist wie jetzt hier. Immer.
Lass die einfach da, das ist in Ordnung.
Ja, vielleicht lasse ich sie da. Nee, geht nicht. Muss sie mitnehmen, das Simple Sample.
Scheiße.
Ja,
nee, geht nicht.
Aber du hast ein Sample-Fläschchen dabei, kannst du was abfüllen.
Ich habe hier gerade ein CCL-Sample leer gemacht.
Weil das Ding ist tatsächlich, ich muss sagen, es ist leider, also ich persönlich finde es leider geil. Wenn ich das, darf man das heute so sagen? Ne? Früher durfte man das ja nicht. Meine Eltern haben immer gesagt, geil.
Oh, meine Frau schimpft unsere geil, Kinder heute noch aus.
Das sagt man nicht, ne?
Meine Frau sagt, das sagt man nicht. Ich darf es zu Hause auch nicht sagen.
Und jetzt sag mal, du sagst, du kombinierst das und sagst auch scheiße geil.
Ich sag, es ist nice.
Nice, mit AI.
Oder geil.
Ja, ja. Aber überleg doch mal, Leute. Wenn man 2 bestimmte Wörter, scheiße und geil, also scheiße geil sagt, dann ist das doch negiert. Also wie niemals ausgesprochen.
Minus und Minus ergibt Plus.
Ja, ganz klar.
Sehr gut.
Niemals ausgesprochen, positiv,
ja,
absolut positiv besetzt. Und wenn ich Rapper wäre, was ich ja nicht bin, Aber wenn ich es wäre,
ja,
dann wäre ich jetzt sogar noch, weiß ich nicht, was wäre ich denn jetzt?
Tight.
Tight. Ich wollte das Wort sagen, ich weiß auch nicht,
dein,
was heißt.
Dein Rappername wäre Tilo Tight. T-Tight.
Oh, T-Tight. T-Tight.
Ja.
Oh, ich bin gerade angerempelt worden von einem Rucksack.
Ja, das ist nichts. Hier, das ist so, je voller der Laden wird, desto mehr wird hier ge.
Ach nee, jetzt geht sie einfach. Ja, tschüss. Ja, so muss das sein. Das
ist die Frau vom Chef.
Das ist die Frau vom Chef. Ah!
Die darf rempeln hier mit dem Rucksack.
Dann darf die das, ja. Na, dann hat sie aber Glück gehabt, sonst hätte ich diesen Laden hier. Aber kurz und sofort, sofort, kurz und klein, genau. Guck mal, wie liegt man denn in der Zeit?
Hä?
Wie liegt man denn in der Zeit?
Den Glücklichen schlägt keine Stunde. Ich habe heute Abend keine Zeit.
Wollte gerade sagen, ist doch egal.
Ich habe ewig Zeit.
4:42 Es ist inzwischen 2.30 Uhr nachts.
Also ich denke mal, Westen hat eine 24-Stunden-Tür, wo du immer rein und rauskommst.
Hat es, ja. Und ich fahre notfalls mit einem Taxi.
Das ist kein Problem. Aber lass uns doch mal über den Tulli sprechen.
Lecker. Ja. Ich, ganz ehrlich, das Ding war, ich habe das Fass gekriegt. Also,
ich hätte direkt gefragt, habt ihr noch eins?
Und leider nicht. Tatsächlich ist es dieses Fass, bin ich, ich muss sagen, geil. Ich finde es wirklich, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Ferkel.
Mhm.
Also der Tulli kommt nicht wirklich durch. Für mich ist das eigentlich, könnte auch Ferkel sein. Ja,
so wirklich?
Ein, doch. Ja, wobei Ferkel noch ein bisschen cremiger sind in der Regel. Aber vom Fass her würde ich sagen, könnte es eins sein.
Ich finde die Kräuterigkeit vom PX,
ja,
die ist... Also bei Glenfarclas ist diese Kräuterigkeit, kommt, finde ich, aus dem Destillat.
Ja, das stimmt.
Und nicht aus dem Fass. Und hier kommt die aus dem PX raus.
Definitiv, definitiv. Das,
aber ich weiß, was du meinst, ja.
Für mich erinnert sich dieser Whisky, ja, aus so, das war so die 90er Jahre, da gab es diese alten Reifungen. Also tatsächlich, ja. Und daran merkst du halt einfach, dass es heute eigentlich fast gar keine Vollreifungen mehr gibt. Ja, weil wenige, du genau diese Aromen nicht mehr hast.
Ja.
Und die erscheinen nur, wenn du Vollreifungen hast.
Ja.
Meiner Meinung nach. Also ohne,
das wirklich 13 weiß. Jahre komplett?
Ja, also soweit ich weiß, ja. Ich kann ja auch immer nur das, ich habe es ja nicht vor 13 Jahren gekauft, gefasst.
Also es ist auf jeden Fall so, dass, glaube ich, die kurzzeitig PX aufgeblasenen,
die schaffen das nicht.
Die haben auch immer, für mich immer so eine Hustensaftnote.
Ja.
Ich finde, daran erkenne ich immer sofort, ja, PX, an diesem Hustensaft. Ja.
Der Hustensaftjüngling.
Und je länger der sozusagen drin bleibt im Fass, desto mehr baut diese Hustensaftnote ab und die wandelt sich so in so eine Kräutrigkeit.
Absolut, ja.
Und deswegen ist davon von der Hustensaftnote nicht mehr viel da und deswegen ist er so schön kräutrig. Und ich muss sagen, ich bin oft sehr streng mit Tulibade, weil der eben weil der so wenig eigenen Charakter hat.
Ja.
Und ich finde das oft finde ich die langweilig so. Ne? Dann sage ich mir,
ja,
das ist irgendwie völlig belangloses Zeug. Aber wenn das Fass, wie vorhin sagte, wenn das Fass geil ist.
Ja. Aber die machen ja auch gerade viel mit Fässern. Also gerade kam wieder so eine Charge raus.
Chargé
an Tully Bardon.
Wie der Franzose sagt.
Tully Bardon ist ja auch eine... Tilo Bardon.
Ah. Ist ja auch eine... Ja, noch besser. Tilo der Barde.
Oh.
Tilo Barde.
Tilo der Barde. Oh. Na, dann drop mal ein paar Reime.
Nee, ich bin ja tatsächlich auch Liedermacher gewesen viele Jahre. Ach, aber so erfolglos.
Die bösen Mädels.
Stimmt. Nee, die dicken Mädchen. Das
die
war
dicken
ein
Mädchen. Die dicken Mädchen.
Die dicken Mädchen.
Der Schreier ist am Start, Alter.
Der Schreier ist, genau. Ich habe das damals gezeigt. Ich zeige euch das jetzt, Männers. Das ist
Jetzt kommt's.
Pass auf.
Er hat die goldene Armex.
Ihr könnt es ja nicht sehen. Ihr könnt ja, also alle, die das quasi hören, die können es nicht wissen, aber es steht in meinem Ausweis. Da steht's.
Was steht im Ausweis?
Der Schreier ist.
Als Zweitname?
Als Künstlername. Ja. Ich habe nur Angst, dass ich es verliere. Ich glaube, nächstes Jahr muss ich meinen Ausweis. Muss ich ihn verlängern? Oh, am 3.2., verdammte Axt. Und dann glaube ich, dass es nicht mehr drinsteht. Weil
darf ich das mit Adresse geschwärzt und.
Ja.
Also bitte auch die Passnummer geschwärzt. Ja.
Genau. Ja, bitte die. Werde ich schwärzen, aber darf ich das benutzen?
Ja, ja, natürlich, selbstverständlich.
Sonst kaufen nur die Taliban auf deine Passnummer noch irgendwelches Zeug.
Ja, ja, da ist ja der Schreier, steht da.
Ja, cool.
Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass ich das verlieren werde, wenn ich einen neuen Ausweis beantrage, weil ich ja nichts mehr mache.
Ja, da steht dann in Zukunft drin, der Cars-Count.
Ja, genau.
Das solltest du umbenennen.
Ja. Das ist keine schlechte Idee.
Eigentlich schlau.
Ha! Nee, das ist nicht nur keine schlechte Idee, das ist eine sehr gute Idee.
Das ist wirklich gut.
Vielleicht mache ich das einfach.
Ja.
Aber der Schreihals kommt schon auch ziemlich cool.
Ja,
der Schreihals ist tot, ich lebe der Grashaun.
Aber du bist nicht mehr der Schreihals, du bist nicht der Grashaun.
Naja, im Herzen bin ich immer noch ein Schreihals.
wollte gerade sagen, solange der bei der Whiskey Base so heißt.
Stimmt, da heiße ich auch Schreier. Ja. Also wer mir unbedingt Freundschaftsanfragen stellen will und mal gucken will, was ich so alles in meiner... Ich habe tatsächlich nur die Family Cast.
Ich wollte gerade sagen, relativ langweilige Whiskey Base, nämlich nur tatsächlich ein paar seiner eigenen Abfüllungen und... ungefähr 10 Millionen Family Casks.
Und ich habe leider tatsächlich gar nicht, noch nicht mal alle meine eigenen Abfüllungen drin. Also laut Base.
Nee, alle nicht. Nee.
Also aber ich könnte das mal machen.
Ich glaube, drei hast du drin.
Ich weiß nicht, kann man das eigentlich machen, dass man, sag mal, jetzt hier Cask aufruft, dann klickt man vorne überall alle an mit einem Schlag und dann hat man 150
Abfüllungen. Das ist tatsächlich noch nicht möglich.
Dann ist die Whisky Base nicht ausgereift.
Ja,
dann möchte ich diese nicht unterstützen. So.
Das ist ein bisschen Revolution. Schade, dass es noch nicht funktioniert. Das
ich bin dafür eine Revolution.
Eine Revolution in der Whisky-Based-Software.
Lasst ihr uns aufrufen hier in Leipzig. In Leipzig übrigens hat ja damals auch die friedliche Revolution begonnen.
Ja, und hier findet auch dann die Whisky-Based-Revolution statt.
Absolut. Also sind wir im Prinzip...
Aber die friedliche Whisky-Based-Revolution.
Die friedliche
Revolution. Ja, sind ja eh Holländer.
Ohne Panzer, ohne Tote.
Ohne Panzer, ohne Tote.
Aber und, sind Holländer.
Wir werden dann im Gewandhaus die Gewandhausgespräche führen.
Wir
werden im Gewandhaus die Gewandhausgespräche führen. Erstmal mit Kurzfasur.
Das werden wir mit Whisky voll machen.
Ja, morgen dann, oder? Morgen früh.
Dann werden wir da die Köpfe mal reinhalten.
Oh, Leute, der ist doch lecker, oder?
Mega. Das ist ganz schlimmes Zeug. Also ich muss wirklich sagen, ich würde die Flasche wirklich für dich ordnungsgemäß entsorgen.
Ja, genau. Dieser Spruch immer. Weißt du, das ist wie, wenn du bei einer Messe abbaust und dann wirklich schwer bepackt in Richtung Auto läufst, also weil du einfach diese Kartons tragen musst. Oder also, ja, da hinten steht mein Auto. Dann denke ich immer so, super witzig, wo ich den das erste Mal gehört habe, fand ich den auch lustig.
Weißt du, das ist genauso, wenn ich am Wochenende mein Auto sauber mache und dann Leute rufen, so Nachbarn, kannst du bei meinem nachher weitermachen?
Ja, genau. Noch besser, wenn ich bei mir am Fenster stehe und Fenster putze und dann von unten Leute rufen, hey, ich wohne nebenan, kannst du bei mir gleich weitermachen?
Ja, genau. Oh, furchtbar. Nackt, putzt du eigentlich nackt oder bist du angezogen?
Beim Fensterputzen? Hm? Oben rum angezogen und rum nackt.
Ah, das finde ich gut.
Ja.
alles für die Hut.
Ja, klar.
Alles für die Hut.
Mein Gott, irgendwie muss man ja...
Ich finde das Nachbarschaftshilfe, aktive Nachbarschaftshilfe.
Für Aufsehen. Genau. Ja. Naktive Nachbarschaftshilfe.
Naktive Nachbarschaftshilfe.
Ich mag, in was für eine Richtung das hier gerade geht, das ist auch mal ein bisschen... Man darf auch mal albern sein.
Geht ein bisschen wirklich? Weg vom Whisky.
Wer ist denn
das
albern
ist, aber hier? Das ist in Ordnung.
Ich bin hier hart vertieft im Tasting.
Auch früher, ganz ehrlich Leute, wo ich noch jung war, also bevor ich quasi Whisky gemacht habe.
Also vor 30 Jahren, wo ich noch jung war.
Warte, ich bin Lehrer als...
Als?
Ich noch jung war.
Als ich noch jung war. Als ich jung war. Da gab es ein Lied, glaube ich. When I was young. Ne? So. Englisch.
Stimmt.
Um wieder original englische Wörter zu zitieren.
Als 77er Baujahr ist das 30 Jahre her.
Sage mal maybe. Also auf jeden Fall, als ich jung war, habe ich mal so mit Leuten zusammengesessen, also ihr wahrscheinlich auch, und dann hat man wirklich die ganze Zeit nur Blödsinn geredet. Und man hat dann irgendwann mal gesagt, boah, wäre das geil, wenn man das aufgenommen hätte und dann könnte man das irgendwo vorspielen im Fernsehen oder im Radio oder so und die Leute hören sich das an und finden das voll cool.
Wir leben den Traum.
Und wir leben den Traum.
Wir leben den Traum bei Dramwood.
Es ist so geil. Und weißt du, im Optimalfall gibt es sogar noch hinterher Leute, die sagen, oh, den Tilo, den kenne ich ja noch gar nicht. Da kaufe ich mir doch heute gleich eine Flasche von dem. Der ist ja so witzig. Weißt du, und dann
schon,
zack, habe ich auch noch Geld verdient. Bam.
Das wäre...
The Cashhound.
The Cashhound. Aber da muss wirklich CA, Dollarzeichen, Dollarzeichen hauen.
Das wäre wirklich dann notwendig.
Oh mein
das
Gott,
muss, Cashhound.
Das SH muss in, ja. Muss in zwei
Dollar. Also und als Logo nicht der Hund, sondern Tilo mit zwei Dollarzeichen im Auge.
Oh mein Gott, Leute, ich bereue jetzt schon, dass ich diesen Podcast gemacht habe. Wahrscheinlich hinterher so alle, oh Gott, was ist das denn für einer? Nein, aber ich bin halt so.
Nein, alles
ich
gut.
Ich bin halt so.
Alles gut. Auf jeden Fall, der Tulibardin, ich bin riesen... Fan, kommt überhaupt nichts von der Brennerei rüber.
Nein, null.
Null.
Zum Glück.
Aber das, was er macht, macht er so gut, dass das ist auch tatsächlich ein Whisky, wo du sagen kannst, naja, die Flasche mit drei guten Freunden, zacki bumm, ist ein Abend weg.
Ja, unbedingt, kein Wasser.
Bitte?
Kein Wasser.
Nein,
zerfällt sofort kaputt.
Fall.
Nee. Wie kommst du auf die Idee?
Ich hab einen Tropfen Wasser reingemacht, der zerfällt sofort.
Okay. Nee. Ja. Also, nee und ja. Also, du weißt, was ich meine.
Das ist ein bisschen ambivalent. Wieder ein Fremdwort.
Also ambivalent?
Ambivalent, ja.
Ich mag das Wort ambivalent sehr gerne. Ich benutze das relativ häufig.
Man könnte, ja, weißt du, was es bedeutet?
Ambivalent? Hm? Zwiegespalten.
Ah, tatsächlich. Hat gar nichts mit Licht zu tun, oder?
Mit,
Mit was?
Mit Licht? Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach mal irgendwas in den Raum geworfen.
Also man merkt es. Also bei Ambiente?
Ambiente, genau, deswegen. Das hat aber auch nicht
also Licht von unten?
Ja, keine Ahnung.
Licht von unten macht immer Stimmung. Na,
wenn er nackt Fenster putzt, dann von unten Licht.
Und dann, Licht von unten.
Ich hoffe, meine Schüler hören den Podcast heute nicht.
Na, heute können sie ihn noch nicht mehr hören. Sie hören ihn nächste Woche Sonntag.
Der Tim erzählt ja sogar seinen Schülern, er hätte einen Podcast.
Nee, echt?
Nee, ich erzähle das nicht, aber die zwangsläufig googeln die einen ja.
Ja, komm.
Und wenn du im Impressum stehst, ist halt blöd.
Ja, Kinder, ist das so,
ich muss jetzt mal ein Bier zwischen.
Ich brauche noch einen, wie heißt das, einen Künstlernamen.
Auf euch.
Der Schreier ist frei.
Oh,
gerne. Bald. Oder nenne ich irgendwie Dr. Hobbs?
Professor Malt.
Professor Malt.
Wo wir bei Professoren und so ganz verrückten Dingen sind, die so fast schon akademisch sind.
Ja.
Du bist ja mit einem quasi Reifungsakademiker verbandelt, dem Sebastian Büssing.
Oh mein Gott, Sebastian, ja. Das ist für mich der verrückteste Typ ever
im Whisky. Also wenn er eine Brille hätte, dann wäre er so ein verrückter Professor, ne?
Mhm.
Der Büssing?
Der Büssing, ja.
Also
weißt du, was der
so
gemacht hat?
Vor diesen ganzen Fasten. Also ich finde, das ist so verrückter Kram, den der Typ macht.
Der macht, weißt du, was der gemacht hat? Er hat sich vor 3 Jahren in seinen Garten gestellt,
ja,
hat eine Schubkarre genommen. Dort hat er, in diese Schubkarre hat er immer so Heidekraut reingeladen,
ja,
hat das unter einen Fass gefahren, hat dieses Fass 24 Stunden lang mit diesem Heidekraut, mit dem Trocknen, geräuchert,
ja,
hat dieses Fass genommen, ist nach Stauning gefahren, nach Dänemark, ja, und hat gesagt, hier, ich brauche ein Fass von euch, was schon 3 Jahre belegt ist, und belege jetzt noch einmal 3 Jahre dieses Fass, dieses Heidekraut geräucherte Fass. Und dann hat er das jetzt rausgebracht und dann hat er mir die Probe geschickt und ich habe gesagt, Stauning, bleib mir weg. Er hat gesagt, probier.
Ich wollte gerade sagen, er hätte auch Whisky reinfüllen können.
Probier, ja. Ich kann
ich auch
mit Stauning nicht viel
Stauning
anfangen.
Stauning ist
ehrlich,
schon schwierig,
oh,
für mich.
Aber der ist tatsächlich, ich habe den probiert und habe gesagt, oh, der ist gar nicht so schlecht. Also er ist eigentlich sogar lecker. Also weitestgehend lecker. Und dann habe ich gesagt, gut, komm, lass machen, Liquid Madness läuft. Also ja, Liquid Madness ist
lass uns doch den Büssing nächste Woche einfach einladen.
Es ist
wenn er Zeit hat.
The Liquid Madness, ne? Es ist TLM, richtig? Ist das
ja,
Brand,
tatsächlich,
ne?
ja, genau.
Habe ich im Shop gesehen, ich habe heute zur großen Vorbereitung, habe ich mal in den Shop geguckt vom Thilo. Und habe TLM gelesen und dachte, was ist das, TLM? Das ist ja mitbekommen, The Liquid
Madness. Thilo lacht meistens.
Nein, war es in dem Fall nicht.
Ja, aber es
sondern
ist so, ja.
Ihr habt also erzähl mal, wie ist das zustande gekommen, dass du mit dem was zusammen machst?
Das weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, es war einfach so, dass Sebastian und ich zusammengesessen haben und dann habe ich gesagt, nee, es gibt nur Scotch, ist richtiger Whisky, ne? Und er so, nee, also ich beweise dir, dass auch Dinge, die nicht Scotch sind, richtiger Whisky.
Er beweist auf jeden Fall gerne.
Also, und genau, Sebastian ist da super, aber Sebastian ist für mich ein wandelndes Lexikon. Es gibt Momente, ich sitze manchmal so abends mit Leuten zusammen, so wie jetzt mit euch, ne? Und dann, ich bin ja ehrlich, ich weiß ja wirklich nicht viel. Also ich weiß schon, wie man Dinge richtig macht und gut macht und dass man welche Fässer man verwendet mittlerweile, um welchen Whisky und so, das weiß ich alles schon. Aber ich kann dir zum Beispiel jetzt nicht erklären, wie so ein Destillationsprozess richtig vonstatten geht, so als Beispiel, ne?
Okay.
So.
Thilo, du bist ein Vertriebler. Machen wir uns mal nichts vor.
Ja.
Du kommst aus dem Vertrieb, du kommst aus dem Sales, du kommst aus der Akquise.
Ist auch nicht wichtig.
Ne? Hey, komm, wen interessiert das?
Ist auch nicht wichtig, wie Whisky destilliert wird. Also nee. Wichtig ist nur, dass es am Ende schmeckt. So, und dann sitze ich jetzt so mit dem, wie mit dir hier, Olli, und dann erzählst du mir, dass zum Beispiel, als Beispiel nur, eine Brennblase, die besonders hoch ist und mit einem längeren Schwadenhals und so und breit, dass sozusagen der Whisky floraler wird, süßer, mehr Butterigkeit und so weiter und so fort. Das erzählst du mir jetzt, weil du bist nämlich Chemiker. Ne? Und dann höre ich das und dann sage ich so, ah, cool, okay, das behalte ich mir mal, das kann ich ja für Tastings einsetzen, wie auch immer. Dann rufe ich am nächsten Tag den Sebastian an und dann sage ich, Sebastian, hör mal, ich habe gestern Abend was gelernt. Und dann sage ich ihm das und dann sagt er, ja, das ist richtig, aber auch falsch. Und dann ist es halt wieder so. Und dann
wie die meisten Dinge im Leben.
Und dann bist
sind
du so
richtig,
glücklich.
Aber auch falsch.
Und dann bist du einfach nur glücklich und dann zerstört der Sebastian das immer. Ja. Aber man muss sagen, also wie ist es dazu gekommen? Sebastian ist eben so der Verrückte, der total weit ab von dem, was überhaupt mit irgendwelchen Regeln oder so zu tun hat.
Ja, das stimmt.
Und ich bin ja, ich komme ja aus dieser Zeit, wo quasi auch weit ab von den Regeln war und jetzt mittlerweile super, was, wenn es um Whisky geht, absolut Regeln befolgen will. Und
muss
auch. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, wenn wir das zusammen machen, dann ist das halt einfach das Traditionelle aus Schottland mit dem Verrückten vom Büssing. Und zack, Liquid Madness.
Das klingt gut.
Naja, es klingt komisch, aber...
Ist das sozusagen...
Aber er bringt keine Scotches raus.
Er bringt auch manchmal, er hat sogar schon auch einen Scotch rausgebracht, ja.
Bist du in eurer Kombination sozusagen die Vertriebsplattform? Auch. Oder bist du an dem Prozess mit dran? Oder was ist so, was macht ihr da zusammen?
Also Sebastian schickt mir Proben. Und in der Regel lehne ich ab. Aber wenn es irgendwas ist, wo ich sage, ja...
Krieg durch den Hals, dann...
Geht, kommt nicht wieder raus. Ne? Dann sage ich meistens so, ja, okay, komm, Sebastian, was kostet das? Und wenn dann noch der Preis passt, dann machen wir das. Also so ist das. Also ich sage, also tatsächlich erstmal, erster Augenblick ist, schmeckt, kann man machen. Ja, dann ja, die Story ja. dahinter ist natürlich auch noch sehr wichtig. Und okay. dass der, am Ende auch der Preis passt. Ne? Und dieses ja, Stauning ja, zum Beispiel, ja. den haben wir jetzt für 69 Euro. Und ich finde, ein Stauning für 69 Euro, der 6 Jahre alt ist, wo kriegst du denn den? Also ja. ich sag mal so, das ist jetzt so, wo ich sage, hey, das ist
ja
ist,
top.
Das passt.
Das ist ja wirklich
und
gut.
Und dann hat
ne?
er auch noch selbst Hand angelegt, also ja. an dem Fass.
Und bei seinen eigenen Sachen, die sind ja oft auch kleine Flasche und dann sehr hochpreisig.
Ja, ne? absolut.
Weil er ja auch einen riesen manuellen Aufwand individuell damit hat für Kleinstmengen von 60 Flaschen oder ja. was. Deswegen, ja genau.
Aber es okay. funktioniert ja auch. Also es ist halt tatsächlich so...
Er hat ja seine Fanbase, da brauchst du, um 60 Flaschen zu verkaufen...
Ja, die musst du aber auch erstmal loswerden.
Nein, ich will nur sagen, aber er hat ja durch seine...
Die hat er, genau.
Die hat er, glaube ich, auch. Die hat sich erarbeitet auch im Laufe der Jahre.
Ja.
Von daher...
Also ich sag mal so, es ist... und man darf das auch nie vergessen. Also man muss da auch ein bisschen, wie soll ich sagen... Man muss dann ein bisschen, wie heißt denn das, wenn man so ehrfürchtig sein, vor 60 Flaschen.
Nein, total.
Finde ich, ist gar nicht so einfach. Also selbst ich habe manchmal Situationen, wo ich sage so, oh, wenn ich den jetzt rausbringe, also es gibt ja manchmal Abfüllungen, wo die Brennerei vielleicht niemand kennt oder vielleicht wirklich so vierte Reihe, ganz weit hinten rechts, die Brennerei ist. Und dann hast du da auf einmal gibt es fast 260 Flaschen her.
Strathmill.
Strathmill zum Beispiel. Wobei Strathmill voll geil ist.
Ich liebe Strathmill.
Bourbonfass Strathmill.
Nein, noch geiler ist, wenn die aus so schönen Süßweinfässern kommen. Aber
wirklich?
Finde ich persönlich, ja. Aber tatsächlich ist das so, wo ich sage, okay, wenn du mit sowas um die Ecke kommst. Ich hab 2020 ein Strathmill rausgebracht aus einem, 2020? Ja, ziemlich genau Ende 2020, aus einem Portfass.
Vielleicht haben wir den sogar probiert.
Und der ist sogar lecker. Und soll ich euch was sagen? Es gibt immer noch 6 oder 7 Händler online, die das Zeug haben. Und ja, ich habe jetzt wirklich mal überlegt...
Weil die Brennerei keine Sau kennt.
Genau. Und ich habe jetzt wirklich mal überlegt, ob ich diese Flaschen nicht einfach zurückkaufe.
Ah,
weil
okay,
ich dann
ja,
einfach
ja
sage...
Auch, oh, das ist interessant. Das ist ja wie eine AG, die Aktien zurückkauft.
Ja, weil... Ja.
Nochmal, Händler haben das stehen und die
ja, online sogar. Also bei einer Whisky Base kannst du nachvollziehen. Und das Ding ist geil. Der ist richtig, richtig lecker. Und dann frage ich mich, warum ist denn das Ding überhaupt noch verfügbar? Aber weil die Leute ja, halt Strathmill nicht
genau,
kennen.
Das
Leute,
ist,
hier wird gerade ein Geheimtipp eingestreut.
Nee, bis dahin ist es verkauft.
Ja, nee.
Also an mich.
6 bis 7 Flaschen. Strathmill Bourbon Fass.
Strathmill. Nee. Port.
Port, ach so.
Auch geil.
Ah, Port ist auch geil.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, ob Strathmill geil ist mit Port, aber Port
das weiß ich nicht.
Aber nochmal, es gibt Situationen, da kriege ich so diese Bottling-Rechnung, ne? Da steht da drauf, hallo Tilo, wir haben für dich abgefüllt. Und dann stehen da irgendwie dieser Dampfarten da zum Beispiel, den wir dann als nächstes haben. Ja, Crane.
Mal ein hier.
Crane ist sowieso ein bisschen schwierig, schwieriges Thema.
Wieso? Ich glaube, kommt immer mehr.
Kommt immer mehr.
Es wird immer einfacher
ja,
mit Cranes.
Aber die Leute, die verstehen das noch nicht, wie Crane funktioniert.
Ist solange draufsteht, weiß ich nicht.
35 Jahre. Ich trinke alles.
Du trinkst auch
Tequila. Ich trinke wirklich alles. Ich ja, trinke alles.
Trinkst du heute Abend auch noch Armagnac? Kann ich jetzt schon versprechen.
Ich trinke...
Das ist ja das Nächste. Armagnac und 10...
Ich trinke Eau de Vie, nee, ich trinke Cognac.
50% der Leute verstehen, was? Ihr sauft Armagnac?
Armagnac, ja. Aber Eau de Vie mag ich zum Beispiel gar nicht. Bin ich raus. Gut, reicht. Ich muss ja noch fahren.
Wie gesagt,
du weißt, was drin ist.
Ich mache zum Feierabend am Wochenende einen Weißwein oder einen Cremant oder einen Jambus auf. Ich bin bei allem dabei, bei jeder Schandtat.
Na okay, also du bist Berufstrinker.
Ich bin Connoisseur. Das ist quasi kein Berufstrinker, sondern es ist ein bemühter Amateur, der sich meint, aufgrund der Vielzahl von Erfahrungen ein bisschen auszukennen.
Also sozusagen auch nah am Glas gebaut.
Ich brauche den Dumbarton nur riechen und der ist geil.
Du, der ist auch geil. Aber natürlich hat er die Crane-Note.
Ja, nee, aber eine geile.
Ich mag den auch total.
Das gibt verschiedene, unterschiedliche Crane-Noten. Es gibt so das ins total Kleber und...
Darf ich bitte zu Crane was sagen?
Ja, aber gib ihm Zeit.
Ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Zeit oder des Fasses.
Genau.
Also entweder du hast einen jüngeren Crane, was weiß ich, 15, 20 Jahre... Und jüngerer Grain, 15, 20 Jahre, hört bitte genau zu.
Ja, ja.
Wenn er ein geiles Fass hat, was aber keiner eigentlich nimmt für Grains, sondern da werden in der Regel eher nicht so gute Fässer genommen. Und wenn man ein gutes Fass nimmt, kann der wie der Tullibardin hier saugeil werden. Weil dann kann ein Grain quasi sozusagen hinter das Fass zurücktreten und dieses Fass komplett transportieren.
Absolut.
Ja. Wenn das jetzt so ein First Fill PX zum Beispiel ist.
Haben wir jetzt hier, nee, Oloroso, aber.
PS, ne? Aber Peter Siemens. aber wenn es.
Das
wenn
wird super, die PS-Serie. PS-Fass.
Gut, ein PS-Fässer. Und Peter! Ne? Nee, aber wenn. Aber wenn das die 25 überschritten hat auf die 30 und noch älter ist, dann wird das immer mehr zu so einer Melange aus diesem gereiften Alkohol, diesen alten Fassnoten, diesen Zerfallsprozessen von Molekülen in so einem Destillat. Und dann wird es einfach geil. Und also deswegen, ich find Grain was total Leckeres. Er darf noch nicht zu jung sein, das ist halt der Punkt.
Absolut, bin ich bei dir. Was ich jetzt hier...
Oder das Fass muss okay sein.
Ja, und pass auf, und jetzt hier, das für mich ist das eine schöne Kombination. Du hast hier Grain-Noten in der Nase, aber das ist für mich schon schön Kokos.
Genau. Das ist
also ich habe Kokosraspeln. Bounty,
ich wollte gerade sagen, wenn ich Grain
Rocher probiere... Will. Ferrero Rocher. Nicht Touché, Rocher.
Und Bounty kennst du auch?
Ja, Bounty kenn ich auch. Aber Bounty mag ich nicht, ich mag Rocher. Bounty finde ich zu kokosig.
Wirklich?
Ja, absolut, ist doch viel zu viel Kokos.
Rocher ist doch keine... Das ist die Goldkugel Rocher?
Rocher ist das,
Sommer.
Wo du außenrum Kokos hast, in der Mitte weiße Schokolade oder Mandel.
Ja, glaube ich auch Winter Rocher.
Nee, warte mal, wie heißt das nicht anders mit den weißen Kugeln?
Das ist Rocher, oder?
Nee, stimmt. Raffaello.
Raffaello ist das. Stimmt, ja.
Raffaello Rocher
ja. Ich wollte halt keine Marke nennen hier.
Ja. Olli ist der Ferrero-Experte.
Meine Frau ist nämlich eine Raffaello-Frau.
Der Ferrero-Experte am Stissel.
Wie, ihr Freund heißt Raffaello?
Nein, aber sie sieht auch so bezaubernd aus im weißen Badeanzug mit dem weißen Hut und ist dann so aus einer weißen gekühlten Schale. Nur für mich.
Auf dem Schiff.
Nur für mich. Nee, zu Hause in der Küche, nur für mich.
Oh, geil.
Deswegen die neue Küche.
Aha. Im Schiffdesign. Aber jetzt sag mal, ohne Scheiß, der ist 22 Jahre alt. Okay, Dumbarton, Brennerei, die gibt's nicht mehr, ist komplett dem Erdboden gleich gemacht. Also, wir haben hier sozusagen eine Lost Distillery. Ich habe noch 30 Flaschen davon im Shop, im Online-Shop. Lost Distillery, sag ich nur.
Du hast alle drei noch im Shop, ne? Du hast drei Grains im Shop, habe ich gesehen.
Ja, wobei der Invergordon gleich auf Null geht. Also, der ist am Sonntag nicht mehr online.
Okay.
Der Struss Clyde ist im Cranehound, ist ja meine neue Marke sozusagen. Ich habe auch verschiedene Marken, ja, Cardscount, Cranehound.
Also das sind verschiedene Marken. Ich finde, dein Shop ist mittlerweile so komplex mit so vielen Marken.
Ja,
also vor drei Jahren gab es einfach nur Fassteilungen, wo du ein Stück zurückbehalten hast. Und jetzt hast du spanischen Whisky, Gin, aber da kommen wir nachher zu. Deine halbe Liter Serie. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Du verkaufst ja auch noch für einen anderen Hersteller was.
Echt?
Whisky Broker.
Ah ja, klar.
Ne? Machst du auch noch? Komm, sprechen wir mal nachher drüber. Lass uns ja, wir bleiben jetzt nochmal hier.
Meine Firma ist ja richtig groß.
Du machst eine Grain-Serie und so. Nee,
du skippst
dich da so durch und denkst, Alter, was geht hier ab?
Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber um nochmal ganz kurz auf die Größe der Abfüllung zu kommen.
Ja.
Ich habe jetzt hier diesen Dumbarton, ja?
Ja.
Wie viele Flaschen waren das? Kannst du das erkennen? 200.
Ich kann ja gar nichts erkennen.
Guck mal, mit 200. Ja, das ist ja auch,
alter Mann sieht nichts mehr.
222.
222 Flaschen. Also bei so einem Dumbarton, 22 Jahre alt, 222 Flaschen, also viele Zweien.
Ja.
Dann werde ich schon auch unruhig und denke so, 222 Flaschen, die musst du erstmal verkauft kriegen.
Aber
und der Turnaround kommt aber erst bei 150 oder so.
Aber von deinen Flaschen sind immer wenig im Shop, ne? Deine Flaschen gehen relativ fix raus. Ne?
Ja, das ist leider, also einerseits, also ich anders, oder ich sage es anders. Einerseits sage ich leider war, weil ich habe ein Riesenproblem, zum Beispiel auch Messen zu belegen, weil ich keine Ware habe, weil das Zeug gut sich verkauft. Andererseits natürlich positiv, weil ich Einnahmen habe, um wieder neue Sachen zu kaufen, die ich wieder anbieten kann.
Und ich glaube auch, dass tatsächlich, du hast ja damals schon angefangen zu sagen, Mensch, oberste Priorität, Fachhändler.
Ja, absolut.
Das sind die Freunde.
Ja,
Local Dealers. Und ich meine, wenn du da in Deutschland ein gewisses Netzwerk aufgebaut hast und jeder irgendwie 10 Flaschen kriegt, naja, 2 Kisten, 12 Flaschen.
Sind halt weg, ja.
Dann ist halt weg. Ne? Ja. Rugi zugi.
Also man muss aber auch der Fairness halber zu sagen, den Local Dealern geht es momentan auch nicht so gut.
Ja.
Also weil gerade eben so, wir haben natürlich gerade eine wirklich schwierige Zeit. Aber auch da bin ich natürlich auch immer bereit und deswegen habe ich diesen Scherz, was ich gerade scherzhaft gesagt habe, ich bin am überlegen, ob ich dieses Trust Mills zurückkaufe. Ich sage dann schon auch manchmal, pass mal auf, wenn du irgendwas hast, weil ich habe Interesse daran, dass das quasi Leute kaufen und dass die Leute das in die Gläser kriegen. Also mir geht es überhaupt gar nicht darum, dass ich es verkaufe, einfach nur um des Verkaufens willen, sondern erstens muss es den Leuten schmecken, zweitens muss es in den Gläsern landen und drittens muss der Händler, den ich vor Ort unterstütze damit, der muss halt einfach auch Geld damit verdienen. Und wenn er das nicht verdient, was bei ihnen im Laden rumsteht, weil niemand Trustmill kauft, ganz ehrlich, dann kaufe ich die zurück und vielleicht mit einem kleinen Aufschlag sogar, dass der Händler sozusagen auch noch sagt, ja gut, ich habe es ja jetzt hier ein bisschen geparkt, so ein bisschen und dann ich kriege das verkauft. Also wenn ich das selbst, ich verkaufe das.
Ey, selbst auf Messen. Nur auf Messen, ich wollte gerade sagen, nimmst du auf Messen mit.
Weil die Leute müssen es probieren.
Ich habe mal hier was aus meinem Stock.
Ja.
Hier sind die alten Cascount-Abfüllungen, guck mal.
Und wenn die Leute es probieren, ich kann euch eins sagen, wenn die Leute es probieren, kaufen sie es auch. Bloß sie haben es oft, viele kleine Läden können sich heute, und das ist ja wirklich traurig, aber es ist so, sie können es sich nicht leisten, eine Flasche aufzumachen.
Genau.
Um zu sagen, hey, probier mal, weil die Leute mittlerweile wirklich so gezielt Dinge kaufen, die gehypt sind.
Ja.
Und dann gar nicht mehr dieses Ganze nebenbei und so. Und dann sagt er so, ja, wenn ich die jetzt aufmache, dann habe ich nur noch 2 Flaschen. Übrigens, vielen Dank nochmal für den Tipp mit Olaf in Jena.
Gerne.
Olaf ist mittlerweile sehr guter Händler von mir. Also auch ein feiner, feiner Mensch. Ich habe mal bei Olaf jetzt in diesem kleinen Laden gesessen. Wer in Jena ist, muss unbedingt zum Whisky Center. Ich habe Whisky Center. Weißt du, ich bin da hingefahren.
Du denkst, es ist eine Riesenhütte, ne?
Wo ist denn dieses Center? Ja. Und dann kommst du da rein und da sitzt du da einfach und denkst so, sag mal, ja.
Es sind halt 10 Quadratmeter.
Ja.
Es sind 10 Quadratmeter und 10 Quadratmeter voll mit Whisky.
Bums vollgepackt mit Eis.
Absolut, ja. Absolut.
Also, wenn du es in Kubikmeter rechnest, natürlich viel mehr, weil das sind halt 3 Meter hohe Wände. Nichtsdestotrotz, es ist winzig klein. Du hast ein bisschen Platz, um dich hinzusetzen, aber insgesamt ist das ein ganz, ganz kleiner Laden, der bis unter die Decke voll ist mit Whisky.
Ja, total.
Und das Schlimme ist, du stehst dort, du hast es bestimmt erlebt, wenn du dort warst.
Ja.
Du stehst da drin, unterhältst dich kurz mit Olaf, eine Viertelstunde. In dieser Viertelstunde kommen trotzdem gefühlt 6 Leute rein und wollen irgendwie ein Whisky-Geschenk kaufen, weil der Typ einfach mal geschnackelt hat, wie es funktioniert, auch oft.
Ja,
und
er schreibt einfach
an seine, an seine Scheibe ganz groß dran, auf der Suche nach dem perfekten Geschenk, Fragezeichen, und dann Whisky unten drunter. Und dann geht's los.
Ja.
Und es funktioniert. Und er hat ganz tolle Sachen auch da. Eine schöne Auswahl. Alte, neue Sachen, auch Brennereien, die vielleicht jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Von daher.
Darf sich halt nicht bewegen.
Und Flaschen
halt
Cascount.
Ja, auch.
Und also, jetzt auch noch.
Grüße gehen raus.
Ja.
Unbedingt. Ja. Also Olaf, feiner Mann. Aber auch alle anderen Händler, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich zu jedem meiner Händler, also zu wirklich zu 99% meiner Händler ein super Verhältnis habe und wirklich auch eine persönliche Beziehung. Ich telefoniere mit denen regelmäßig und jeder liegt mir wirklich am Herzen. Also ich spreche jetzt von Local Dealern, ne? Also ich will nicht sogar 99%, sondern 100% meiner Local Dealer, die ich bestücke oder die meine Sachen haben, bin ich wirklich freundschaftlich verbunden mittlerweile. Und das ist mir so unglaublich wichtig, dass die eben tatsächlich auch ihren Umsatz mit meinen Flaschen machen. Und wenn ich merke, dass die ein oder andere Abfüllung vielleicht nicht so funktioniert bei dem einen oder anderen Händler, dann nehme ich das zurück und dann sage ich, hey, okay, gib's mir, ich krieg's schon quitt. Und das ist mir wichtig. Für mich ist nicht wichtig, Hauptsache verkauft, sondern Hauptsache
im Glas. Er hat gerade gesagt, ich krieg's quitt. Das ist eine rheinländische Redensart. Meine Oma, ich habe
ja... Wir sind quitt, das ist auch sächsisch und thüringisch.
Ich bin ja halber Rheinländer. Mein Vater,
du Armer. Nee, stimmt.
Köln. Weil du Köln. Nee, Düsseldorf hier.
Ja, ja.
Mein Vater kommt vom Niederrhein.
Wo denn her?
Schiefbahn heißt
Willig.
Der kleine Ort. Willig ist daneben,
genau. Hab ich gelebt in Schiefbahn tatsächlich.
Wirklich?
Ohne Scheiß. Ich bin sozusagen von Meerbusch auf die schiefe Bahn gekommen. Ja, total.
Erst war sie willig und dann ist sie auf die schiefe Bahn gekommen.
Genau. Und davor habe ich in Meerbusch gelebt. Und jetzt kommt
Meerbusch,
das auch.
Meerbusch hat meine Tante ganz lange, die viele Jahre gewohnt.
Jetzt hau ich ihn raus. Ja, komm, jetzt hau ich ihn raus. Ich habe ja als Schreihals so ein bisschen so Comedy, ja, auch Comedy-Musik gemacht. Und dann habe ich damals, wo ich gestartet habe, habe ich noch in Meerbusch gelebt. Und dann habe ich diesen Witz gebracht, oder diesen tatsächlich schwachen Witz eigentlich. Aber ich habe immer gesagt, oder bin oft gefragt worden, Tilo, warum heißt Meerbusch Meerbusch? Und weil ich der Meinung bin, dass wahrscheinlich die Frauen sich schlechter rasieren, also Meerbusch. Und dann habe ich auch immer gesagt, dass ich froh bin, dass ich nicht in Breitscheid gewohnt habe. Und dann bin ich und das stimmt wirklich, ohne Scheiß, ich bin danach nach Schiefbahn gezogen. Ohne Scheiß.
Krass.
Ist passiert. Im wahren Leben ist es passiert.
Also in Schiefbahn ist mein Vater halt, also meine Großeltern gelebt, ist mein Vater aufgewachsen. Guck an.
So klein ist die Welt.
Ja, wirklich verrückt. Und deswegen, ich hab relativ wenig Beziehung zu der Gegend, zum Niederrhein, weil wir sind, also meine Eltern sind dann nach Niedersachsen gezogen, wo ich auch groß geworden bin und sowas, also die ersten 15 Lebensjahre verbracht habe.
Osnabrück, ne?
Ja,
zurück nach Osnabrück?
Also ja, ich bin gebürtiger Osnabrücker, aber wir haben so in Dinklage, Lunde Dinklage,
ja,
von der Staumeldung.
Ja, natürlich. Gibt es noch nicht mal einen vernünftigen Fußballverein.
In Dinklage bin ich, ja,
doch, man
ist Bremen-Fan. Man ist SV Werder Bremen-Fan.
Okay.
War auch mein erstes großes Stadion, wo ich drin war bei Bremen.
Okay, schön.
Das ist ja nicht weit, eine Stunde oder so.
Fehlt mir witzigerweise noch, ne? Also es gibt in Deutschland tatsächlich nur 4 Bundesliga-Stadien, die ich noch nicht besucht habe. Da gehört Werder Bremen dazu.
Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ich habe aber Platz 12. Weserstadion, Platz 12. Den habe ich.
Wie Platz 12?
Na, das ist der Nebenplatz. Nebenplatz 12. Hat auch eine Tribüne. Muss man hingehen. Schön. Okay. Da spielt die zweite Mannschaft von Werder. Mhm. War ich 3-mal mit der Fortuna. Aber egal. Kommen wir wieder zum Whisky.
Wir haben gerade ein bisschen über Fußball geredet und über Niederrhein. Und
über Schiefbahn.
Komische Dinge.
Das ist in Ordnung. Und, ich habe mich kurz verabschiedet.
Wir schwiffen ab.
Wie sagt man das? Die sexistischen Sachen hat der Tilo alle gesagt, wo ich da war.
War nicht sexistisch.
Das finde ich gut.
War frauenverachtend, aber nicht sexistisch.
Also.
Nee, da ist der Tim raus. Nein, das, um Gottes Willen.
Wenn man die Ortsnamen einfach nacheinander ausspricht im Niederrhein, dann muss man nur aussprechen.
Das ja, was halt. Soll man denn tun? Aber das ist natürlich Altherrenwitz, dann brauchen wir nicht drüber reden. Die Zeiten sind vorbei. Also man, alter, weißer Mann, was bin ich? Ich kann nichts dafür.
Nee, pass auf, der Punkt ist, ich finde zum Beispiel...
Es ist nie...
Pass auf, wenn wir das hier sozusagen sagen, oder wenn wir sowas machen, dann machen wir das ja mit einem gewissen Augenzwinkern.
Ja, es ist ja nicht politisch korrekt, definitiv nicht.
Nee, pass auf, das meine ich, wir machen es mit einem Augenzwinkern. Ich war vor ein paar Wochen in Nürnberg.
Ja.
Auf einer geschäftlichen Veranstaltung, wo wir nachher in so einem Mittelalter-Restaurant gelandet sind.
Oh, okay.
Das hatte so eine Agentur für uns gebucht. Ich hasse sowas sowieso.
Ja.
Wo man kein richtiges Besteck kriegt und so ekelhaftes Essen mit so schwabbeligen Schwarten und so.
Ich
fand's alles, also das hat mich alles nur genervt. Und dann lief da die ganze Zeit so ein Typ in so Mittelalter-Klamotten rum mit so einer Klampfe.
So eine Laute. Die war gar nicht leise, ne? Die Laute.
Der war komplett verkabelt. Das war übelst laut. Das war so laut, dass du dich beim Essen und beim Reden nicht unterhalten konntest mit den Leuten, mit denen du da warst.
Ja.
Weil der die ganze Zeit so übelst laut auf diesem Ding da rumgescheppert hat. Und der hat nur so ganz schäbige 90er-Jahre-Witze gemacht.
Oh.
So rostiges Dach, feuchter Keller und so. Und das war
so Fips Asmussen.
Das Niveau war das so, ne?
So Fips Asmussen, ja.
Und wir waren da 3 Minuten drin und ich habe schon gesagt, Alter, ich höre dir 3 Minuten zu. Und ich würde eigentlich nur weggehen hier. Ne? Das war so ätzend. Und deswegen, ganz anderes Level, deswegen will ich das nochmal sagen, ne? Man kann das auch in wirklich doof machen. Man kann sich aber auch, wie wir es jetzt gemacht haben, ein bisschen drüber lustig machen, wie das früher so war. Das ist ganz was anderes.
Das mit so einem Augenzwinkern.
Genau.
Ja, deswegen, ganz genau.
Verstehe ich.
Deswegen ist es auch, auch entspannt und...
Nein, also ich muss das auch mal sagen. Das Problem ist halt einfach, wir sind ja natürlich auch mit Whisky, das ist halt auch so ein Thema, wo, wie soll ich sagen, vor vielen Jahren war es noch so ein Männerthema. Und was ich tatsächlich mittlerweile schön finde, ist, dass immer mehr Frauen zum Whisky kommen und immer mehr Frauen auch wirklich Ahnung von Whisky haben. Ja. Also es ist jetzt noch nicht mal so, dass Frauen das einfach machen, weil ihre Männer das tun oder so. Nein, es sind eigenständige Frauen, also eigentlich sowieso, Gott sei Dank. Also Frauen sind immer eigenständig, vom Grunde her.
Ja, ja.
Und ich finde das so schön, dass es mittlerweile wirklich in der Szene Frauen gibt, die richtig, richtig viel Ahnung von dem haben, was sie tun. Und es gibt mittlerweile Brennereien, die komplett von Frauen betrieben werden.
Aber wenn du dir das anguckst, historisch gesehen, war ja Whisky-Brennen eigentlich immer eine Sache eben...
Von Mönchen?
Nicht nur.
Auch.
Wenn wir nach Schottland gehen, die Farmer standen auf dem Feld.
Ja, stimmt, ja.
Die haben den ganzen Tag auf dem Feld geackert und Whisky machen war tatsächlich Frauenarbeit. Das wurde... in den Küchen oder außerhalb des Hofes, wenn eben der Hofherr oder der Mann nicht da war, das war tatsächlich Frauenarbeit.
Ist übrigens beim Mezcal genauso.
Ja.
Habe ich mit Benedikt auch lange drüber gesprochen, weil ich auch so in irgendeinem Buch ein Kapitel über Frauen in der Mezcal-Industrie gelesen habe. Und es ist so, es steht zwar immer der Mezcalero auf der Flasche, also der Brennmeister.
Ja.
Ja.
Aber in Wahrheit ist sozusagen die Frau diejenige, die sozusagen. Also man brennt 3 Tage, das kann sowieso kein einzelner Mensch alleine machen.
Ja.
Ne? Und das ist immer ein Team und so, ne? Aber weil das halt eine sehr patriarchalische Gesellschaft ist in Mexiko, ist immer der Mann vorne auf dem Etikett. Aber in Wahrheit sind die Frauen eigentlich diejenigen, die den Gesamtprozess am Kacken halten. Ne?
Ja. Absolut.
Und wenn man sich auch aktuell anschaut, die Entwicklung, dass auch bei den Masterblendern, dass da einfach immer mehr weibliche Masterblenderinnen am Start sind, dann ist das eine Entwicklung, die einfach nur natürlich ist. Ne? Und wenn du dir anschaust, Cardu zum Beispiel, Familie Cunnings, die im Endeffekt gezwungen wurde dazu, dass sie im Endeffekt aufgrund dessen, dass der Vater verstorben ist, hat die Frau übernommen, dann die Tochter übernommen. Und das war dann im Endeffekt eine Brennerei, die schon sehr, sehr lange Zeit und auch schon zu im 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert im Endeffekt produziert hat. Und das ein Gewerbe war, was von einer Frau geführt wurde tatsächlich. Ne? Ja,
ja. Betty
Williamson, ja.
Ja, genau. Komm, lass mal auf die Mädels. Wir trinken mal auf die Ladies.
Auf die Ladies von heute.
Hey Ladies!
Ja, Sherry Lady, da haben wir sie wieder. Ne?
Und ich muss, also hier beim Dumbarton.
Das Ding ist gut, oder?
Ich liebe das.
So super süffig.
Erstens super süffig, zweitens total ausgewogen, mild. Diese Honignoten, diese Kokosnoten, geht gar nicht in eine Richtung, die irgendwie fruchtig ist, sondern eher wirklich in diese
Gibt's die noch bei dir im Shop?
Honigfrucht,
ja, bisschen Schoki.
Ganz, ganz schön. Ganz, ganz toll. Also, gefällt mir richtig, richtig gut.
Leute, ihr kriegt ja Sonntag den Podcast um die Ohren. Wenn jetzt noch 30 drin sind, wird es auf jeden Fall noch ein paar Flaschen geben.
Ja.
Wenn ihr Lust auf einen geilen Brand habt, lecker. Was kostet der?
Ich glaube 74 Euro tatsächlich.
Hey, Alter.
Ja, aber es ist halt, ne, Dumbarton, Lost Distillery,
aber 75 Euro, nee, ich meine, es ist sehr günstig. Sehr günstig.
Finde ich auch, absolut.
Ist ein Schnapper.
Ja. Also ich sag,
74 Euro ist ein Schnapper. Wenn ihr mal Bock auf einen geilen Grain habt, dann schaut mal beim Tilo, beim carscount.de im Shop vorbei, weil den kann ich, also das ist jetzt so für mich, das andere war ja nicht verfügbar.
Stimmt.
Was du bis
jetzt hast. Der erste, der heute verfügbar ist.
Und der verfügbar ist, ist gleich ein Treffer, würde ich sagen. Also,
ja. Ich habe ja geschaut, du hattest ja letztens den, was war das? Auch, war das auch Dumbarton? Nee, war nicht. Das war Strathclyde 87.
Ja, nee, doch, Strathclyde 87. Ja, die Fassteilung, ja, genau.
Genau, und dann hattest du ganz kurz auch ein paar Flaschen im Shop.
Ja.
Und da dachte ich mir so, muss ich bestellen? Und dann war ich soweit zu bestellen.
Ach stimmt, du bist ja 87er Baujahr.
Und dann waren sie weg. Und ich dachte mir so, scheiße. Habe ich dich angeschrieben wegen des Podcasts und meinte gleich so, bring gleich den 87er mit?
Nee, geht ja nicht, weil das war eine Fassteilung. Kommt erst nächstes Jahr. Ja!
Das war eine Fassteilung.
Und wenn was übrig ist, mein Freund, dann hast du vielleicht die Chance auf
wenn
eine
was
Flasche.
Übrig ist.
Dann kommst du bei mir in den Ballett rein.
Ja.
Dann kannst du sozusagen ausgelost werden.
Ist das bei dir ein Thema, Ballett?
Nein, überhaupt gar nicht. Ich finde das ganz, ganz furchtbar.
Wieso?
Weil
ich finde es extrem gut.
Nein, ich finde es furchtbar. Weißt du warum? Weil ich glaube nicht an Ballads. Also ich glaube nicht daran, dass es mit rechten Dingen zugeht.
Ich glaube mir auch nicht.
Aber vielleicht, was ich selber denken tue, das traue ich auch anderen zu oder andersrum. Vielleicht ist es so, dass ich wahrscheinlich so wäre, wenn ich ein Ballad durchführen würde, würde es bei mir wahrscheinlich so ablaufen, dass ich dann 500 Leute in diesem Ballad drin habe, ja?
Ja.
In dem Topf, dann nehme ich quasi das erste Los raus, dann lese ich den Namen und denke, nee, den kennst du nicht. Aber da, ich weiß, dass zum Beispiel der Sascha mitgemacht hat oder der Klaus oder der Wolfgang.
Ja.
Ich suche jetzt so lange, bis ich den Wolfgang gezogen habe. Und das ist halt einfach so, wäre ich, weil ich halt einfach so...
Das ist ja dein gutes Recht zu tun, aber es geht ja, eher
halt
darum,
scheiße.
Die
halt
Leute rauszufiltern, die, wo du den Namen vielleicht kennst, die Firma vielleicht kennst, die das Ganze dann nutzen, um günstig an Whisky zu kommen.
Das sehe ich völlig anders.
In größeren Mengen.
Ich glaube, du bist also auf meiner Seite, Olli, oder?
Eigentlich müsstest du dir, also du müsstest quasi eigentlich einen Anwalt, einen Notar eigentlich haben, genauer gesagt.
Ja.
Der das Ballot für dich extern durchführt.
Nein, also, wieso?
Nein. Wenn
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wenn du unangreifbar.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ja, aber dann kannst du auch genauso Hühnerknochen werfen. Dann brauchst du nicht.
Ja, ich würde immer Mutti ziehen. Immer Mutti. Kannst,
weißt du?
Grüße deswegen, gehen raus an Mutti.
Und deswegen, das ist.
Ich verstehe schon.
Wenn man das
was
echt,
du meinst.
Wenn man es richtig machen will, braucht man einen Notar, der auch seinen Stempel drauf gibt. Das ist hier wirklich.
Ja, ich sag mal. Ich glaube schon, dass die großen Firmen das machen. Also ich glaube, dass das da sauber läuft.
Die McKellen Ballots, die werden halt nicht. Da werden die nicht sagen, okay. Ach, den finde ich aber nett, der kocht immer die Dinger oder so, der hat eine schöne Presse.
Ja, verstehe ich.
Glaube ich nicht.
Kann
aber
ich nachvollziehen.
Bei diesen kleinen Sachen, da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Gerade wenn so große, wenn so in so kleinen.
Ja, ja.
Weißt du, hier die 1000-Euro-Flasche, wenn die irgend so bei so einem kleinen. Bin ich mir auch mal her, klar.
Ey, aber wenn irgendwie jedes Mal Peter Schmidt 12 Flaschen bestellt und jedes Mal siehst du die Flaschen danach für einen doppelten Preis online, dann würde ich Peter Schmidt halt, ja, händisch aus dem Ballot verbannen.
Ja, aber es ist
wie
auch.
Soll ich das, pass auf, ich
deswegen sage ich, es ist nie fair.
Pass auf, ich
das
muss
nie.
Also, das ist
natürlich
jetzt, das
ist nicht fair, aber
es muss fair sein.
Was Peter Schmidt macht, ist auch nicht fair.
Peter Siemens meinst du?
Das ist jetzt juristisch.
Nee, diesmal Peter Schmidt.
Das ist jetzt juristisch keine Anklage, ne? Und ich habe natürlich auch überhaupt keine Beweise. Und ich fand es einfach nur komisch. Vielleicht ist es ja auch Zufall. Ich war mit meiner Frau mal auf einem Opernball in Leipzig. Da zieht, oh. zieht man sich schick an und tanzt so, ne?
Hm.
So. Und dann,
Muss man können, ne?
Dann wurde dort, ja, man muss tanzen können, na klar. Ja. Also,
kannst du tanzen?
Ja, klar, ich kann tanzen.
Mit viel Alkohol kann ich das auch. Pogo.
Für das, was da verlangt wurde, hat es gereicht.
Okay.
So. Es war dann so, du konntest Lose kaufen und der Hauptgewinn war ein Porsche. So ein gelber, keine Ahnung, ich kenne mich mit Autos nicht so aus.
Ein gelber Porsche.
Gelber Porsche.
Ja, kann man machen, ne?
So, und
wahrscheinlich Panamera, weil Leipzig.
Und da haben also alle haben sich da Lose gekauft. Also es gab ganz viele Gewinne, aber der Hauptgewinn war dieser Porsche. Und den Porsche hat nachher irgend so ein Kiefernchirurg gewonnen, der zufällig nur ungefähr 8 Meter von dem... Du musst dir vorstellen, dass du obere Ränge, untere Ränge, sonst was.
Ja.
Du hast untere Ränge, obere Ränge.
Ja.
Und wenn die den Gewinner ausrufen, dann musst du halt schreien hier, damit die sozusagen nicht sagen, wir rufen den nächsten aus, weil der nicht kommt.
Ja, ja, klar. Ne?
Und die oberen Ränge, die wurden bei keinem der ersten 10 Gewinne ausgerufen, sondern nur die unteren. Also alle die wichtigsten 10 Gewinne haben nur die unteren Ränge gewonnen, weil die konnten halt schnell dahin laufen.
Ja.
Also ja,
das waren die Leute, die teuren Karten hatten auf den unteren Rängen, weil die Tische dort hatten. Oben hat keiner gewonnen. Dieser Kiefernchirurg, Zahnarzt, ich weiß nicht mehr genau, irgend so ein Typ, der hat halt diesen Porsche gewonnen und dann meinte der, ja, es sind ja alles schwierige Zeiten, ich würde ihn eigentlich gern spenden für irgendwas.
Hm.
Und findet sich denn jemand von den Großkupferten hier, der den für irgendwie 80.000 oder 100.000 Euro dieses Auto kauft. Ich habe ganz zufällig sozusagen der größte Bauunternehmer, der hier in der Stadt die meisten großen Bauprojekte hat und auch der Porsche-Fan ist, der hat gesagt, der fehlt mir noch an meiner Sammlung. Ich kaufe den und spende das ganze Geld. Weißt du? Und du hast da so gestanden und du dachtest dir, hat so ein Los 50 Euro oder so gekostet, was auch okay war, was alles für guten Zweck und so, ne? Aber das war alles völlig. Ich hab so das Gefühl gehabt, das war so.
Ja, wie ist es abgesprochen wahrscheinlich, oder?
Es war alles mega, also es war mega abgesprochen. Ne? Ja, und also genau. So kam mir das vor. Wie gesagt, es war halt komisch, dass sozusagen nur die Leute, die die teuren Tickets hatten, überhaupt was gewonnen haben.
Ja, ja.
Weißt du, weil die anderen waren ja mehr, ne?
Ja, klar.
Also es waren so 25% der Menschen haben die ersten...
Vielleicht sind die anderen Karten gar nicht reingekommen in diesen Ballot.
Ich
aber
weiß.
Aber das ist halt der Grund, warum ich so Ballots Dinge, doof finde.
Und deswegen bin ich auch mit Ballots, tue ich mich immer ein bisschen schwer.
Ich auch.
Wenn nicht, und da war kein Notar dabei, das war einfach nur so Lostrommel und irgendwas gezogen. Da weißt du gar nicht, war mein Los da in der Lostrommel?
Nein.
Oder war das irgendwo anders?
Eben. Ne?
So, das weißt du ja alles.
Deswegen, ich bin ehrlich, wenn ich so ein Ballot machen würde, würde der nicht fair ablaufen wahrscheinlich. Also das stimmt jetzt nicht ganz, wahrscheinlich würde ich das schon. Ich
also ja sowas, wenn du mal einen machst, dann...
Ich habe sowas schon mal gemacht und da war ich wirklich auch ehrlich mit mir selbst.
Das?
Aber ich muss gestehen, dass ich dann damals dachte so, naja, ich hätte jetzt schon ganz gerne noch jemand anderen gezogen. Ich wusste ja, dass jemand anders drin ist und so. Aber eigentlich, und dann bin ich meiner Ehrlichkeit, also ich bin einfach so ehrlich, dass ich sage, ich kann dann vielleicht auch nicht ehrlich sein. Und deswegen mache ich keine Ballots.
Verstehe.
Und deswegen, Tim, hast Tilo, du keine Chance.
Entschuldige, Tilo, ich habe gerade so ein bisschen reingequatscht parallel. Sorry, ich wollte
gar kein Problem.
Tim hat mir gerade ein Glas hingestellt und er wollte nämlich total nett unserem Barkeeper einen geilen Whisky überreichen. Aber der, das hätte ich dir sagen können, der trinkt keinen Alkohol heute.
Ach so. Ist okay.
Das ist auch manchmal ganz vernünftig. Wir können auch 2 Minuten Pause machen.
Wollen wir kurz Pause machen?
Ja,
wir machen
kurz Pause.
Okay. Kurzer Break.
Auf Pause.
Sind wir schon wieder live?
Auf Geeds, in den Jeeps, da geschieht's. Wir sind wieder schon online. Wir sind online.
Jetzt, oder?
Ja, die Pause ist vorbei.
Ich wollte doch gerade auf Toilette gehen. Verdammt. Ja, jetzt haben wir den Dumbarton leer getrunken, oder?
Der Dumbarton?
Ich habe noch ein kleines Müh im Glas.
Aber der ist lecker,
oder? Weil der Tim wollte netterweise dem Barkeeper noch was geben.
Gut.
Und der hat aber heute Dry Day, von daher...
Wir haben uns jetzt den Dram einfach zu dritt aufgeteilt.
Der Franz, der wunderbare Host für den heutigen Abend, der uns eingeladen hat, hier an seinem Tisch Platz nehmen zu dürfen. Der
ist eingeladen, echt?
Ja, also das ist immer wieder schön,
einfach
kurz auf dem einfachen Weg Bescheid zu sagen, wir kommen vorbei und Franz reserviert uns immer einen Tisch.
Wir kriegen sorgt immer dafür, hier in der Ecke Strom.
Sorgt dafür, dass wir Strom haben, das ist wunderbar und jetzt vor allen Dingen in der dunklen Jahreszeit ist es hier in Dr. Hobbs immer noch mehr gemütlich, weil es sind Leute
schön, ja?
Drinnen sitzen, vielleicht nicht draußen, es ist echt schön. Und kann ich jedem empfehlen, der in Leipzig Bock auf gute Biere hat, vielleicht auch mal was Außergewöhnliches, kommt vorbei, geht ins Dr. Hobbs.
8888 Craft Beer on Tap.
Ja.
Immer wechselnd, also man quasi immer, wenn ein Fass leer ist, kommt ein anderes dazu. Es wird keins in der Regel, es gibt so 2-3 Dinger, die wollen die Leute halt immer sehen. Das ja, Kasten und
das
so.
Stimmt.
Aber die ganzen Specials, die wechseln ständig. Und das ist super geil. Es gibt, ich weiß nicht, 500 in der Flasche und Dose nochmal gekühlt, auf die man zugreifen kann. Also ein unheimlich großer Fundus an ganz tollen Getränken.
Hey, schönes Ding, auf jeden Fall. Also ich kannte es ja vorher nicht, ich habe es ja immer nur gehört. Wenn ihr mal hier wart, es ist ja nicht oft gewesen, aber ihr wart schon mal hier. Und jetzt habe ich gerade sozusagen indirekt zugegeben, dass ich euch manchmal höre. Gibt ja eigentlich auch, das habe ich ja erst schon mal gesagt, es gibt ja eigentlich auch keinen richtigen Whisky-Podcast mehr, ne? Gibt's
also außer? Du hast ja nicht nur indirekt zugegeben, dass du uns hörst, du hast vorhin gesagt, wir wären der beste Podcast
es gibt ja auch keine anderen.
Der Welt.
Gibt es
also
auch andere Whisky-Podcasts als eure?
Ja, es gab
den von Philipp Reim.
Genau.
Der Podcast ist tot, da kommt nichts mehr.
Den habe ich gern gehört, wenn ich ehrlich bin, also weil auch ein bisschen Wissen und so für mich.
Ja. Es gibt auch andere Whisky-Podcasts mit verschiedenen Schwerpunkten, teilweise auch mit quasi YouTube-Bekleidung, wo du den Leuten dann zugucken kannst, wie sie den Podcast aufnehmen und so. Gibt es schon, aber ich glaube, und das fand ich dieses mal so schön, als wir die letzte Folge rausgebracht haben, gab es einen Kommentar, der sagte, wow, einen deutschen Whisky-Podcast, der schon 5 Jahre am Start ist.
Wahnsinn, ja.
Das konnte sich der Hörer oder der potenzielle Hörer gar nicht vorstellen und meine, höre ich sofort rein, finde ich richtig cool. Und ich muss persönlich sagen, ich höre nicht irgendwie großartig andere
Whisky-Podcasts. Das könnte Whisky heute Podcasts. Unsere Jubiläumsfolge sein.
Nee, von wir sind Tag. Schon drüber. Wir haben am wir haben Anfang November.
Anfang November oder Mitte November?
Anfang November, ist wieder, glaube ich, der 4. November sogar. Nein. Die erste Folge 4.
November, glaube ich, nicht.
Ich habe geguckt, ja.
Wirklich?
Ja.
Dann habe ich am Geburtstag von meinem Sohnemann habe ich meine erste Podcast-Folge aufgenommen.
Du bist nicht aufgenommen, Folter. Sondern rausgebracht. Und
ach, rausgebracht, okay.
Genau.
Na gut, ist ja nur online, wir haben es ja vorher aufgenommen. Das könnte natürlich sein.
Genau. Und insofern ist das sehr interessant für uns natürlich zu sehen, dass auch die Hörerinnen und Hörer sagen, ja, wenn jemand so lange schon dabei ist, dann muss es ja Substanz haben.
Ja.
Vielen, vielen Dank dafür. Wir geben uns natürlich Mühe und wir wollen es auch weiterführen. Und für uns ist das natürlich ein Aufwand. Für uns ist aber gleichzeitig auch Spaß und irgendwie
Vergnügen, Hobby.
Vergnügen und Hobby.
Hobby, ganz richtig, Hobby.
Inzwischen also zu so einer euch, Instanz ja. geworden, dass für uns persönlich genau zu so einer Instanz geworden, dass für uns persönlich jetzt einfach so fester Bestandteil ist und es einfach Spaß macht. Und jedes Mal, wenn wir Gäste haben, wie heute Thilo, dann ist es einfach so eine Bereicherung und das zeigt uns wieder, dass auch die Leute aus der Industrie, was hey. Du bist ja inzwischen...
Eine Ehre,
eine
Ehre.
Ja. Nein, ich bin nicht Industrie, ich bin immer noch Thilo.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Auf der anderen Seite bist du fester Bestandteil dieser Industrie.
Absolut, das ist so, ja.
Ja, und auch das zeigt uns wieder, dass wir irgendwie Sachen richtig machen, auch wenn wir ab und zu mal sagen, na, ach komm, weiß ich nicht, privat ist gerade irgendwie was los oder so, dann gibt es halt mal keine Folge. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich fühle mich damit völlig fein. Wir liefern Content, der immer noch umsonst ist. Ja, wir könnten jetzt auch sagen, jede Folge kostet, weiß ich nicht, Amazon-Abo von 9,99.
Oder wir machen Werbung rein.
Oder Werbung Quatsch. Oder so, genau.
Machen wir nicht.
Von daher machen wir keine machen wir nicht. Werbung heute?
Nein, für dich machen wir Werbung.
Ah, okay,
aber wir sagen. Machen nicht Werbung für irgendwelche Staubsauger oder
natürlich
so ein Quatsch,
ist das irgendwo eine Werbeveranstaltung, so ein bisschen heute. Auf der anderen Seite ist das ja auch Content, den wir liefern.
Ariel, die Meerjungfrau. Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche.
Ariel, die Meerjungfrau.
Wir machen keine Werbung für Disney.
Wo ist die denn jetzt?
Disney 100 machen wir nicht.
Die wollte ich schon immer mal live treffen, aber nee.
Da musst du ganz tief ins Whiskyglas gucken, wenn das leer ist. Aber dann siehst du sie vielleicht.
Da muss ich noch viele Dumbartons trinken.
Nee, aber insofern ist das immer noch, wie gesagt, für uns ein großer, großer Spaß. Und auch vor allen Dingen solche Gäste wie dich zu haben, Thilo. Das macht heute so viel Spaß. Ich glaube, wir könnten hier noch die nächsten 5 Stunden sitzen.
Da habe ich Moos an der Ostseite am Rücken. So, weißt du, bevor mir hier langweilig wird.
Ja,
ganz
ja.
ohne Scheiß.
Nee, aber das, jetzt muss ich das Lob mal zurückgeben. Es ist ja so, ich habe mir ja bewusst auch ausgesucht, oder nicht bewusst ausgesucht, das kann man so auch nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass ich damals, als ich angefangen habe, habe ich schon so gedacht, so, okay, das ist vielleicht die Chance, dass man mich vielleicht mal hört oder man mich kennenlernt.
Total, na klar.
Und dann ist ja irgendwie 3 Jahre nichts passiert und das hatte damit nichts zu tun, dass ich nicht euren Podcast irgendwie nicht fertig fand oder so. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich gesagt habe, wenn ich herkomme, dann muss ich vor Ort sein. Ja? Und dann muss das Besonderes sein. Dann muss es halt einfach so sein, ja, ich bin halt da und ich bin genau einer von euch. Also ich bin ja, und so sehe ich mich ja auch. Übrigens, ganz, ganz wichtig, natürlich bin ich Teil der Industrie. Natürlich bin ich ein Abfüller. Natürlich bin ich jemand, der Dinge tut, die natürlich auch mit Geld zu tun haben.
Ja.
Also ich will natürlich Geld verdienen damit. Ich muss damit Geld verdienen, weil ich habe ein Haus, ich habe eine Frau, ich habe einen Hund,
ohne
ich habe eine Tochter.
Ohne Frage.
Vogel.
Und einen Vogel, der immer noch lebt. Ohne Frage alles, ja. Aber ich bin trotzdem immer noch Nerd. Und ich bin immer noch einer von euch. Und genauso, und der Tag, wenn der kommt, dass ich das nicht mehr bin, dann muss ich aufhören, weil dann ist es nicht mehr, dann bin es nicht mehr ich. Also, solange ich noch bin wie ihr, die ihr Hobby leben, klingt jetzt doof, klingt jetzt vielleicht auch scheiße.
Nein,
und pathetisch.
Ich bin super cool. Ich möchte, dass die Folge heißt, ich bin einer von euch.
Es ist doch so.
Einer von uns.
Es ist doch so. One of us.
Ja. Ich möchte, dass die Folge so heißt, Tim. Darf ich mir das wünschen mal? Der Tim macht immer die Folgennamen.
Aber es ist doch so.
Klar, kein Problem.
In dem Augenblick, wo ich beliebig bin, wo ich nur noch der Chaos-Count bin, ohne Seele, ne? Also ich will mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, aber nochmal, ich will mich auch nicht einschleimen oder so, aber ich bin genauso Nerd wie ihr alle.
Pass auf, Timo, und genau diese Emotionalität.
Thilo.
Ja, es ist ja schon. Tim und Thilo macht Timo.
Ja,
quasi eine Person.
Ich schwitze hier gerade zwischen diesen schwierigen Namen. Fischers Fritze würde ich gerade nicht mehr so gut hinkriegen, glaube ich. Egal.
Rot, der kleine plappernde Kapellkater. Poppige Papperkarte an die klappernde Kapellwand.
Kennst du Brautkleid, Pipe, Brautkleid?
Ja.
Und Blaukraut bleibt Blaukraut.
Ich würde auf jeden Fall jetzt ein bisschen ablosen, auf jeden Fall mit der Zungenschwere, die so irgendwann im Laufe des
Abends kommt. Tschechische Chefchemiker auf griechisch-chinesischen Passagierschiffen.
Was?
Der Typ ist Lehrer. Nein, ich wollte sagen, dass dich das total ehrt, dass du das hier so sagst und so statest. Und ich finde es auch, also man merkt auch bei dir, das kommt vom Herzen so, ne? Und ja. so machen wir das auch. Die Dinge vom Herzen. Und als wir vor 3 Jahren diesen Podcast gemacht haben, da muss man das ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Da war das für dich auch ein Hobby.
Ja, klar.
Also sorry, du sagst jetzt ja, da kannten wir uns noch nicht und so, na klar kannten wir uns nicht. Das war ja der Punkt. Wir haben alle zu Hause gesessen, wir haben wir haben ja vor dem Lockdown.
Also ich kannte den Tilo damals schon.
Ja, nee, ich will damit sagen, wir haben quasi monatlich eine Folge aufgenommen.
Quasi monatlich.
Ja, haben wir eine Folge aufgenommen. Und
jetzt geht's los, jetzt kommt der Moment.
Und dann haben wir wegen Corona, haben wir dann gesagt, wir machen wöchentlich.
Ja, ja.
Und dann haben wir gesagt, wir brauchen Gäste und so. Und dann kam die ganze Sache, kam bei uns zu uns rollen, nur wegen dem Corona-Ding, weil wir halt Zeit hatten, weil wir halt nichts zu tun hatten und so. Und dann seid ihr beiden in Kontakt getreten und du hast gesagt, ja klar, mach ich.
Ja klar.
Und dann haben wir dann mal halt 3 Stunden rumgefaselt und es hat sofort geschnackelt.
Wollen auch wieder.
War Chemie war da, ja. war ein geiler ja. Abend, wir haben alle ja. Spaß gehabt. Und das trotz virtuell, ne? Also du warst weit weg.
Leider.
Ich weiß gar nicht, ob wir alle 3 virtuell waren.
Ja, ja, ja. Ich saß separat, bei mir. Ja. Na klar, ja. Wir waren alle,
also, ne, jeder wir waren einzeln.
Ich glaube, es gab noch so Leaks zwischendurch, also ja, nicht Leaks, Quatsch, wie heißt das, wenn es Verzögerungen gibt? Mein Englisch, ihr merkt
ja.
das.
Ja.
So Verzögerungen halt.
Delay.
Delays.
Ne, Delays, nein, so war, na egal, sowas halt so zwischen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Nochmal, ich bin einer von euch. Nein, und genau
aus unserem Blut.
Wie ihr sagt, das ist Hobby.
Aber das wusste ich ja auch vorher, dass du einer von uns bist.
Ja, aber weil ich wusste ja vorher nicht, dass das Hobby zum Beruf wird irgendwann mal.
Das stimmt. Aber diese Anbahnung, die wir hatten, lief ja schon darüber, dass wir über Facebook so viel schon geschrieben haben und schon,
ja.
Also wir zwei auf jeden Fall so rumgenördet haben, einfach gegenseitig auf Facebook, einfach aufgrund dessen, dass du diese krassen Flaschenteilungen gemacht hast.
Der Tilo und der Tim, die haben sich auch Dickshots geschickt.
Der lacht darüber, ne? Aber weißt du, das Problem ist, wir konnten das ja nicht, wir hätten es gern getan.
Ah, ihr beiden Jungs habt es bestimmt gemacht.
Nein, wir konnten das nicht, weil wir hatten keine Weitwinkelobjektive. Das zum Thema, also falls irgendwelche Frauen jetzt hier zuhören,
oder
Tim und ich, wir hätten uns gern Dickpics geschickt, aber es ging nicht, wir hatten keine Weitwinkelobjektive. So,
alles gut.
Das zum Thema.
Nicht, nein, aber die hat...
Ich möchte mich bitte von dieser Aussage distanzieren.
Ich glaube, es gab schon eine sehr, sehr große emotionale Nähe, die natürlich nicht sexuell war, sondern die war sozusagen aufs Thema bezogen.
Ja.
Aber die gab's von Anfang an, das hat man schon gemerkt.
Ja, aber weil wir es doch lieben. Weißt du, ganz ehrlich,
ist super schön.
Wir machen das doch einfach nur, weil, oder überhaupt das alles hier, weil wir das lieben, was wir tun. Also, und es gab mal diesen blöden Spruch, also wenn ich den immer höre, so, wenn du das im Leben, oder wenn du das tust jeden Tag, was du liebst, musst du keinen Tag arbeiten. Das stimmt natürlich einerseits schon, also das ist ja mittlerweile bei mir so, dass ich das ja jeden Tag tue, was ich liebe, und ich liebe das wirklich, ich habe da auch wirklich Spaß dran. Aber das Problem an der Sache war, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich habe auf einmal kein Hobby mehr gehabt. Du stehst da und machst dein Hobby zum Beruf und hast kein Hobby mehr. Was machst du dann?
Anfangen, keine Ahnung, Squash zu spielen?
Naja, aber ich fange ja nicht Squash oder so. Weißt du, man stellt sich immer so schön vor, man sagt immer so Hobby zum Beruf gemacht und so. Ja, aber du hast auf einmal kein Hobby mehr. Was machst du denn in deiner Freizeit auf einmal? Ja klar, natürlich Zeit mit deiner Frau verbringen, mit dem Hund.
Ja,
das macht man ja auch gerne mit dem Vogel, genau, der ja leider immer noch lebt. Habe ich das jetzt schon ein paar Mal noch gesagt. Der ist schon 35 Jahre alt.
Leider.
Der stirbt einfach nicht. Nein, ich liebe diesen Vogel, aber
mein Tipp, Spülwasser.
Wäre auch nicht böse, wenn er, egal.
Wenn der aber im Spülwasser der Hund, schwimmt, der dann Hund, ist er nicht.
Das wäre schon traurig.
Also ja klar, Hund
ist Familie.
Hunde, Katzen ist...
Hund ist Familie. Der Hund war schon öfter in Schottland als viele der Leute, die hier heute hier zuhören, jemals in Schottland waren.
Ich war noch nie in Schottland.
Siehste? Guck mal, da war der Hund schon
öfter. Ich bin unterhalb der Hundestufe bei dir.
Ich wollte gerade sagen, der war auch öfter als ich in Schottland, weil ich wäre irgendwie erst auch nicht so oft in Schottland.
Siehst du?
Sind wir beide unterhalb.
Da geht's schon los. Ja, und dann...
Jetzt bin ich wieder wach.
Mit dem Vogel, also nein, egal. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast auf einmal kein Hobby mehr und dann musst du natürlich schauen, was du machst. Und jetzt habe ich natürlich auch wieder ein Hobby gesucht. Ne?
Und,
also,
was machst du jetzt?
Was wollte ich gerade sagen?
Korntopping, also Fußballstadien, Fußballspiele besuchen. Weil ich kann das sehr gut kombinieren mit meinem Job. Ich bin ja viel unterwegs.
Wie heißt das auf Englisch?
Korntopping.
Crown?
Ground. Also Ground. Du suchst einen Ground
Hopping.
Und hoppst okay. Von Ground zu Ground, also von Stadion zu Stadion. Okay. Und weil ich ja immer schon Fußball geliebt habe, keine Ahnung von Fußball, wie gesagt, ich bin ein Fortuna Düsseldorf-Fan, also keine Ahnung von Fußball, ganz klar.
Und das Schöne ist, man ist am Wochenende immer unterwegs. Man muss nicht oft zu Hause mit der Familie verbringen, man kann immer rumfahren.
Wobei, es tatsächlich muss ich sagen...
Ich muss es machen in München. Ich muss wieder im Fußball schauen.
Ja, der FC... dummerweise spielt der FC Bayern nebenbei.
Ganz und blöd,
gegen hier Paris Saint-Germain oder so. Nee, aber es ist tatsächlich so, natürlich würde ich mir manchmal auch wünschen, auch Wochenende zu Hause zu sein, mit der Familie zu verbringen. Aber ich verbinde das natürlich jetzt sehr gern. Und dummerweise ist morgen gar nichts, also nee, morgen bin ich ja bei Simple Sample, aber am Donnerstag habe ich mal geguckt, was so wäre, weil ich bin ja am Freitag in Dortmund, da habe ich ein Tasting, beziehungsweise in Holzwickede, um genau zu sein. Und aber ist, am Donnerstagabend habe ich geschaut, ob da irgendwie unterwegs irgendwas wäre, nichts. Also nichts, wo ich sage, lohnt sich. Geht schon los, weißt du, und schon Hobby kaputt. Weil die nicht spielen, weißt du? Ist doch scheiße.
Finde ich sehr unangenehm. Finde ich auch nicht gut von den Vereinen, dass sie sich nach deinem, Reisekalender richten. Was
Nein,
ist da
überhaupt
los?
Nicht. Das ist ganz schlimm. Also ist auch mit Alemannia Aachen zum Beispiel. Ne? Da habe ich jetzt dreimal versucht, Übernachtungen hinzulegen und Termine hinzulegen, damit ich die mal sehen kann im neuen Tivoli. Nix.
Warst du in Leipzig schon im Stadion?
Nee, fehlt mir auch noch. Also das Zentralstadion habe ich, aber auch Bruno Plache habe ich schon und ich habe im Prinzip alle, nur das neue nicht. Da, dieses
Ach, komische. Krass.
Diese Arena da oder was? Wie heißt das jetzt?
Red Bull Arena.
Ah ja, genau.
Das ist cool. Ich RB. Mag das. Ich war vor ein paar Wochen da. Mir gefällt es.
Ja, ich darf das nicht gut finden, weil ich ja Fußballfan bin.
Ach, du bist ja Traditionsverein-Verfechter.
Nee, ich finde das Gelaber.
Ja, natürlich ist Gelaber. Mittlerweile muss man sagen, ist auch RB. Ja. Aber kommen wir zu dem zu diesem Gesöff, was wir jetzt im Glas haben.
Wieso Gesöff? Das ist ausgezeichnet.
Lecker
ist das Teil. Der hier?
Nein,
das
ist der 2008.
Nee. 2008. Hier drüben.
Ach, die Flasche? Ach, da drüben. Okay.
Ein Armagnac aus 2008.
Fantastische Nase, komplex, tief, außerdem wirklich, wirklich sehr schmeichelnd.
Für den jungen Armagnac sensationell gut.
Für in Anführungszeichen jungen Armagnac, ja.
Kommen wir.
Ich kann kein Französisch, ich würde sagen Armagnac Sourdois.
Ja, die
Domaine
Familie ist
de Jambon.
Genau, Jambon, ja.
Bass-Armagnac?
Ja, Region Bass-Armagnac, ja.
Appellation, das ist dann zu klein geschrieben, das kann ich nicht lesen.
Das ist die Region, quasi das nur quasi das nachgibt oder der Beweis, dass es nur in dieser Region ist, ja.
Toujours?
Toujours ist der Ort.
Toujours. 2008 gebrannt wahrscheinlich.
Ja. Und ins Fass gekommen, ja.
52%?
Ja. Und das ist die Geschichte vorn.
Das ist viel, ne?
Ja, und hinten steht da noch immer jedes Mal die Fassnummer und so.
Das ist so klein, das kann ich alles nicht lesen.
Ja, da steht da im Prinzip so, ich sag mal so, um es kurz zu machen,
ja.
Da steht im Prinzip drauf, das Armagnac, die älteste Spirituose Frankreichs. Übrigens ist es so, es ist wirklich die älteste Spirituose Frankreichs, die nachgewiesen ist. Armagnac wird auch nur einmal gebrannt aus Weintrauben.
Genau.
Im Gegensatz zum Cognac, der zweimal gebrannt wird.
Das ist eine Einfachdestillation, genau.
Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eine Woche in der Armagnac. Ich war tatsächlich wirklich eine Woche da und war mit einer holländisch-belgischen Reisegruppe da. Mhm. Also Reisegruppe kann man auch nicht sagen, waren auch alles Leute, die eigentlich so mit Whisky zu tun haben und die aber irgendwie auch jetzt mit Armagnac zu tun haben. Da war auch der ehemalige Brand Ambassador von Glenfiddich und verschiedenen anderen Brennereien für die Niederlande war mit dabei.
Okay.
Und also wir waren wirklich so 8 Leute. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte vorher, bevor ich da war, noch nie einen Armagnac getrunken. Ich habe einen Weinbrand getrunken, Cognac oder sowas. Ja, klar, kennt man.
Obwohl Armagnac ja in der Whisky-Szene schon ein sehr großes, gutes Standing hatte.
Ich bin ja, was das angeht, totaler Verfechter von einer Spirituose immer gewesen. Ich habe immer gesagt, ja, Whisky ist das Nonplusultra und es muss immer Scotch sein und so. Das habe ich über die letzten Jahre tatsächlich abgelegt. Also ich habe im Gegensatz, also wenn
viele... Nur für Cocktails haben wir ihn noch nicht bekommen, aber das kommt auch noch.
Nee, das wird nichts. Aber es ist tatsächlich so, viele Leute, wenn sie älter werden, werden ja immer eindimensionaler und ich habe mich tatsächlich mehr geöffnet. Je länger ich in diesem Bereich unterwegs bin, habe ich gesagt, ich öffne nämlich immer mehr. Mhm. Und dann wurde ich gefragt von den Holländern und Belgiern, von wegen, willst du mit in die Armagnac kommen? Und habe gesagt, ja, klar, warum nicht? Ich meine, warum eigentlich nicht? Ich habe es ja schon oft gehört, dass das ein Whisky eine Malternative ist, sozusagen. Ne? Malternative. Ja. Und habe ich gesagt, Malternative. Und ja, komme ich mit.
Und dann war ich da. Da hast du gesagt, bevor du sowas einkaufst für dich, für deinen Laden, musst du es mal probieren gehen.
Richtig.
Auf Tour gehen.
Fort.
Und dann musste man ein Tasting machen.
Für mich war tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass ich gesagt habe, wenn ich es vor Ort probiere, muss ich sofort das Gefühl haben, dass es auch zu Hause genauso schmeckt, wie wenn ich es vor Ort probiere. Genau, wir haben es erst gehabt. Trinkst du in der Kneipe dein Lieblingsbier, das schmeckt zu Hause nicht, oder?
In Frankreich an irgendeinem geilen Tag zwischen den...
Weinbergen,
weiß der Geier was,
genau. Und dann habe ich gesagt, bin ich halt hingefahren. Und ich habe schon mal einen Armagnac getrunken, hat mir aber nicht geschmeckt oder so. Irgendwie, so, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich muss irgendwas tun, ich muss eine Alternative finden, weil Whisky immer teurer wird und gerade die alten Jahrgänge ist immer schwierig. Und ich will mich da einfach auch mal ranprobieren. Jetzt bin ich halt dahin. Und ich muss ehrlich gestehen, die ersten 6 Domains und Chateaus, die wir besucht haben, ich habe nichts gefunden, wo ich gesagt habe, das ist jetzt der Kracher. Das war alles so, ja, also die anderen waren alle total begeistert immer, oh ja, toll und so. Und ich immer so, sagt mir alles nicht zu. Ich musste mich gefühlt wirklich ranekeln.
Bist du aber mit einem Anspruch rangegangen zu sagen, du willst eine Alternative für Whisky zu finden oder willst du eine geile Spirituose finden?
Nein, tatsächlich bin ich mit dem Gedanken rangegangen, eine Alternative zu Whisky zu finden.
Er wollte ein Produkt finden, was er botteln kann. So ist es verstanden.
Genau. Was mir persönlich schmeckt.
Das ist der Unterschied. Ja.
Was mir schmeckt, ich habe ja keine Ahnung, wie Armagnac funktioniert. Für mich war Armagnac halt einfach ein Destillat. Ja?
Dann also, lass uns mal ganz kurz gucken, ob es uns schmeckt. Ja. Wir haben jetzt viel gerochen.
2008. Ich habe schon viel getrunken. Sorry, ich war schon schneller als ihr und ich finde es ausgezeichnet. Super komplex, super tief, wunderbare Aromen, die eine Bandbreite abbilden von Orangigkeit, aber auch das Holz kommt zur Geltung, Schokolade kommt zur Geltung. Wirklich, wirklich verrückt. Es geht in ganz viele Richtungen und ist einfach super gut eingebunden und die Reifung ist einfach so, wie kann ich es beschreiben? Alles, was drin ist, lässt sich sehr, sehr schwierig rausfinden, weil es einfach so komplex ist.
Und der ist gerade 15 Jahre alt. Und das Witzige an der Sache war eigentlich wirklich, wir haben zwischendurch schon Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, damit gehe ich d'accord, um mal was Französisches zu sagen. Ich kann übrigens, mein Französisch ist quasi nicht vorhanden, also komplett nicht vorhanden. Mhm. Außer Bonjour und Je t'aime und Voulez-vous coucher avec moi, kann ich gar nichts zu sagen. Ja. Und dann war es natürlich so, dass ich vieles gar nicht gut gefunden habe, weil ich eben, wie gesagt, eine Alternative gesucht habe zu Whisky.
Ja.
Und am letzten Tag unserer Reise, also zwischendurch gab es schon mal was, wo ich gesagt habe, okay, das ist gut trinkbar oder so, wie auch immer. Und am letzten Tag dieser Reise kommen wir zu Domaine de Jambon.
Ja.
Und
ja.
Du kommst da hin und denkst einfach so, ja, was ist das denn hier? Da ist eine alte Frau, die ist so Mitte 60, also alte Frau ist ja Mitte 60, ja kein Alter, aber sie ist halt so die
Chefin. Aus unserer Perspektive eine alte Frau.
Die Chefin des Hauses da.
Wird man anders sein, aber noch dürfen wir das sagen.
Und das war so sympathisch, also sie sprach eigentlich im Prinzip nur Französisch, ja, und normal viele in der Armagnac sprechen mittlerweile auch Englisch, also die wissen schon ganz genau, was sie da haben, teilweise, was sie für einen Schatz auch haben, für alte Fässer, alte Jahrgänge zu Preisen, wo ich sage, hey, wow, da bekommst du unter Umständen Sachen aus den 70er Jahren noch weit unter 200 Euro. Das Zeug ist 50 Jahre alt, teilweise 60 Jahre alt. Wir haben verkostet einen 1942er Armagnac, der hätte irgendwie 400 Euro gekostet.
Ja.
Ja, und dann stehst du da und denkst einfach so, und der war übrigens, der war grandios, muss ich dazu sagen. Also das war so die erste Erleuchtung, die ich so hatte, war dieser 42er Armagnac. Und dann suchst du natürlich danach und du findest es nicht. Und dann kommen wir eben zu dieser Domaine de Jean Bon und ich habe es eigentlich schon aufgegeben. Ich habe gesagt, na super, das wird nichts und irgendwie wollte auch keiner so wirklich, weil natürlich, wir haben in Deutschland natürlich einen großen Importeur, der hängt auf vielen Armagnacs drauf, da ist ja Sebastian Jäger für Kirsch natürlich ganz stark vertreten.
Die Kirschleute machen das, ja, genau.
Die Kirschleute machen das und die machen da auch einen sehr, sehr guten Job. Also auch in der Armagnac haben die einen sehr, sehr guten Ruf. Sebastian macht da wohl auch einen sehr guten Job. Nicht nur wohl, sondern er macht einen guten Job. Und dann gibt es natürlich noch armagnac.de. Das ist der Sascha, oh Gott, wie heißt der Nachname? Ist auch wurscht. Der Sascha aus Stuttgart, der macht armagnac.de und der hat auf der anderen Hälfte der Armagnac sozusagen seinen Finger drauf.
Ja.
Und dann komme ich dazu der Domaine Jean Bon, die ältere Mutti, die da sozusagen den Laden führt. Die Tochter ist irgendwie 22 oder 23, die macht das Fassmanagement. Und dann gibt es noch einen Sohn, der ist 24 oder 25, das ist Laurent. Ist der Einzige, der in der Familie, der Englisch spricht. Mit dem mache ich sozusagen das Geschäft. Und dieser eine, der Englisch kann, ist noch nicht mal in der Firma wirklich drin, sondern der geht tagsüber woanders arbeiten, kommt abends nach Hause und schreibt dann mit mir Mails. Ja? Und das war so sympathisch und so, aber egal, wir kommen dort auf jeden Fall an. Und dann sagen die, ja, okay, wir haben ja überall unsere Tastings gebucht, vorab. Und dann sagen die, ja, was wollt ihr probieren? Wir fangen mal mit 2008 an. Dann zieht die diese Probe aus dem Fass, schenkt uns das ein. Und ich denke so, alter Schwede, wie lecker ist dieser Armagnac? Das war meine absolute Erleuchtung.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, lecker. Alter, wenn ich jetzt blind, würde ich sagen, ein Whisky mit vom Fass erschlagen. Vom Weinfass erschlagen oder so.
Also ja, ich ist auf jeden Fall mega draufgeknüppelt für ein.
Ja.
Für ein. Also wenn es ein Whisky wäre, wäre es halt drüber. So, ne?
Absolut. Und genau da habe ich sofort gesagt, so, das will ich haben. Und ich so, ey, ich sag so, gib mir das, gib mir was aus diesem Fass. Und die haben mich natürlich nicht verstanden. Und dann hat man den Sohn halt rangeholt, der Englisch kann und der hat dann, mit dem habe ich dann länger gesprochen. Und er meinte, ja, sie haben das noch nie gemacht und exportiert ja schon mal nach USA, aber irgendwie Deutschland und sie hätten ja auch gar niemanden und dann habe ich gesagt, ich will das haben. Dann habe ich 77 gefunden, das haben wir erst am Anfang gesagt,
24.12. Bin dabei.
Und dann ist einfach daraus so was entstanden, wo ich gesagt habe, kleines Unternehmen, keiner hat seine Finger drauf.
Ach, schön.
Niemand kennt
sie. Super gut.
Ja.
Und auf einmal alles, was ich aus diesen Fässern probiert habe, war auf einmal lecker.
Aber Thilo, das ist ja so ein bisschen auch so, weißt du, du bist in Frankreich, also wenn ich mir überlege, du bist ein paar Tage unterwegs, du dockst dich so richtig an und dann auf einmal,
bam,
macht so Peng, ne?
Ja.
Das ist schon eine geile Story.
Das war so Love of the,
also
12. Blick oder so.
Kann ich auch total nachvollziehen, also auch was wir jetzt hier im Glas haben. Fantastisch.
Also wenn ich mal was dazu sagen darf, ja. Ich habe schon viele Armagnacs getrunken, das ist fast mein jüngster, den ich bisher im Glas hatte.
Ja, meine auch.
Jung,
meine
ja.
auch.
Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich hab normalerweise ältere Armagnacs im Glas gehabt bis jetzt, weil Armagnac traditionell in den letzten Jahren halt auch nicht so teuer war und da konnte man eigentlich immer so
klar
ältere Abfüllungen kaufen. Aber.
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 Der liefert, ne?
Der liefert voll ab.
Und vor allem sofort.
Es ist, ich finde, der hat noch so eine gewisse Kratzbürstigkeit, die ich bei älteren, ich sag jetzt mal 20 Jahren, nicht so habe. Aber der hat so eine, der springt im Mund oder in der Verkostung komplett auseinander in alle Richtungen. Der macht sich übelst breit im Mund.
Ja.
Du hast halt eine ganz krasse eine Lebendigkeit, eine Komplexität. Da geht richtig was ab. Du hast irgendwie diese ganz klassische Traubigkeit. Du hast diese Süße. Du hast
ein bisschen
Herbe.
Fleischigkeit hat er
du
sogar.
Hast Fleischigkeit. Du hast
Frucht.
Ich ja, glaube genau. Sogar ein Mühsalz. Du hast so ein,
ja.
Also, der bedient auf, der ist auf allen Ecken, aber
genau.
Es ist nicht so, dass es auf einem engen Korridor ist, sondern das Gefühl, der ist so, boom, der ist so ja. Ganz breit, ganz weit offen. Geiles Teil.
Das Ding kostet 70 Euro, also um mal einen Preis so in den Raum zu werfen, weil jeder denkt so, muss ja teuer sein, 70 Euro.
Also,
ja.
Und das muss man bitte nochmal dazu sagen, warum kommt der mit Klauen und Zähnen, weil er 52% hat?
Ja.
Wir wollen das ja. Also der Tilo hätte das entspannt, glaube ich, mit 40% abfüllen können.
Wahrscheinlich.
Und dann wäre es ein ganz, ganz, ganz schmoves Ding gewesen. Aber genau das ist ja das, was er nicht will. Oder was sozusagen unabhängigen Abfüller für ihn ausmacht. Und das finde ich gerade geil. Weil genau solche Flaschen werden ja eigentlich immer nur mit 40% in den Markt gedrückt.
Ja. Leider.
Du kriegst mit
ja, wie heißt das? Brut de Foot.
Brut de Fü.
Ich finde das mega und ich bin.
Brut de Fü. Oh, ist schön. Oh, Brut de Fü. Das ist sächsisch und heißt aber fast stark.
Bevor wir jetzt weiter quatschen, lass uns den 84er schon mal einschenken, weil der 84er braucht Luft.
Ich habe hier noch ein paar Gläser. Würde ich einfach mal machen. Okay?
Wir haben nämlich einen 84er noch hier. Tatsächlich aus der gleichen Domaine de Jean Bon. Der übrigens eine schöne Geschichte ist: es gab drei Genres. Und zwar, also die, ganz, ganz früher, wo die Domaine sozusagen gegründet wurde, gab es drei Jeans, also die Söhne hießen alle Jean. Und nur der gute Jean, also der Jean Bon, hat dann sozusagen die Domaine geerbt am Ende. Und die anderen beiden waren schlechte.
Das ist ja wie bei diesem Trigema-Typen, ne? Der hat ja auch, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der hat ja auch den Kampf unter seinen Kindern ausgerufen,
dass
sie sich auch kloppen müssen um die Firma. Das finde ich eigentlich nicht so schön.
Nee, ich auch nicht, aber das ist ja auch schon viele Jahre her gewesen, wo das war. Und jetzt ist ja die Familie Sodor, die haben das jetzt übernommen. Also sehr, sehr sympathische Menschen. Wir standen halt da. Und genau das ist das, was ich manchmal in Schottland heute leider vermisse, was wir in Schottland gar nicht mehr leider haben bei den Brennereien, war halt einfach dieses, du stehst eben in diesem Raum und dann kommt der Vater rein. Und dann sagt er so, ja, da stehen acht Leute, ne? Ein Deutscher, ein paar Holländer und ein Belgier. Ne? Und dann sagt er so, was macht ihr, so nach dem Motto, was macht ihr hier? Ja, wir verkosten hier und gefällt es euch? Ja, gefällt uns sehr gut. Ja, was macht ihr heute noch? Und wir so, ja, wir haben danach noch einen Termin bei einem anderen Brenner. Und er so, ah ja, schade, weil wenn es euch gefallen oder wenn es euch hier gefällt, ich hätte euch heute einen Rind geschlachtet. Und es ist halt wirklich echt so, wir haben so viele schöne Erlebnisse in der Armagnac gehabt. Also einfach so, einmal gab es Wildschwein vom Spieß, aber schon 3 Tage lang quasi schon vorab, weil die ja wussten, dass wir kommen, haben die dieses Wildschwein geröstet und haben dann die Kartoffeln drunter unter dem Fett. Und also es ist wirklich super familiär alles. Und diese Brennerei jetzt hier in dem Fall war so, die haben gesagt, die wissen gar nicht, was sie haben. Wir wissen gar nicht, welche Schätze sie haben.
Ja,
da liegen
das kann ich mir vorstellen.
71er Fässer, einfach so schon seit 50 Jahren oder 53 Jahren da, nächstes Jahr 53. Und sie wissen überhaupt gar nicht, was sie da haben. Ja, und wir verlangen jetzt hier, der 84er, nur vorab schon mal, nur dass ihr schon mal den Preis gehört habt, 125 Euro, was ich jetzt hier aufrufe in Deutschland, inklusive Versand, und da verdienen wir alle dran. Und dann sage ich immer so, hey, ganz ehrlich, das Zeug ist fast 40 also, Jahre alt.
Wenn der Gaumen annähernd so gut ist wie die Nase, annähernd.
Ja. Yeah. Frage ist jetzt, warum sollte ich noch Whisky trinken?
Ja, natürlich. Wichtig, weil Whisky natürlich viel, viel mehr Aromen hat.
Als das?
Ja, definitiv. Also Whisky hat immer noch mehr Aromen als das. Und weil du natürlich mit vielen, vielen, vielen anderen Fässern arbeitest. Du hast ja natürlich bei Armagnac hast du nur eins. Du hast nur französische Eiche.
Ich glaube, auf die einzelne Brennerei nein. Auf das Gesamtspektrum ja, also Whisky geht in viel, viel mehr Richtungen, als Armagnac gehen
absolut,
kann.
Absolut, du kannst alles haben.
Genau, und Armagnac geht immer in ungefähr die gleiche Richtung.
Richtig, ja.
Das ist genau das, ja, da hast du recht. Das kann ich total fühlen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich möchte eine Spirituose, die ist komplex, die ist tief, die ist schmeichelnd am Gaumen.
Ja.
Die ist elegant.
Ich muss sagen, dass ich wirklich am letzten, also ich hab die Zeit genossen in der Armagnac. Die eine Woche war wirklich toll. Es waren wirklich immer nette Gespräche. Die Leute waren entspannt.
Das glaube ich ja total. Ja.
Und du lebst das dann einfach. Du weißt, du kommst nach Hause und sagst so, ja, ich will auch so ein bisschen leben wie die da unten. Ja, weil du es in Schottland nicht mehr so hast.
Ja.
Aber ich habe bis zum letzten Tag das Gefühl gehabt, naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das will. Jetzt aber brenne ich zumindest wenigstens schon mal für diese Domain, weil das stimmt halt einfach alles. Die Familie stimmt, das Zeug, was die produzieren, ist lecker, weil sie ein Fassmanagement haben, was viele...
Alter, der 84er sieht ja mal echt die Schuhe aus hier, ne?
Vor allem der geht hinten raus ordentlich steil, oder? Hat richtig schön trockene...
Alter, Verwalter.
Und du denkst, du stehst im Keller. Du denkst, du stehst im Weinkeller. Gut, der ist natürlich schon unglaublich trocken hinten raus, ne?
Lecco mio. Der ist extrem trocken.
Ist sehr trocken. Also das muss man sagen. Ich finde das geil, aber das, boah, ist kein,
raus, ja.
das ist kein, das ist nicht so ein,
wie man Zeit geben.
Bei Alpen Cognac kennt, nicht so ein, so ein ganz netter, zarter, ganz entspannter, der tut einem nicht weh, so ist der gar nicht, ne? Und das ist hier, das ist alt,
ja.
Das zeigt dir auch Alter.
Der unerfahrene Trinker könnte das verwechseln mit einem extrem dunkel gereiften Whisky. Tatsächlich gerade. Absolut. Grade. Und ich muss sagen, tatsächlich, wir haben es vorhin über Bowmore gehabt. Ganz alte Bowmore.
Ja.
Wenn du einen wirklich alten Bowmore hast, der eher aus 70er, 80er kommt und schon ein bisschen was auf der Brust hat, haben wir hier.
Ja, definitiv.
Geht absolut in diese Richtung.
Definitiv.
Weil nämlich der Rauch dort so gesetzt ist, dass du ihn kaum noch wahrnimmst. Und hier ist so, ist, da ist gar kein Rauch drin und du eher eine Fasswürze hast, die hier durchkommt, die tatsächlich mit Rauch verwechselt werden könnte ein bisschen. Und gleichzeitig eine Komplexität, eine Tiefe.
Das Ding ist unglaublich komplex, ja.
Hast, die einfach dir die Schuhe auszieht. Und diese du musst aber natürlich, ja,
sorry.
Das ist eine kleine Warnung an alle, natürlich mit dieser Trockenheit,
absolut,
mit diesen Tanninen, die hier durchschlagen, zurechtkommen.
Diese pritzelige Würze von der europäischen Eiche, ne, die ist ja, also das ist ja, der ganze Mund ist da voll gekleistert und so, ne?
Sogar von der französischen Eiche, muss sogar noch korrekt sein, es muss sogar französische Eiche sein.
Das ist schon geil. Also ich mag sowas total. Mich holt der voll ab. Mich holt der wirklich voll ab.
Deswegen bin ich ganz froh, dass du ihn mitgebracht hast. Ich war mir nicht ganz sicher, so bringst du ihn mit oder so, weil eigentlich bin ich ja Whisky-Abfüller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Whisky wird immer das Hauptthema sein. Und Hauptgeschäft auch dementsprechend. Aber ich finde, das ist eine schöne Alternative, wenn ich mal was Altes haben will. Und ich kann im Whisky keinen 84er mehr abfüllen. Ich kriege keinen 84er mehr für 125 Euro. Und das ist einfach so. Was soll ich denn tun? Ich will den Leuten aber altes Zeug bieten. Ich will den Leuten lange gereifte Destillate bieten. Und du kannst es nur noch mit Cognac. Selbst im Cognac kannst du es nicht mehr. Ja. Du kriegst es im Cognac nicht mehr hin.
Schwierig. Also da
Cognac
ist,
aber es ist heute auch alles viel teuer. Es kostet heute auch 40-50% mehr.
Ja, die wissen ja auch, dass sie Geld verdienen können. Nur, ich habe das Gefühl, in der Armagnac selber wissen die das teilweise gar nicht. Ja, die wissen gar nicht, welche Schätze sie haben. Wir haben uns mit Brokern getroffen, mit Fassbrokern, die quasi Armagnac-Fässer brokern. Also gibt es jetzt so zwei, drei große.
Ja.
Also sie brokern es nicht, sondern sie füllen es halt selber ab. Also was man so als Whisky-Broker oder so kennen würde.
Ja.
Und die sagen selber, es gibt so viele Bauernhöfe noch, die haben mal irgendwann gebrannt und dann ist der Opa gestorben und dann finden sie auf einmal, die leben mittlerweile in Paris, die Leute, und dann ist der Opa gestorben und fahren sie dahin, wollen das auflösen und finden in der Scheune 6 oder 7 Fässer Armagnac aus den 40er Jahren.
Genau, und warum ist das so?
Weil es keine Sau dafür interessiert hat in den letzten Jahren.
Ja, nicht nur das, es ist ja so, Armagnac ist ja auch eine, also da ist so ein Brennmobil durch die Dörfer gefahren.
Mhm. Ja? Immer noch. Es gibt tatsächlich aktuell nur 4 Destillerien in Armagnac, die selber eine Brennblase haben. Die meisten brennen halt auf dieser klassischen Alambic. Da kommt einer, der brennt 3 Tage durch, 24 Stunden am Stück und brennt die komplette Ernte einmal durch. Das ist heute immer noch so. Es gibt 3 Brennblasen sozusagen, die reisen.
Um das mal nach Deutschland zu übertragen, du bist ein Bauer, du hast Schweine und da kommt ein Metzger vorbei oder ein Schlachter und der zerlegt dir dein Tier, der kocht halt Wurst und weiß der Geier, der macht da was. Und so ist in einer veganen Variante quasi.
Ja.
Da wird eine Ernte verarbeitet, gebrannt etc., fermentiert. Da muss man bestimmt auch Vorleistungen bringen. Ich denke mal, die müssen vorher fermentieren und sowas. Aber da kommt halt jemand mit Destillationsapparaten vorbei. Und je nachdem, wie gut fermentiert wurde.
Das ist sehr herkömmlich halt auch, weißt du?
Und dann hast du dieses unindustrielle kleinen Brennerwesen.
Ja.
Und dafür habe ich ja so ein bisschen Liebe entdeckt gerade. Ich will es nicht schon wieder sagen, deswegen weiß ich nicht.
Mezcal.
Das
Stichwort ist Mezcal.
Ich will es nicht sagen.
Mezcal.
Aber deswegen, das ist beim Armagnac genauso. Ne?
Das ist beim
Armagnac genauso.
So eine verkackte Spirituose. Übrigens, selbst in Frankreich kennt keine Sau Armagnac. Also es ist wirklich so, wenn du aus der Region herauskommst, kann kaum einer was mit Armagnac anfangen. Ich habe in Périgord, ich habe im Ort Périgord übernachtet. Das ist ein Ort und das ist aber auch eine Region in der Dordogne. Also man kennt es ja vom Essen her und wie auch immer, man hat es ja schon mal gehört. Und die Armagnac ist natürlich auch bekannt für, oder überhaupt die Gascogne ist bekannt für Foie Gras. Also diese Entenstopfleber und so. Also sie haben schon ihre Spezialität.
Ja.
Und selbst in Périgord, was gerade mal 100 Kilometer von der Armagnac entfernt ist, wenn du sagst, du fährst in die Armagnac, dann sagen sie, ja, okay, was machst du da? Was ist so Armagnac, was soll das sein? So nach dem Motto, ne? Und du sagst einfach so, ja, das ist so wie
Cognac, Spaß, nur, herzlichen Glückwunsch.
So wie Cognac nur in lecker. Ne? Und es ist schon spannend. Also es war für mich auch wirklich ein Aha-Erlebnis. Dinge, die in Schottland einfach, und man darf ja auch eins nicht vergessen, in der Armagnac sind noch viel strenger Regeln als in Schottland. Wie in Schottland kannst du das ganze Jahr durchbrennen. Dann hast du zwar deine Regeln, aber es ist halt einfach so, du brennst das ganze Jahr durch und dann bringst du es in Fässer und alles ist gut. In der Armagnac ist es so, alles was du musst bis spätestens 31.03. muss das Zeug in Fässern sein. Es muss gebrannt sein und in Fässern, weil ansonsten kannst du es nicht mehr diesem Jahrgang zuordnen, sondern dann erst im Jahr danach wieder.
Okay.
Und das ist dann, die haben ganz strenge Regeln, dann kommt eben dieser eine Brennmeister, der jagt das durch seine Kolonne durch, also durch seine Alambik-Brennblase. Und dann geht das los und dann sind richtige Feste da, ne? Also dann ist die ganze Familie und teilweise auch das Dorf da. Und wir haben so nette Menschen da kennengelernt und ich muss sagen, mittlerweile ist so eine kleine Herzensangelegenheit für mich. Also Whisky ist natürlich immer noch weit, 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 weit vorn für mich, wird niemals an Platz 2 sein, aber die Armagnac ist schon so, wo ich sage, die Menschen sind super und das Lebensgefühl, ne? Die sagen es einfach so vor Ort so, was interessiert uns, was auf der Welt passiert? Da kann irgendwo eine Bombe einschlagen, wir würden es gar nicht mitkriegen, weil wir haben hier schönes Wetter, wir haben geiles Essen und vor allem noch viel besser, wir haben ein geiles Destillat. Und ehrlich, ohne Scheiß, mit den Dingen hier.
Aber wie ist dann deine Einstellung? Wann kommt denn zum Beispiel der Cask-Count,
Nein,
zum Beispiel Calvados?
Nein, also er wird kommen. Der Calvados wird kommen.
Siehst du, er wird kommen. Da sind wir doch schon durch.
Er wird kommen, weil auch da gibt es natürlich schöne Sachen. Aber nochmal, ich bin Whisky-Abfüller.
Ich weiß.
Ich bin Whisky-Abfüller, es wird auch immer so bleiben. Aber warum nicht mal
über den Tellerrand blicken,
Alternatives zeigen?
Wir sind auch ein Whisky-Podcast.
Und dann ballert er gleich wieder, ne?
Also nein, da würde ich halt jetzt einmal reingrätschen wollen und sagen würden.
Würden wollen.
Ich würde einfach sagen, für mich
Tim, bin ich euer Würden, weißt du?
euer Würden, Oliver.
Hochwürden.
Für mich, ich habe zu wenig Erfahrung mit Armagnac.
Ich auch.
Dass ich die Domain ausmachen könnte.
Ich auch.
Für mich ist dieser Armagnac einfach typisch Armagnac. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was du jetzt meinst, dass diese ID,
doch, das glaube ich schon,
auf die Domain zurückzuführen ist, sondern eher auf die Herstellungsweise, weil ich...
Also, aber der eine ist komplexer als der andere und genau.
Ich finde, die haben sozusagen irgendwie eine ID sozusagen.
Das stimmt, na klar. Und das sagen wir ja.
Mehr habe ich nicht gesagt.
Okay, gut, nee, ja, das ja.
Also
ja,
natürlich, ja. Wir brauchen ja nicht drüber reden. Also natürlich ist in der Armagnac ist es ja schon so, wir reden von insgesamt 10 zugelassenen Traubensorten. Ja, und viel mehr sind ja gar nicht zugelassen. Ne? Es ist also vor Blanc, vor
Uniblanc. Beim Scotch haben wir eine Spezies und jetzt Gerste.
Ja. Naja, aber 1000 verschiedene Sorten.
Das stimmt. Es gibt viele Gerstensorten.
Gerste. Nee, aber sind das Spezies oder sind das Sorten?
Sorten. Eine Spezies Gerste. Und bei Gerste,
bei Armagnac
nee, ist halt Traube.
Traube und die sind
Traube
auch,
ist nicht die Spezies.
Die Traube halt.
Wein.
Bei den Trauben gibt es auch bestimmte, die dazugelassen sind. Das sind irgendwie 10 Stück oder so.
10.
Es gibt bei Trauben 10. auch Spezies, die sich nicht miteinander fortpflanzen. Gibt es auch.
Mhm. Ja, aber es gibt zum Beispiel Bacot. Also das muss man auch wissen. Bacot ist eine Traubenart, die eigentlich nur noch in der Armagnac zugelassen ist.
Ja.
Weil Bacot kannst du normal nicht zu Wein verarbeiten. Sondern kannst du nur... die ist mal verboten worden, dann ist sie wieder erlaubt worden, weil natürlich die Region auch ein bisschen was dafür getan hat. Also das ist ein ganz, ganz komplexes Thema.
Ja.
Ich habe das in einer Woche, wie gesagt, erleben dürfen. Ich werde wieder in die Armagnac fahren, werde natürlich die ein oder anderen weiteren Kontakte knüpfen. Aber nochmal, Schottland ist für mich ganz klar die Nummer eins. Da führt nichts hin. Aber einmal im Jahr in die Armagnac, ja, warum nicht mal eine Woche, weißt du, so schutzschön.
Why not?
Ja, klar. Why not?
Also für Tim ist auch Schottland die Nummer eins.
Immer. Zu Recht übrigens.
Ja. Wie kommst du darauf?
Ich grenze da nur. Ich finde das gut.
Also ich, nochmal, um ganz kurz nochmal den Bogen zurück zum Whisky zu schlagen, könnt ihr mir vorstellen, mein Lebensalltag oder mein Lebensalter, Alter, Alltagslebensalter
im Altenheim
in Schottland zu verbringen. In der Armagnac könnte ich mir nicht vorstellen, viel zu warm.
Aber ich könnte es mir in der Bretagne vorstellen.
Jein, sind auch noch Franzosen.
Aber du hast so einen Glenfarclas-Trunk, deine ganzen gesammelten Abfüllungen am Start, oder?
Ja, unbedingt.
Alle sogar offen und.
Also, ich habe gesagt,
wenn immer
ich.
Immer so zum Nachmittagsteam mal so.
Ja. Also, hey, wenn ich die 60 erreiche, so Gottes will, muss
also
ich.
Also, wo so die Briten oder die Engländer sich so den Gin Tonic trinken.
Ja,
machen wir Glenfarclas auf.
Ja.
Machst du statt Kuchen oder statt.
Den 69er
Family Cask. Immer ein Family Cask, immer so ein.
Ja.
So einen guten Splash so aus der Flasche.
Aber absolut. Was ganz anderes noch, wo wir gerade von auch der Fortentwicklung von Whisky zu Armagnac, was ja auch ein ganz schön großer Schritt schon ist, sprechen. Wo geht denn die Reise für den Cask-Cone hin?
Oh ja.
Na, morgen nach Mühlhausen.
Morgen nach Mühlhausen. Okay, lieber Thilo, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Diese Frage hasse ich, weil ich es nicht weiß. Also ich
nee, aber was kommt denn Spannendes
demnächst? Ich sehe mich in 5 Jahren hier wieder bei euch sitzen und über. Aber mein lieber Tim, mein lieber Olli, unter uns gesprochen, ich will überhaupt
gar keine. Es hört keiner zu gerade, keine Angst.
Ich will eigentlich überhaupt gar keine Reise machen. Ich will einfach so sein, wie ich bin. Ich will das machen, wo ich Bock habe. Ich will das machen, wo die Leute Spaß dran haben. Wenn es Armagnac ist, ist es Armagnac. Wenn es Whisky ist, ist es Whisky. Hauptsächlich natürlich Whisky. Wenn ich eine andere Spirituose finde, wie Glühgin zum Beispiel, ne, dann mache ich das, weil ich Bock drauf habe. Aber letztendlich, am Ende zählt immer nur, was schmeckt den Leuten.
Ja.
Woran haben die Leute Spaß? Und vor allem, ganz, ganz wichtig, was reißen die Leute auf? Also jetzt nicht, welche Frauen oder welche Männer die aufreißen, sondern welche Flasche machen sie auf? Das ist entscheidend am Ende. Wichtig ist, das Zeug muss aufgemacht werden und muss getrunken werden und nicht in irgendwelchen Regalen verstauben. Dafür ist das Zeug nicht gemacht. Es ist einfach gemacht, um getrunken zu werden. So.
Amen.
Ist das so ein kleines Schluss?
Das ist schon so ein kleines Schlusswort, aber bevor das richtige Schlusswort kommt, jetzt haben wir gerade über die fast entfernte Zukunft gesprochen. Ich würde gerne noch die Möglichkeit geben, über die nahe Zukunft zu sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, 24.12.
Auch, ja.
Hier geht es auf jeden Fall rund.
Ja.
Ja, wir haben 1977er Armagnac am Stissel, 0,375 Liter Flasche, 66 Euro.
0,35,
sorry.
66,66 Euro.
Was gibt es denn sonst noch so, was so demnächst vielleicht Nices rauskommt?
Oh ja, also was richtig, richtig, richtig Leckeres. Ich hoffe, es kommt zum 1.12. Es gab da so ein bisschen, was haben wir denn heute? Wir haben heute den 22., ne? Ne, 21.
21.
Also heute.
Aber die Folge kommt am Sonntag raus. Also was ist der
Nein,
Sonntag?
Heute ist der 21. Basta.
Aber am Sonntag kommt's raus, dann ist der.
Egal.
24., 25., sag mal 25. Da soll der, da sollen mehrere Sachen rauskommen. Also pass auf. Da kommt ein Greyhound, 26 Jahre alter Gürven. Gürven.
Vintage?
Ja, 1997.
Okay.
Bourbon Cask, Finish im. Also es wurde gefinished, weil ich ihn noch nicht so lecker fand, im Second Fill. Und jetzt kommt im Second Fill Ex Tullibardine. Und zwar in diesem Fass, wo wir den Tulli getrunken haben. PX, genau.
Wie lange lag der da drin?
3 Monate. Also wirklich nur ganz kurz. Ich wollte ihm wirklich ein bisschen Spaß noch gönnen. Kurzen Spaß.
Ganz kurze Frage. Geht das nur, weil das alles
weil
im gleichen Warehouse liegt?
Ja.
Und du sagst halt so, von wegen hier, ich habe das alles bei euch liegen.
Ja.
Füllt mal um. Okay.
Also ja, genau. Das
Re-Rack.
Das ist der Plan, ja.
Du machst das halt nicht, wenn, also du hast ja wahrscheinlich auch verschiedene Lager.
Ja.
Und da kannst du dann halt...
Also ich kann auch Fenster hin und her
tauschen. Da ist der Aufwand wahrscheinlich zu groß, das wird dann zu teuer.
Nein, das geht schon, aber es macht keinen Sinn.
Immer noch, es wird preislich machen.
Ja, genau, Sinn, ne? Genau, preislich macht es keinen Sinn, ein Second Fill Fass sozusagen woanders hin zu transportieren. Ja. Bei dem First Fill Fass macht es noch Sinn, es woanders hinzubringen, weil natürlich der Aufwand viel, viel... aber auch da sage ich immer, ich bin auch bereit für einen Sherry Fass zum Beispiel 1500 Euro zu bezahlen.
Ja.
Weil wenn du sagst, du hast ein richtig altes, schönes Sherry Fass, was 1500 Euro kostet, und du kannst natürlich auch eins für 300 Euro oder für 400 Euro haben, aber das für 1500 ist natürlich deutlich älter und viel, viel intensiver. Und wenn ich jetzt sage, ich kriege 300 Flaschen raus, dann sage ich ganz ehrlich, wir reden von 5 Euro pro Flasche.
Was bekommt man für einen 1500 Euro Sherry Fass? Was kriegt man da?
Naja, das ist so in der Regel 30 bis 40 Jahre mit Sherry belegt gewesen vorher.
Also ist das so? Und, aber die Sache ist ja dann dort so, dass tatsächlich so, der Sherry nicht so prominent ist, sondern ist ja nicht die Sache, dass das Fass nicht mehr so krass reinballert mit seinen Fassaromen, sondern er wirklich die Vorbelegung im Vordergrund steht. Das heißt also, wenn ich dann so ein Fass bekomme, dass ich dann die Essenz des Sherrys habe und nicht mehr diese verkackten Vanillenoten oder zu viele Noten in Richtung Gewürzen und so weiter.
Du kannst am Markt so einfach ein Fass für...
Nee, nicht einfach.
Also,
nee, du brauchst schon
ist nicht einfach.
Verbindung, glaube ich.
Du brauchst Verbindung. Also ich habe tatsächlich in die nach Jerez oder um die Region um Jerez herum recht gute Verbindungen mittlerweile über wieder nette Freunde oder nette Leute, die mich über die Jahre begleitet haben.
Ja.
Die einfach gesagt haben, pass auf, da gibt es jemanden und da ist natürlich auch ein bisschen, ich bin ehrlich, ja, da läuft halt auch viel mit Geschenken, mit zwischendurch mal Aufmerksamkeiten.
Das menschelt.
Mit Hallo, wie geht's dir? Ach, schön. Ach, du hast mal wieder. Ach,
ja, aber.
Hallo, Thilo, ich habe gerade 3 PX-Sherry-Fässer, die schon 40 Jahre mit Sherry belegt sind.
Ja, aber weil du da immer anrufst, bist du derjenige, der dann in dem Moment da anrufst, wo die da.
Ja, nee, weil ich dem auch zwischendurch einfach mal was rüberschicke. Nee,
ich will nur sagen, aber wenn du dich jetzt ein halbes Jahr nicht melden würdest.
Nein, vergiss es, es ist vorbei. Also,
Beziehungen wollen gepflegt werden.
Absolut. Also du kannst, also du kriegst, also es läuft viel über WhatsApp mittlerweile, ne? Es ist nicht mehr so wie früher, wo du E-Mails schreibst oder so, sondern WhatsApp. Und dann kommt einfach abends um 23 Uhr eine WhatsApp. Hey, hör mal, ich habe gerade 3 Sherry Buds leer gemacht. Ich kann die eigentlich im Prinzip, ich könnte sie schon nochmal verwenden, aber magst du sie haben? Sie sind jetzt 30 Jahre also Lehrer gewesen, brauchst du sie? Aber das ist halt mittlerweile über Jahre gewachsene Kommunikation. Also es ist jetzt nicht mehr irgendwie so,
verstehe ich total,
dass du sagst, das mache ich jetzt einfach mal so, sondern das passiert über Jahre, passiert das. Und dann habe ich halt meine zwei Bodegas in Spanien, mit denen ich zusammenarbeite, und mittlerweile eine sehr, sehr intensiv. Da werden die Fässer auch nicht gerichtet zwischendurch, sondern die Fässer werden frisch entleert, dann gehen sie nach Schottland und werden belegt. Da ist nichts von wegen hier, gucken wir mal.
Aber bei dir ist dann auch so, dass die Fässer noch am Stück nach Schottland gehen und nicht...
Ja.
Genau. Okay.
Also bei den meisten Sherry-Fässern ist es so, ja.
Weil es so wenig wahrscheinlich auch ist, nehmen die auch wirklich Lagerplatz im verfickten Schiff ein wahrscheinlich oder im Flugzeug.
Nein, also mittlerweile mache ich es ja sogar so, ich hole die Fässer zuerst nach Deutschland und schicke sie dann nach Schottland, weil das günstiger ist.
Ja.
Es ist deutlich günstiger, Sachen nach Schottland zu schicken von Deutschland aus und dann eben von Spanien zu mir.
Kannst du da logistisch irgendwie so Leerräume nutzen auf irgendwelchen Trailern oder so?
Keine
oder
Chance.
Musst du das halt immer individuell machen?
Nein, ich mache es individuell. Ich hole mir Tagesangebote ein. Ich arbeite mit Speditionen zusammen. Also es ist, und das wissen ja viele nicht, oder viele können sich das nicht vorstellen, aber es ist nicht nur, du kaufst ein Fass bei Ben Nevis als Beispiel. Nehmen wir Ben Nevis, ne? So, du kaufst bei Ben Nevis ein Fass.
Ja.
Und dann sagst du, ja, ich will es im Sherry-Fass
Ben
haben.
Nevis.
Es ist nicht einfach nur du Ben Nevis und dann Sherry, sondern du hast die Beziehung nach Spanien, du hast die Beziehung nach Schottland, du hast die Beziehung zu mittlerweile 3 Transportunternehmen innerhalb Schottlands, du hast die Beziehung zu Warehouses in Schottland, du hast zu allen Beziehungen, zu Brokern, wie auch immer. Und das ist einfach wirklich ein Geflecht, wenn ich zum Beispiel ein Fass irgendwo liegen habe und sage, hey, ich will das zum, nehmen wir als Beispiel Whisky Broker, ja, Whisky Broker ist ja bekannt, mit denen ich ja auch zusammenarbeite als Importeur. Und Whisky,
wirklich?
Ja, ach, wer hätte es gesagt? Cui.
Bist du der Einzige, der es verkauft, ne?
Leider nicht. Es gibt tatsächlich noch zwei andere in Deutschland, die es importieren. Aber ich arbeite dran. Aber Martin ist halt auch so ein Nerd wie ich. Also der Chef von Whisky Poker. Martin,
aber davon abgesehen ist ja eigentlich mal cool, weil an die Sachen ist man immer nur schwer angekommen früher.
Ja, und vor allem, weißt du, was das Beste ist? Ich mache eins. Ich nehme den Preis von Whisky Poker. Natürlich kriege ich, wenn du diesen Whisky Poker Preis nimmst in Pfund und ihn umrechnest nach Deutschland und dann noch die Mehrwertsteuer draufrechnest, hast du immer meinen Preis. Also ich habe tatsächlich immer den britischen Preis umgerechnet in Euro und dann noch Mehrwertsteuer drauf. Also es ist nicht so, das kriegst du gar nicht hin. Also du kriegst es gar nicht mehr heutzutage hin, das bei denen zu kaufen und zu sagen, ich will es hier haben, weil die Preise, es geht nicht. Also es ist mit Zoll und dem ganzen Kram, also es ist über mich deutlich viel, viel günstiger zu kaufen, als wenn du es bei Whisky Poker kaufst.
Sind die Sachen gut? Bist du da zufrieden mit?
Ja, Preis-Leistung passt absolut. Also okay. wir haben jetzt aktuell einen 15-jährigen Tininich. Der kostet, ich glaube, 74 Euro. 15 Jahre alt. Vollreifung. Glaube ich, Vollreifung Olorose. Einen 18-jährigen Tulli für 99 Euro. Fast stark. Und einen 31-jährigen North British. Ne, ist ein North British oder ein Maguard? Grain. Oder 32 Jahre alt für auch 99 Euro. Ganz ehrlich, Haken dran, mache ich. Kriege ich zu dem Preis niemals selber abgefüllt.
Ja. Sind da ein paar etwas ältere Birkenfassreifungen dabei gerade so? Oder?
Ja, die meisten sind so zwischen 12 und 14 Jahre alt.
Okay.
Und alle gut bepreist, also unter 70 Euro. Und ich habe jetzt bei der letzten Charge war zum Beispiel fetter Kern 14 Jahre, 70 Euro. Oder eben so als Glenmoray 14 Jahre, 65 Euro. So Dinge, das sind No-Brainer für die heutige Verhältnisse. Aber da muss ich auch wieder sagen, für mich natürlich schwierig, weil ich sage, ja, okay, ich biete im ersten Step diese Sachen an, kann aber als The Cars-Crown nicht solche Sachen anbieten, weil natürlich Martin einen Vorteil hat, er hat sie aber vor 10 Jahren gekauft.
Ja, stopp, aber du machst ja fast Twist, ne?
Klar, in dem Fall schon. Aber grundsätzlich sage ich mal, Preis-Leistung passt halt einfach. Nochmal. Sie heißen heute Cree, die Abfüllung, weil sie aus Creetown kommen. Okay. Ist nicht mehr Whisky Poker, heißt nicht mehr so, aber sie heißen Cree. Kommen aus Creetown, der will der Region, dieser vergessenen Region in Schottland, so ein Denkmal setzen.
Ja.
Aber Fakt ist, Preis-Leistung passt definitiv. Und ja, was soll ich sagen? Also ich hab da selber auch einige Fässer liegen bei Martin. Das passt halt einfach alles. Also auch das ist ein kleiner Familienbetrieb. Man darf nicht vergessen, sein Vater hat mal Blatt noch gehört. Ja? Also die meisten wissen das gar nicht. Aber der Vater von Martin Armstrong, also der Whisky-Broker, der Vater, der war mal Inhaber von Blatt
noch. Von der Blatt noch Distillerie?
Ja.
Und als da noch die Schafe auf der Flasche waren, war meine erste Blatt noch Flasche, da war noch so ein Schaf auf der Flasche.
Ja, und der Vater von ihm hat quasi Blatt doch das abgewickelt, der Arme. Ja, also jetzt ist mittlerweile, ich glaube, in indischer Hand, ich weiß es gar nicht genau, aber
Australien oder so.
Ja, aber Bladnoch ist leider nicht mehr. Ist schwierig.
Na, die neuen, du weißt ja noch nicht, wie die neuen Brennergebnisse sind. Die haben ja erst wieder 2018, glaube ich, angefangen wieder zu brennen. Aber was ich sagen will, ist einfach, es ist einfach schön, mit denen zu arbeiten. Ja, also die, egal mit welchen Schotten, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Es ist eine Industrie. Aber jeder vor Ort lebt das Thema. Egal wer es tut, er lebt es. Und Spekulanten oder Investment-Companies, die ja in den letzten Jahren wirklich im Whisky-Business stark geworden sind, sind gehasst.
Und die sitzen vor allen Dingen ja in Asien oder in...
Oder in London.
Oder in
es
London.
Es sind London-based Companies, werden sie genannt. Und London-based Companies werden in Schottland mittlerweile wirklich nicht gemocht. Man will einfach, und genau das ist das, was...
Aber die Londoner mochten die Schotten noch nie, ne?
Auch das nicht.
Touché.
Und was ich jetzt einfach zum Schluss vielleicht, um jetzt zum Punkt zu kommen, sagen möchte, ist, vielleicht ist das genau das, was die Armagnac und auch Schottland oder andersrum miteinander verbindet, ist, dass auch wenn Schottland mittlerweile wirklich unter Whisky eine Industrie geworden ist und wirklich eine riesengroße Marketingmaschine und eine Marktmacht geworden ist.
Ach, hat sie dann nicht.
Naja, so ein bisschen zumindest, ne?
Ja.
Sage ich mal, ist es trotzdem noch, wenn du vor Ort bist, einfach immer noch familiär, immer noch schön, immer noch wirklich so ein bisschen traditionell und auch wenn ich oft bei meinen Tastings oder so die Romantik ein bisschen zerstöre, von wegen, wie läuft denn so eine Abfüllung oder so. Es ist nicht ganz so romantisch, aber wie gesagt, es ist eine Industrie. Aber am Ende stehen da Leute, die haben Bock auf das, was sie tun.
Ja.
Und die meisten Leute, die ich kennengelernt habe in Schottland, und es sind wirklich viele Leute, die wirklich Lust haben, einfach Scotch Whisky zu produzieren. Einfach Scotch zu tun, zu machen, Single Malt, was auch immer. Es ist egal, was es ist. Sie leben dafür, sie brennen dafür. Und es ist vom Lagerarbeiter bis zum Destillationsmeister bis zum Brennereimanager, die haben einfach alle Bock auf das, was sie tun. Da gibt es seltenst jemanden, der sagt, ach ja, ich mache das so, weil ich dafür Geld verdiene. Sondern sie sagen einfach nur so, ich liebe das, was ich tue. Und solange ich das, und das ist, glaube ich, mein Schlusswort jetzt, wenn der Punkt kommt, wo ich das nicht mehr möchte, wo ich sage so, ja, ich liebe das nicht mehr, was ich tue, sondern es ist nur noch Business, dann will ich das nicht mehr. Also, dann komme ich auch nicht mehr hierher. Also an dem Tag, wo ich zu euch sage, nee, Olli, Tim, ihr könnt mich einladen, wie ihr wollt, ich komme nicht mehr, dann bin ich drüber.
Und an dem Tag, wo wir sagen, kein Bock mehr, dann ist der Drops eh gelutscht.
Ja, dann ist es eh rum.
Das gilt ja für uns genauso.
Genau.
Also
macht es Spaß und immer noch Spaß und wird auch hoffentlich die nächsten Jahre Spaß machen. Thilo, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du uns in Leipzig besucht hast.
Ja, gerne, ich komme wieder. Also ohne Scheiß nochmal, Leipzig, ich komme gerne wieder.
Ich habe nur einmal Timo gesagt, ja.
Ja, aber immerhin, schlimm genug. Nein, aber ich komme gerne wieder.
Unbedingt. Und bis dahin auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Gehabt dich wohl.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du den weiten Weg von Kuchen
nach
Leipzig auf dich genommen hast.
Ich sage herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich tatsächlich, dass es nicht selbstverständlich ist, weil da kann ja jeder kommen und sagen, ich will zu euch
das
kommen.
Das stimmt, ne? Das stimmt. Das muss ich erstmal verdienen.
Das muss ich verdienen und ich bin gerne hier und nochmal, ich komme sehr gerne wieder. Ich freue mich sehr darauf, wieder in Leipzig sein zu dürfen. Und wenn ich es natürlich kombinieren kann, wie morgen mit Simple Sample, nochmal Grüße an die Jungs.
Simple Sample.
Wie heißen die eigentlich?
Simple Sample?
Nee, die Jungs.
Keine Ahnung.
Ja, siehste, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir nicht mehr wissen, wie sie heißen.
Also, das ist für uns kein Problem. Für,
sich, übrigens,
für dich hier, schon eher.
Bis hierhin ist alles super gelaufen.
Ist übrigens auch ein Olli dabei. Übrigens auch ein Olli da. Nicht nur hier, sondern bei den Simple Samples. Olli und Steffen.
Olli und Steffen natürlich.
Wir grüßen Sie von hier aus. Nein, nochmal.
Grüßen Sie raus.
Ich komme sehr gerne wieder. Also Männer, schönen Abend noch.
Nee, was schön, dass Abend. Du da warst,
ist schon,
Tilo.
Ist ja schon nach 0 Uhr.
Oh, ich
ist
muss
ja,
heim.
Ist ja schon um 3. Seid ihr verrückt? Ist ja schon um 3.
Schnell weg.
Um 4.
Euch da draußen einen guten Start in die Woche und bis bald.
Ja, vielen Dank
nochmal.
Ne? Ciao.